willkommen zur Liedkultur, Folge 15. Ich hoffe, wir sind auch im Stream zu hören. Da steht bisher nichts zu hören, müsste aber. Also, jetzt Fragezeichen. Gut, also, wir starten. Es geht heute unter dem Titel Geölter Blitz um Motorräder, Motorrad, Motorradkultur. Man weiß nicht so genau. Also alles rund ums Motorrad sozusagen. Ich sitze hier einmal mit Dirk Schwippelsmart.
Hallo. Hallo
Dirk. Dirk ist sozusagen derjenige, der den Anstoß gegeben hat, und die anderen müssen sich selber vorstellen.
Ich bin der Christoph.
Hallo Christoph. Und?
Ich bin der Horte. Hallo.
Ja, hallo. Was habt ihr eigentlich alle so mit Motorrädern zu tun? Wir fangen mal mit dem Christoph an.
Ja, Motorräder ist eigentlich bei mir so ein allgegenwärtiges Thema seit ewigen Zeiten. Ging an, dass man als kleiner Kerl so mit 16 sich fortbewegen musste. Mhm. Und zwecks Geldmangel dann natürlich auch alles selber reparieren.
Mhm.
Was manchmal fast noch mehr Spaß gemacht hat, als sich fortzubewegen, weil man sich da natürlich mit anderen Leuten hat treffen können und das ein bisschen zusammen machen konnte.
Mhm.
Das Ganze ging bei mir dann so weit, dass ich nach dem Studium in den Job übergangen bin, dass ich meinen ersten Job eigentlich nicht zwecks dem Studium bekommen habe, sondern weil ich ein bisschen was vom Aufbauen von Motorradmotoren und so dann mit erzählt habe. Und das war Entwicklungsjob Automotive.
Mhm.
Und das war eigentlich der Grund, warum sie mich mitgenommen haben. Und das Thema hat sich dann halt immer weiter mit durchgezogen, und in der Zwischenzeit ist eigentlich ein Leben ohne Motorräder für mich nur schwer vorstellbar.
Ah, ja. Na, das klingt doch gut. Also jedenfalls ja, sieht es so aus, als hätten wir es da mit einem wirklichen Experten zu tun. Also auch was das Basteln angeht. Das ist natürlich auch nochmal ein interessanter Aspekt, auf den wir dann noch kommen werden. Ja, Dirk.
Bei mir im Prinzip ähnlich. Also auch als Teenagerzeiten mein erstes Muffa mit 16. Und da ich keine 80er wegen meiner Mama fahren durfte, wurde der Drang oder die Wartezeit bis 18, bis ich endlich ein Motorrad hatte, endlos und suchterzeugend, dass es bis heute also anhält. Mir geht's ähnlich wie Christoph. Ohne Motorrad bin ich eigentlich nur ein halber Mensch.
Mhm. Ja, und Horte?
Ja, bei mir hat es angefangen, und zwar hat der damalige Freund meiner Tante, da war ich glaube ich 10, mich auf seinem 50 Kubik Kleinkraftrad mitgenommen, und danach war es um mich einfach geschehen. Ja, also diese Beschleunigung, dieses Fahren, dieses Gefühl, das hat mich einfach komplett umgehauen. Und ab da habe ich dann so ja mit den Hufen gescharrt und habe dann auch schon über alle Jahre gespart, als auch als Kind oder als Jugendlicher Jobs gemacht, Fanjobs gemacht, um dann mit 16 mir den Traum eines 80 Kubik Motorrades damals erfüllen zu können. Und seitdem fahre ich immer Motorrad. Geschraubt habe ich auch ein bisschen, aber ich habe zwei linke Hände. Das heißt, ich habe mir zerstört als gut gemacht. Nun bin ich eher einer vom fahrenden, folglich des schraubenden Volkes. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann sogar jetzt fast 10 Jahre auch in der Industrie gearbeitet habe und habe bei einem japanischen Hersteller für Motorräder im Vertriebsbereich fast 10 Jahre gearbeitet.
Ja.
Und auch wie viel anderen gilt, denke ich, dass ich auch so ohne Motorrad in der Garage oder im Haus fühle ich mich einfach nicht wohl.
Mhm. Ja, da haben wir dann auch noch den Aspekt, Vertrieb und so. Da hast du, glaube ich, auch einiges. Also im Vorgespräch gab es da schon interessante Aspekte, wie das Fahren ohne Führerschein und so. Das müssen wir gleich nochmal besprechen. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist so eure Linie bei den Motorrädern? Also was für Maschinen habt ihr? Was seid ihr gefahren? Und Triple Smart, also Dirk ist ja auch, bastelt sich ja gerade irgendwie was selbst zusammen. Ja, vielleicht fangen wir damit mal an.
Ja, bei mir. Ja, also das ist, ich habe gestern durchgezählt, ich bin zweistellig bei den Motorrädern inzwischen, fast quer durch alle Marken und Länder, also Japan, Italien, Amerika und jetzt seit 16 Jahren englische Motorräder, wo ich dann jetzt auch dabei bleib. Ach, nach Österreich, habe ich vergessen. Tja, aktuell fahre ich eine Triumph Speed Triple, und zwar die erste, also das Urmodell. Und baue mir gerade eine zweite auf, die aber komplett von Null auf in Richtung von einem Cafe Racer in einem modernen Erscheinungsbild erstehen soll im Laufe des Jahres.
Mhm. Ja, das sind jetzt alles so viele Fachwörter, die du vielleicht dem einen oder anderen Hörer nochmal erklären musst.
Okay. Ja, Cafe Racer ist eine Stilrichtung der Motorräder, entstanden in England der 60er Jahre, in London vor allem, im sogenannten Ace Café. Da entstand der Begriff Cafe Racer aus der Angewohnheit, vom Café bis zum nächsten Roundabout und zurück zum Café möglichst schnell zu fahren. Das wurde A, die Zeit gemessen, und B, bevor die Single in der Jukebox aus war. Das war mal so das, was man erreichen musste. Mhm. Und daraus entwickelte sich eine komplette Stilrichtung von Motorrädern, die bis heute gerade auch ein bisschen ihre Wiedererweckung erlebt.
Ja. Ja. Christoph.
Ich weiß gar nicht, was ich alles für Motorräder gefahren habe. Ich habe das noch nie aufgeschrieben oder zusammengestellt. Vielleicht das, was aktuell ist. Fangen wir mal von unten an. So einen kleinen Nachbau von einem Honda Viertakter aus den 70er Jahren. Einen Monkey als chinesischen Lizenzbau. Einmal komplett zerlegt, weil die einen Schrauben waren zu fest, die anderen waren dafür locker. Und so weiter und so fort. Also man muss es mal zerlegen und dann wieder zusammenbauen, sonst ist es todesgefährlich, auf so ein Ding rumzufahren, wenn man Pech hat. Der wird gerade auf Effizienz gemacht. Also da war vom Motor her der Anspruch, so wenig Sprit wie möglich brauchen und dabei so viel Krawall wie möglich zu machen und trotzdem noch einigermaßen schnell vorwärts zu kommen. Es ist sehr erlebnisintensiv. Dann habe ich noch alte XRs. Das ist, ich sage mal, der erste halbwegs moderne Wettbewerbs-Viertakter fürs Gelände, den Honda mal gebaut hat. Das ist so 83, 84 hat es die Dinger gegeben. Dann habe ich mir jetzt was Altes gekauft für die Landstraße, weil mit den großen Teilen, dass man auf der Landstraße, wenn man ein bisschen am Kabel zieht, immer in Geschwindigkeitsbereichen unterwegs, die einfach nicht mehr gehen, wo es dann schon Richtung latenten Selbstmord geht, drücken wir es mal so aus. Und das ist eine alte XJ, Baujahr 62, 550er. Die hat halt so 50 PS, macht einen
82. Ersatzladen. Die kann nicht Baujahr 62 sein.
82 habe ich schon gemeint.
Hab
ich
ja, 82. Ja, ja.
Gut. Das macht mir auf der Landstraße sehr viel Spaß. Schüttelt und rührt ein bisschen, wenn man es ein wenig übertreibt. Da kriegt man immer gleich so ein bisschen die gelbe Karte. Das ist ganz okay. Dann baue ich zum bisschen schneller auf der Landstraße fahren momentan eine alte GSX-R1100W auf. Baujahr 93. Die wird dann ohne Verkleidung fahren. Und das andere aktuelle Bike ist Fireblade. Die letzte 900er. Das war 2002, glaube ich. Und die wird dann des Straßenornats beraubt und wird dann bloß noch für die Rennstrecke hergenommen.
Mhm.
Da steht auch noch einiges an technischem Umbau an.
Ja. Warte.
Ja, bei mir ist es so, dass ich über alle Jahre, wie vorhin schon gesagt, ab 16 war ich immer zweirädrig motorisiert und habe auch so wie fast Dirk alle Provenienzen durch. Vom Einzylinder bis zum Vierzylinder, von 6,8 bis 170 PS, alles schon gefahren, besessen. Aber habe dann vor 2 Jahren gesagt, ich möchte sowohl Leib und Leben als auch den Führerschein behalten und habe aufgrund dessen dann mich von meinen großvolumigen Fahrzeugen getrennt und habe jetzt aktuell eine 800er Triumph, eine Bonneville, die ein bisschen umgebaut ist zum Kaffee-Racer, wie es Dirk schon vorhin gesagt hat, aber nicht so modern, sondern klassisch wie in 60er Jahren letzten Endes. Habe dann noch eine, so ein Projekt, so ein Bauprojekt rumliegen, so eine Honda Monkey. Meine Frau hat eine Kawasaki Estrella, so ein kleiner Einzelne, den wir noch ein bisschen fahren. Und ich bin schon wieder am Spechten nach so einem leichten, schlanken Einzylinderbike fürs Frühjahr wieder für die Fränkische Schweiz. So ja, a la Yamaha SX 600 oder sowas in die Richtung. Ja, also der Trend zum Zweit- und Drittbike ist auf jeden Fall vorhanden.
Ja. Ja, gibt es da eigentlich so, ja, wie soll man sagen, so Schulen, dass man sagt, also wir fahren nur englische Motorräder oder nur italienische oder nur japanische.
Das ist noch viel schlimmer, glaube ich. Und zwar ist es so, dass es in anderen Ländern wie in Amerika oder Australien und so weiter gibt es so, ich sag mal, Clubs von Fahrzeugherstellern. Gibt es einen BMW-Club, es gibt einen Moto Guzzi-Club etc. etc. oder eine Honda Owners Group oder Red Riders Group. In Deutschland ist es so, dass ja zwei Leute vor dem einen Verein gründen müssen. Und bei uns ist es sogar so, dass Leute sagen, nee, wir fahren nur Honda Goldwing, die anderen fahren nur BMW RL50 GS, die anderen fahren nur Honda Fireblade, die dritten fahren Suzuki GXR und alle haben einen eigenen Club. Mhm. Und die fahren zusammen und die hocken sich zusammen. Also ich glaube, dass diese Abgrenzung ist aus meiner Sicht und Spezialisierung noch deutlich weiter verbreitet bei uns als in anderen Ländern. Mhm. Also da ist eine deutlich stärkere Abgrenzung nochmal innerhalb der Motorrad.
Teilweise geht es dann auch um Segment, weil je nachdem, was für Klasse von Motorrad ich fahre, habe ich ja auch einen anderen Erlebnishintergrund, sagen wir so.
Ganz klar.
Ob ich mir jetzt eher die Landschaft anschauen will oder ob es darum geht, möglichst schnell im Kreis zu fahren oder was auch immer. Da trifft sich dann ja ein anderes Volk, wenn man so will.
Das stimmt, ja. Also bei mir war es auch teilweise echt so, dass das Gras beim Nachbarn immer grüner ist. Mhm. Also ich hatte Ende der 80er bis Mitte der 90er war ich manifestiert Harley Davidson. Also es wundert mich bis heute, dass noch keine Tätowierung da irgendwo hängen geblieben ist, aber so weit ging es dann doch nicht. Und dann kam die Ducati Monster raus. Mhm. Und ich war auf der Stelle in dieses Motorrad verliebt. Und ich musste dieses Motorrad haben. Und es ging nur um einen Preis, die Harley musste weg. Mhm. Beide konnte ich mir nicht leisten.
Mhm. Aber du hast dann zumindest soundtechnisch schon mal keinen Entzug gehabt, drücken wir es mal so aus.
Das stimmt. Ja, ein bisschen schon.
Und was war da so toll an der Ducati Monster?
Sie war für mich von der Erscheinung her, von dem ganzen Konzept, eine unglaubliche Schönheit. Also ich habe sie gesehen und war in dieses Motorrad verliebt. Mhm. Und dann dieser innere Krieg. Wie kriegst du das hin? Und das Geld langt ja vorne und hin nicht. Und du hast eine Karre, die ein Schweinegeld damals auch gekostet hat. Harley sind, weiß Gott, nicht billig. Und jetzt dann noch so ein Spleen und dann musste irgendwann die Entscheidung getroffen werden. Also sie ist direkt in mein Herz gegangen. Und da man auch behaupten kann, dass die eine der Wendepunkte für Ducati war, wieder zurück auf den Erfolgsschiene, ist es nicht nur mir so gegangen.
Ja, ja, man sagt ja, jedenfalls habe ich das gelesen bei dem Material, was du da zusammengestellt hast, dass irgendwie Design so eine besondere Rolle spielt bei den italienischen Motorrädern.
Das kann man schon durchaus so sagen. Sie haben es immer irgendwie hingebracht, die Augen der Motorradwelt auf sie zu richten, zu fast jeder Zeit. Also da, die Liste der Ikonen ist lang. Ducati 916 bis hoch, jetzt gerade wieder. Benelli mit seinem Insektendesign, wie ich es finde. Moto Guzzi, wo der das Design, das beherrschende Designelement dieses der Motor ist. Und der Rest ist alles zweitrangig und
aber ist es nicht generell so, dass, also aus meiner Sicht, das Motorrad als solches, Motorradfahren ist was rein Emotionales, also rational fährt heutzutage niemand mehr Motorrad. Und ich bin der Ansicht, dass Motorräder immer emotional sind. Und Design ist nicht nur eine italienische Sache, sondern es gibt gab auch schon Designs in England, es gab in den USA, ich meine Harley Davidson ist auch ein klares Design.
Die haben alle ihren typischen Look.
Genau, und ich denke einfach, dass es einfach so ist, dass es Sachen gibt, die dir einfach ins Herz stechen, die dich emotional berühren. Du musst du einfach haben, du musst das Ding erfahren, du musst anfassen, du musst die Vibration spüren, du musst den Wind, du musst den Klang, wenn du Vergaser aufziehst, ist dann so ein röchliges Ansauggeräusch. Das ist alles sehr emotionales Motorrad von als solches. Und es gibt einfach Designs, die dem mehr ins Auge stechen als dem mehr letzten Endes. Aber in der Summe ist Motorradfahren eine rein emotionale Kiste.
Ja. Ja. Absolut.
Und darum glaube ich einfach, dass es sicherlich Designs gibt, love it or leave it. Das wird immer so sein. Und es gibt sicherlich auch eine große Anzahl von Durchschnitts- oder Butter- und Brotfahrzeugen, die keinen in dem Ofen vorlocken. Aber alle Hersteller hatten noch über die Jahre, zumindest ein, zwei, zumindest die noch am Markt sind, hatten ein, zwei so Sachen, wo jeder sagt, boah, das war ein tolles Ding.
Ja.
Ja. Die einfach auch emotional berührt haben.
Analog-Autos.
Ja, das wird immer so sein. Ja.
Was völlig seltsame Sache in dem Zusammenhang ist, wenn ich beispielsweise ganz normal durch die Stadt war und ich kriege auf einmal einen Geruch von Castrol TDS in die Nase, das Zweiraktöl, das ich früher als Kleiner gefahren bin, das auch. Löst sofortige, wehmütige Reminiszenzen aus. Aha. Also das ist ganz eigenartig. Das geht so ganz weit in die Vergangenheit, wenn man da was riecht.
Aha.
Das ist also echt irgendwie was Multisensorisches, wenn man so will. Krawall, Geruch and so on.
Ja. Naja, aber ich meine, das Fahrerlebnis muss doch auch eine gewisse Rolle spielen, oder? Also ja, nicht nur das Geräusch, sondern ich meine, man fährt ja auf dem Motorrad, man fährt schnell, man ist irgendwie so auch direkt dem Fahren ausgesetzt. Beim Auto ist man ja irgendwie in so einem Kasten
das
drin.
Das hängt von der Art des Motorrads ein bisschen ab.
Ja.
Ja? Es gibt Motorräder, die einen völlig entkoppeln von dem. Also ich habe das mal auf einer BMW-Tourer erlebt.
Es gibt auch Leute, die das lieben, die gar nicht spüren wollen.
Ich weiß. Mhm. Da steigst du auf die Autobahn, ziehst einen Hahn auf, schaust auf den Tacho, der steht auf 240 und du denkst, du drehst dir jetzt eine Zigarette.
Ah ja.
Und hörst Radio dabei.
Ah ja.
Das gibt's, aber das ist jetzt was ich nicht will. Ich hab's gern ohne Filter. Also deswegen auch ein unverkleidetes Motorrad.
Also eine befreundete Hackerin aus Berlin, die Elektra Wagenbach, hat mir gesagt, dass was sie so fasziniert beim Motorradfahren ist, dass man so konzentriert ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man schon weiter ist, dass man sozusagen geistig vor dem Motorrad ist und dass das die Faszination ausmacht.
Christoph, das ist dein Ding.
Habe ich ja Extremgeschichte dazu. Das ist
mach.
Sehr hart. Und zwar so mit 28 rum war ich im Kopf mal ziemlich übel unterwegs und konnte überhaupt nicht mehr abschalten.
Ja.
Und in der Zeit bin ich viel Motorrad gefahren. Ganz einfach, weil es einen optisch fordert. Man muss immer auf den Punkt konzentriert sein. Man hört was, man muss agieren, man bewegt sich. Und das ist dann so weit gegangen, dass es bei mir im Kopf dann immer irgendwann Klick gemacht hat. Und ich bin in so einen, ich sage mal, zen-artigen Wahrnehmungszustand reingekommen, wo ich subjektiv eine Zeitdehnung erlebt habe, wie man sie vielleicht manchmal hat, kurz vor einem Autounfall. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, wenn man irgendwie in eine Unfallsituation kommt, dass die Sekundenbruchteile, die man vorher erlebt, sich ewig in die Länge ziehen und dass man dann aber auch überhaupt keine emotionale Beteiligung mehr hat. Und das war fast schon abrufbar dann da. Und das war natürlich was, was den Kopf unheimlich klar gemacht hat, wo ich dann aber natürlich irgendwann auch mitbekommen habe, Junge, gefährlich, was du da treibst.
Ja, ja.
Also er hat mir zu der Zeit mal irgendwann gesagt, schnell Motorrad fahren, also wirklich am Limit, ist die letzte Möglichkeit, wo er noch Kopf abschalten kann. Und ich dachte mir, oh, wow, wenn das mal gut geht.
Ja, klar. Und Hotte blickt so skeptisch?
Nee, ich denke einfach, du hast gefragt, die Faszination. Ich habe vorhin schon gesagt, für mich ist einfach dieses Emotionale, wie du sagst, ist ausgesetzt sein, Wind und Wetter erleben, ja, Sonne, Regen, Schnee, wenn's hagelt, wenn dann so auf die Backen dann diese Hagelkörner aufschlagen, was wirklich Messerstiche ist und so weiter. Auch das gehört dazu, dass du einfach unmittelbar ausgesetzt bist. Und, dann eben auch, dass du bist eben konzentriert, du bist, wenn's gut läuft, an einem guten Tag bist du mit dem Ding eins, das macht genau das, was du willst, ja. Und man merkt auch, es gibt Tage, wo ich dann eigentlich mich verabrede zum Motorradfahren mit Christoph oder wie auch immer und dann aber dann sage ich, nee, ich fahre jetzt wieder heim, weil es einfach heute geistig nicht passt. Also Motorradfahren, du musst auch geistig darauf einstellen, bin ich der Meinung, du musst hochkonzentriert sein. Und wenn du es nicht bist, ist besser, du fährst nach Hause, weil du möchtest auch halt nach Hause kommen, ja. Und ich kann das auch und es ist, wie vorhin gesagt, eine hochkonzentrierte Sache und du kannst das außenrum, schaltest du völlig ab. Ja, weil du konzentrierst dich aufs Fahren, auf die Strecke, auf Gerüche, du nimmst Gerüche an, das war, nimmst Temperaturen wahr, wenn du fahr mal so im Frühjahr oder Herbst, du fährst einen Berg, ist sehr kühl, du fährst runter ins Tal, du merkst, dass es warm wird, dann geht's wieder den Berg hoch, es wird wieder kühl, also es ist viel, viel intensiver vom Erlebnis her, Naturerlebnis, wie Autofahren oder andere Mobilität. Fahrradfahren kommt dem vielleicht noch ein bisschen nah, vom Gefühl her, aber nicht so, weil du die Dynamik und Beschleunigung nicht hast, klar. Das ist nun was ganz anderes. Aber an sich, denke ich, ist so das, was es für mich so ausmacht, diese emotionale Nähe irgendwo, was du alles so direkt spürst.
Aber auch da, was der eine mag der andere wieder nicht. Jetzt nur vielleicht ein Beispiel. Vorderradführung BMWs. Man spürt von dem, wie die Straße beschaffen ist, was der Vorderreifen für einen Haftzustand hat, relativ wenig. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr komfortabel, sehr kommod. Nur wenn man es gewöhnt ist, das zu spüren, um sich danach richten zu können, macht es dann irgendwie völlig unruhig, weil man überhaupt nicht weiß, wie weit kann man gehen, wo ist Schluss. Also was der eine mag der andere wieder eher nicht.
Bei mir ist noch so der Punkt, dass ich an mir selber mal gemerkt hat, dass ich fahre sehr untypisch auch relativ gern lange Strecken und auch auf Autobahnen. Weil wenn ich bei mir Kreativität oder eine Idee fördern, befruchten will, setze ich mich aufs Motorrad und fahre 200 Kilometer. Komischerweise. Ein Teil meines Gehirns kümmert sich, dass die Maschine da gerade ausläuft und hin und her. Und der andere ist frei von allem und tatsächlich die besten Ideen, die ich in meinem Leben hatte, war auf dem Motorrad. Ich nutze es inzwischen echt als da muss jetzt eine Idee her.
Aber Autobahnfahren ist doch gar nicht so das,
was. Nö, natürlich nicht, aber es ist in Kurvenstrecken ist die Konzentration zu hoch. Du darfst nicht vergessen, das ist eine absolute Höchstleistung. Die, wie es Bernd Spiegel in seinem Buch Die obere Hälfte des Motorrads schreibt, niemand schafft es länger als 2 Stunden am Limit Motorrad zu fahren. Das ist eine absolute Höchstleistung.
Und auf der Autobahn geht das so?
Da geht das.
Ja.
Aber es löst bei mir irgendwie keine Ahnung, ich kann die Landschaft, ich kann die Gedanken schweifen lassen und ich nutze es inzwischen aktiv, den Effekt.
Das heißt, eine andere Form des Zen letzten Endes.
Irgendwie merkte ich die Häufung. Und wenn sie es an dir feststellt, dann kannst du es auch aktiv einnutzen.
Naja, das mit dem Zen hat man ja öfter, ne? Da gibt es ja auch entsprechend.
Da gibt es das Buch, ja. Da
gibt es ein Buch, genau. Ja. Wobei bei dem Buch geht's ja um Maintenance, also um Motorradbau und Zen.
Das hat, also ich habe sehr viel Spaß dran, ich denke, Christoph geht's ähnlich, oftmals auch einen tierischen Frust, wenn man da geht ja los, man hat das Geld nicht für Werkstätten. Und man kann vor allem auch die Qualität von Werkstätten nicht immer sehr Geld wert. Ja. Sagen wir mal so. Da macht man es vielleicht dann doch lieber selber. Und es fängt dann bei mir als angefangen vom Schludel. Schnell machen und hin und her, Hauptsache weiter. Und inzwischen habe ich sehr viel Spaß dran, mich in die Ingenieursleistung reinzudenken. Und ich sitze auch vorher erstmal eine Viertelstunde vor dem Ding und versuche das ganze System zu erfassen, bevor der erste Schraubenzieher angesetzt wird.
Das ist manchmal ja überhaupt mit das Sinnvoll. Interessanteste am Schrauben, dass man sich vorher ein Konzept macht, dass man sich mit Leuten drüber austauscht, was macht man mit dem Motor jetzt, wo könnte man noch was holen. Das kann ja ein halbes Jahr dauern, bis man in sich schlüssiges technisches Konzept hat, das man dann irgendwann einmal angeht.
Ja.
Dann hat man mal so komisches, beglücktes Grinsen im Gesicht, wenn man irgendwie eine neue Idee gehabt hat.
Aber ich möchte den Dirk ein bisschen widersprechen, weil es klingt so, als wenn jetzt alle Motorradwerkstätten irgendwo keine gute Arbeit leisten würden etc. Und da, Dirk, möchte ich schon ein bisschen widersprechen. Das sind deine Erfahrungen, ich weiß nicht, wo du warst etc. Ich habe in meinem Leben auch, weil ich habe 2 linke Hände, ich gebe es weg, das Motorrad. Und ich habe auch schon Erfahrungen gemacht mit Licht und Schatten. Wo es Licht gibt, gibt es aber auch Schatten.
Mir fehlt die Sonne.
Aber es gibt auch welche, die durchaus Sonne Hamburg sagen, da bringe ich mein Motorrad auch guten Gewissens hin und bekomme auch gute Arbeit für mein Geld. Also ganz so schwarz-weiß, wie du es meinst, möchte ich das nicht tun. Ich denke, es gibt schwarz-weiß, es gibt auch grau.
Mit Sicherheit, aber zum Beispiel, ich bin jetzt seit 16 Jahren in dieser Triumph-Dreizylinder-Szene drin. Und ich kenne in ganz Deutschland präzise zwei gute Schrauber und die haben keine Triumph-Werkstatt.
Das ist deine persönliche
subjektive Wahrnehmung. Klar, das ist Summe meiner Erfahrungen.
Und ich denke, logisch. Du musst einfach auch sehen, du hast da draußen genug Leute, die vielleicht auch wie ich technisch zu wenig Ahnung haben oder sich nicht die Lust oder die Zeit oder die Dinge haben, die muss sich da so weit reinzufuchsen, um auch dann so ein Urteil zu fällen letzten Endes. Es geht darum, dass du sagst, ich muss mein Fahrzeug weggeben, ich möchte, dass es fährt, ich möchte, dass es sauber bremst, ich brauche neue Reifen etc. Und ich denke, ich weiß nicht, wie die Ansprüche immer sind, ne? Oder wie deine Ansprüche sind, da sagst du, das muss so und so sein.
Das Ganze treibt ja teilweise sogar Blüten. Freund von mir kommt eigentlich vom Autoschrauben her, der hat sich immer Saabs aufgebaut, alte, hauptsächlich 900er und sowas. Und das wird dann aber ein bisschen zu platzvernichtend und zu geldvernichtend und überhaupt. Und der hat sich jetzt bewusst ein Motorrad gekauft, der ist relativ lang nicht mehr gefahren, wo er nicht nur fahren kann, sondern wo er basteln kann und basteln muss.
Die Gozi, ne?
Genau, Gozi in dem Fall. Und es gibt ja viele Motorradmarken, wo man eigentlich schon empfehlen könnte, gerade wenn man sich ein bisschen was Älteres kauft, die sich nicht zuzulegen, wenn man nicht selber schraubt, weil sonst kommt man recht wenig zum Fahren. Aber das macht ihm voll Spaß und ist total okay. Mhm.
Was sind das für Motorräder, die man...
Italiener meistens. Also ältere Italiener sind bastelintensiv. Aber das nimmt man ihnen nicht übel, das gehört zum Geschäft, das passt so und wenn das anders wäre, wird was fehlen.
Von älteren Harleys wird behauptet, dass die nicht ölen, sondern nur ihr Revier markieren.
Aha.
Aber Fakt ist, dass es echt schwer ist, eine ältere Harley komplett dicht zu kriegen.
Na, geschweige denn, dass sie ihre Schrauben behält.
Das ist noch das Nächste, aber auch Engländer, alte Engländer da, mein Gott, die haben auf einem anderen Technologielevel gearbeitet.
Klar. Ja.
Bei heutigen Materialien, da ist halt mal ein Pizzateller große Dichtung, wo Harley an der Stelle hat, waren die halt vor 40 Jahren nicht dicht und heute sind sie dicht für immer.
Aber Entschuldigung, lieber Dirk, es gab auch andere Hersteller, die waren auch aus Europa oder zum Beispiel auch aus Fernost, die haben auch vor 40 Jahren schon Fahrzeuge gebaut, die
sehr nicht richtig
geölt haben, die sehr zuverlässig richtig waren.
Sehr richtig. Ja? Ich weiß.
Sind die Deutschen?
Nee. Also ein Bekannter, der war lang Werkstattleiter in einer Honda-Werkstatt und der sagte mal, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist eine Honda CB600. Die siehst du nie mehr in der Werkstatt. Das Ding geht nicht kaputt.
Ja, das ist klar.
Und da muss ich heute echt recht geben, als die Honda CB57 rauskam, die am Anfang hier belächelt wurde, wie geht das, so viel Leistung mit so wenig Hubraum, das kann ich halten.
Ja.
Tja, Edge-Jungs, die waren besser wie ihr.
Ja, heute, warum sind die Japaner da so gut? Denn selber in Japan, also ich weiß nicht, ob es da so viele Leute Motorrad fahren in Japan.
Doch, ich meine, Japan, da hat auch einen sehr großen Motorradmarkt. Und was sie halt gemacht haben, ich denke, die Japaner kamen ja Ende der 50er hier rüber, haben erstmal das angeguckt, was es hier gab, haben die Fahrzeuge mit nach Japan genommen, haben sie optimiert, haben sie verbessert, erstmal ja sicherlich kopiert am Anfang, haben sie aber dann entsprechend optimiert und kamen halt mit einer wirklich überlegenen Qualität zurück. Und wenn du schaust, ich meine, wir sind es im Automobilbereich auch, wenn du die Punisher-Statistiken anschaust vom ADAC etc., wärst du immer vorne dabei.
Ja, klar.
Ich will jetzt dafür das Lande aufgehenden Sonne keine Lanze brechen, aber da machen die einfach ihre Hausaufgaben.
Das können die, ohne Zweifel.
Ja. Brauchen wir gar nicht
absolut.
Naja, gut, aber sind erst später dazu gekommen und wenn man denkt, also Yamaha machte Musikinstrumente vorher, ne? Das sieht man ja immer noch.
Machen sie nach wie vor.
Symbol.
Wobei die aber getrennt sind. Das sind zwei ganz getrennte Unternehmen. Der eine machen Instrumente, die anderen bauen die Motorräder. Das sind mittlerweile der zweitgrößte Produzent von motorisierten Zweirädern weltweit, ist die Yamaha. Ja. Und machen. Aber guck andere an, wie Kawasaki. Die Kawasaki ist eigentlich Heavy Industries, das heißt, die machen Schiffsbau, Rüstungsindustrie etc. etc. Und Motorrad ist für die eher so, ich sag mal in Anführungszeichen, habe ich immer gesagt, ist ein bisschen Hobby für die, um im Image zu polieren, ja?
Naja, das sieht sowieso so aus, als ob immer bei den Motorrädern das so ein Abfallprodukt ist. Ich meine, BMW hat Flugzeuge hergestellt und das konnten sie dann irgendwann nicht mehr und dann haben sie Motorräder und Autos gemacht. Oder auch in Italien, ne? Da waren ja, auch, was war denn da noch? In deinem
der Betonmischer.
Ja, genau. Der Beton. Genau, der Betonmischer. Erzähl mal schnell.
Ja, also die ursprüngliche Guzzi-Motorenkonstruktion geht halt auf einen benzinbetriebenen Betonmischer zurück. Das war halt so ein V2, der da seitlich in dem Kasten drinnen gegangen war und der das Ding angetrieben hat.
Es wird ja aber behauptet, dass es eine Urban Legend ist.
Ja, es soll eigentlich ein kleines Fiat-Militärfahrzeug sein.
Ja,
es ist halt
mir auch plausibel.
Du treibst jeden Moto Guzzi-Fahrer damit in Wahnsinn.
Mit dem Betonmischer. Naja, Motor ist Motor, ne? Also.
Nee, er war auch gut, aber er ist einfach Zweck. Ist ja noch, ist gleich mit dem nächsten Motor passiert, der Honda CX500 Motor, das war doch auch ein Automotor.
Das weiß ich nicht. Aber das war so ein unkaputtbares Ding.
Nein, der wurde speziell dafür schon entwickelt. Das war halt dieses Prinzip wie der Guzzi-Motor mit dem stehenden V-Motor. Ja, ja. Aber der wurde speziell
für den Motor entwickelt. Aber ich habe irgendwo mal mitgekriegt, dass der CX500-Motor wegen der Wasserkühlung und dem eigentlich relativ hässlichen Äußeren in einen Honda Kleinwagen rein sollte. Und dann ist das Projekt gestorben und die haben gesagt, alles klar, der passt in den Motorrad. Aber der ist so...
Also diese Anekdote kenne ich jetzt nicht.
Okay.
Tja. Aber es ranken sich ja sehr viele Märchen und Sagen im Motorradbereich.
Absolut, wissen, da ist immer gut in Geschichten
dabei. Ja, ja. Und was gibt's denn da noch, wo wir schon dabei sind? Noch mehr Betonmischer und...
Was mich von den neuen Sachen her eigentlich immer relativ fasziniert, ist, wie... der kleine Nischenanbieter KTM die Sache angeht. Weil in der Automobilindustrie und auch in der Motorradindustrie ist es ja so, dass immer mehr Know-how auch zu den Zulieferern geht. Das ist jetzt beim Auto zum Beispiel ganz extrem, wenn jetzt da zum Beispiel eine neue E-Tafel, also das große Kunststoffteil, wo die Instrumenten drinnen sind, gemacht wird, dann muss man das vorher genau durchrechnen, dass sich dann der Kunststoff nicht irgendwie verzieht oder dass das Maß am Schluss nicht passt, weil diese riesen Spritzgusswerkzeuge, die kosten ein Schweinegeld, sind riesen Dinger und das, wenn mal nicht funktioniert, dann kann man das nicht irgendwie eindosen und nochmal machen. Und das haben die Automobilhersteller früher zu den Zulieferern verlegt. Und jetzt können jetzt die Zulieferer nicht mal mehr selbst machen, sondern die Zulieferer hängen es dem Materialhersteller aufs Auge und der Materialhersteller macht dann die Spritzgusssimulation und konstruiert das Werkzeug. Also das sind so die Blüten, die es momentan treibt. Und KTM geht den Weg ganz andersrum. Die haben eine ultra hohe Fertigungstiefe. Die machen also, was sie noch selbst machen können, selbst. Und das ist natürlich unheimlich aufwendig. Ist vielleicht auch finanziell nicht so lukrativ, aber ich finde, das Ganze hat einen gewissen Charme.
Ja, klar.
Gilt meines Wissens auch irgendwie für Moto Guzzi.
Bin ich nicht so drin. Ich habe mich nur mal mit dem Thema DLC-Beschichtung, also diese Diamantbeschichtung im Endeffekt, die ultra hart ist, aber saugute Gleiteigenschaften hat. Da habe ich kürzlich mal was mitbekommen, was die da jetzt auf Nockenwellen draufhauen und auf Kolben draufhauen. Um es leichter lagern zu können, dann hat man natürlich weniger Gewicht, dann kann man wieder ein bisschen höher drehen und solche Sachen ziehen die alle ins Werk mit rein und machen es quasi auf einen kurzen Weg.
Also was ich letztens mitgekriegt habe, ist Moto Guzzi kann nicht wachsen.
Aha.
Die sitzen am Comer See in Mandello del Lario und die haben ihre Werkshalle in den Felsen reingesprengt. Und das erweiterst du nicht einfach mal. Und irgendwie vor der Stadt, da ist der See, die können da keine Halle bauen und sie wollen nicht aus Mandello del Lario raus.
Aha.
Weil das quasi zu ihrer Genetik gehört, da alle wohnen, die sich da auskennen und deswegen, das verhindert immer so ein bisschen, immer mal in Ansatzweise doch mal einen Expansionskurs, den sie eigentlich bräuchten, weil eigentlich sind sie zu klein.
Ah ja.
Widerspreche ich da ein bisschen, Dirk, und zwar ist so, dass Marcuzzi gehört mittlerweile zum Piaggio-Konzern, der groß genug gewesen auch die Mittel hätte, aber da momentan, wie es erst aussieht, Moto Guzzi halt keinen ja Expansionskurs verordnet. Ja, ich denke, wenn sie wollten, könnten sie schon, aber gerade zum Konzern und Piaggio Vespa läuft recht gut momentan.
Warum und stecken sie jetzt mehr Richtung Roller, ne?
Ja, klar.
Ja.
Aber warum stecken sie es nicht in ihre traditionsreiche Tochter?
Hm. Du musst dir den Markt anschauen. Ich meine, wenn du guckst, guck mal den europäischen, weil Moto Guzzi spielt nur in Europa eine Rolle letzten Endes, guck den europäischen Motorradmarkt an. Der geht jetzt mittlerweile seit 15 Jahren zurückläufig. In Deutschland sind wir jetzt mittlerweile auf dem Markt, der ist ein Drittel so groß wie 1997. Ja.
Das ist dramatisch.
So ist das, ja. Und auch in anderen europäischen Ländern ist der Trend rückläufig im motorisierten Zweiradbereich, nicht motorisierte Zweirad, Entschuldigung, Roller und so weiter, lief noch einigermaßen, aber gerade große Motorräder, der Markt ist europaweit rückläufig.
Was natürlich auch sagt, dass wenn es weniger Leute gibt, die fahren, dass dann in Relation dazu der Bestand an Altfahrzeugen dementsprechend hoch ist.
Genau.
Und dass man sich da eigentlich aller Arten günstige Bastelobjekte holen kann.
Mhm.
Wenn man so ein bisschen auf Spielzeugdampfmaschinen steht.
Also nimm doch Deutschland. Ich meine, der durchschnittliche Motorradkäufer in Deutschland für ein Neufahrzeug ist mittlerweile 47. Ja. So, das ist genau die Generation, die hier am Tisch sitzt zum Teil. Hm. Ohne jemand nahe treten zu wollen, Dirk, ne? Ja. aber ich sage jetzt mal, das ist genau diese Zielgruppe und letzten Endes ist es so, wenn du genau weißt, es kommt keine Jugend nach. Auch dass sie groß investieren in neue Werke, in Expansion etc. Ja.
Das klingt mal ein bisschen pauschal und kategorisch, es kommt keine Jugend nach. Momentan kommt halt recht wenig, aber da braucht man wahrscheinlich auch so Keimzellen, weil wenn sich irgendwelche Kids für was begeistern, dann werden sie das wahrscheinlich selten machen, wenn sie allein sind. Und ich kenne es in manchen Fällen, dass wenn mehrere da irgendwie zu dem Hobby stoßen und sich dann auch miteinander beschäftigen können und miteinander was machen, dass die dann auch mit Begeisterung dabei sind.
Ja. Nee, also ich glaube schon, dass es da Interesse gibt. Also ich habe festgestellt, in den letzten Jahren im Chaos Computer Club Berlin, da haben alle, die ich da kenne, einen Motorradführerschein gemacht.
Weil man durch den Straßenverkehr von Berlin wesentlich besser durchkommt.
Nee, das war schon mehr die Faszination für die Technik. Und also ich glaube schon, dass es da also speziell ein Interesse gab, also dafür, und dass das auch irgendwie mit der Zeit zusammenhängt. Das ist ja kein Zufall, wenn mehrere Leute unabhängig voneinander eine Idee haben, jetzt einen Motorradführerschein zu machen.
Die Liebe zur Technik ist mit Sicherheit eine Riesenmotivation, weil es ist ein technisches System, ein technisches Objekt, was man erforschen kann.
Wo man auch noch selber ein bisschen modifizieren kann. Wenn du jetzt zum Beispiel zum Auto hinschaust, wie willst du da selber irgendwie noch großmächtig was machen, was modifizieren? Das ist ja endlos.
Ja.
Das geht ja gar nicht. Aber Motorrad ist da
vergleichsweise jetzt nicht.
Ja, klar. Aber wenn du ein bisschen was Älteres hast, da kann man schon schön spielen.
Ja, also ich denke, das spielt sicherlich eine Rolle. Also auf das Basteln würde ich ja sowieso noch kommen. Wenn man jetzt also den Reiz des Fahrens hat, auf das Basteln kommen wir dann noch, dann gibt es aber doch noch andere Aspekte. Also Motorrad als Statussymbol oder Sexsymbol oder sowas, das scheint auch eine Rolle zu spielen, oder?
Also die Mädels von der Disco setzen sich heutzutage nicht mehr drauf.
Mhm.
Das war vor 30 Jahren mal vielleicht so.
Mhm.
Nicht mehr Status oder ich will es gar nicht Status machen, ich will's.
Sagen wir mal, das Selbstbildnis vom Fahrer, wie er sich selber sieht und was er sich für ein Motorrad kauft. Da gibt es Extrembeispiele. Leute, die Motorräder so in der 60.000-Euro-Klasse fahren. Du weißt, wie ich meine. Es ist unglaublich. Mhm. Die fallen in der Kurve fast um.
Mhm.
Dann fährt in dem Fall ein 70-Jähriger auf einer alten
BMW.
Auf einem BMW-Tour damit, fährt dem in Kreisen um die Ohren, danach halten sie wieder an, machen Brotzeit und dann hält der Typ dem einen ellenlangen Vortrag, dass er total sein Leben riskiert, weil das können die Reifen ja gar nicht halten und das ist ja hochriskant und er spielt mit seinem Leben und überhaupt. Hm. Also, wie sich die Leute selber sehen und was sie sich kaufen, ist ein Thema. Wie sie dann damit fahren, ist was anderes. Hm. Zweites Beispiel, ich war auch relativ lang in einem Motorradstammtisch mit dabei. Da hat einer relativ spät das Mopedfahren angefangen. Der hat sich zuerst so mit, da war er vielleicht knapp 60, einen 125er Roller geholt. Der hat das Ding gezwiebelt, dass alles zu spät gewesen ist. Das ist am Schluss ungefähr so 125 gegangen und er war echt flott mit dabei. Das war ein Tourenfahrer-Stammtisch. Mhm. Fahren eher gemächlich, aber das war alles kein Problem. Dann hat er sich als nächstes eine 1200er Bandit gekauft. Nach dem 125er Roller.
Am anderen Ende der Leistungsskala. Mhm.
Damit ging's auch noch. Dann war eigentlich schon die Trennung von seiner Frau angestanden. Also für sie hat sich konkret die Frage gestellt, entweder ich hau den Typen jetzt raus oder ich lerne es, Faszination am Motorradfahren zu finden. Sie hat's dann probiert. Was war das Ende vom Lied? Nach ungefähr einem Jahr hat seine Frau ihn immer zum Motorradfahren getrieben, weil es ihr in der Zwischenzeit so viel Spaß gemacht hat, dass selbst wenn er nicht fahren wollte, dass er musste.
Aha.
Und dann hat er sich quasi einen Lebenstraum erfüllt und hat sich ein Riesenschiff von Vierzylinder BMW gekauft. So mit Armlehnen hinten, wenn man sitzt, zum Auflegen und so weiter und so fort. Ist fahrdynamisch natürlich der Tod, weil wenn ich da mit den Armen ein bisschen drücke, dann fährt das Motorrad natürlich irgendwo hin und der Fahrer selber wundert sich, was da passiert. Und mit dem Ding ist er halt noch so 80 auf der Landstraße gefahren und wenn es halt geregnet hat, 60. Mhm. Aber der war todglücklich, dass er das hatte. Das Motorrad ist klasse und das ist alles wunderbar, nur er konnte halt nicht mehr fahren damit. Das hat ihn aber auch nicht gestört.
Ja.
Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Ich weiß es nicht.
Mhm.
Ja. Ich glaube letztendlich, dass, dass wir das nicht beurteilen können. Das ist für Anmaßung von Wissen.
Müssen wir ja auch nicht.
Weil er war zufrieden, er war glücklich, er hat Spaß dran.
Ich weiß auf jeden Fall, dass das Mitfahren mir dann eher weniger Spaß gemacht hat, weil das ist ja dann
wieder...
Ja,
das sei jetzt unbenommen, aber für ihn, er hat doch seine Erfüllung seines Hobbys, damit konnte er frönen.
Das war die Krone, eindeutig. Ja.
So. Ja. Und ich glaube einfach, weil ich meine, auf der einen Seite sprechen wir immer davon, dass der Motorradfahrer, wir haben vorhin die Trends besprochen, von wegen Customizen, sprich individualisieren, jeder möchte sich selber darstellen damit, jeder möchte damit gesehen werden, was er hat, etc. Wie sieht er sich selber, das Eigenbild, das Fremdbild, etc.?
Oder möchte auch, dass es einfach für seinen Fahrstil besser funktioniert.
Ja, auch aber ist, der Punkt ist doch der, dass doch dann jeder nach seiner Fasson glücklich werden soll.
Mhm. Ja, deswegen gibt's ja genug.
Logisch, unbenommen. Ich find's bloß in manchen Aspekten halt teilweise skurril. Für die Leute selber macht es Sinn, aber es ist nicht so selbsterklärend, wenn man sich das von außen anschaut.
Dass es einen gewissen Charme hat, humoristisch, bin ich komplett bei dir, ja.
Also ich denke, es gibt da sicherlich unterschiedliche Situationen. Also das mit den teuren Motorrädern scheint auch eine Faszination zu sein. Also ich kenne, es gibt einen gewesener Universitätsprofessor, Literaturwissenschaftler, der inzwischen im Gefängnis sitzt, weil er für sein Hobby, für Motorräder,
Obacht jetzt,
nicht genug Geld zusammenbekommen hat und Bücher aus der Bibliothek entwendet und verkauft hat. Und da ist er irgendwann aufgeflogen, also wertvolle Bücher. Er kannte sich ja aus, das war ja sein Thema. Und das alles in Motorräder investiert hat.
Hat an der Beschaffungsprostitution.
Ja. Also da sieht man doch, das muss doch so heftig sein. Ich meine, das ist doch sicherlich, bei Literaturwissenschaftlern denke ich, gibt es auch noch so einen Rest an Vernunft. Also wenn man das macht, ist doch irgendwie, das muss doch irgendwie süchtig machen, offenbar.
Wohl.
Ja.
Also bei mir kann man sehr schön nachgucken in den Führerschein. Ich habe mit 18 keinen Autoführerschein gemacht, sondern nur Motorrad.
Ja, aber das kann ja wieder damit zusammenhängen, dass du mit 18 nicht genug Geld für ein Auto hattest.
Ich hatte, wenn ich mir ein Motorrad leisten, ich hatte mit 19 mein erstes neues Motorrad mir zusammen erarbeitet. Das hätte auch für einen Gebrauchtwagen gelangt.
Ah ja.
Das war nach dem ersten Winter. Durch mit dem Motorradfahren habe ich danach selbstverständlich anders drüber gedacht, wenn du jeden Tag in die Schule oder Praktikum musstest und dann bei minus 10 Grad 20 Kilometer, da hast du dir die Hände mit der anderen Hand vom Lenker geklopft,
aha,
weil die so steif gefroren waren.
Ah, ja.
Und da habe ich dann ja nächsten Sommer da natürlich einen Autoführerschein gemacht, aber es war damals, Auto ist nicht mein Fahrzeug.
Naja, ja, klar. Ja. Ja.
Mhm. Dann musste man auch mal irgendwann mal erkennen, dass man Motorradfahren tatsächlich auch noch nach der Fahrschule lernen muss. Also mein erstes Motorrad-Nachführerschein war eine 65 PS Kawasaki Z550. Und die hat mit mir gemacht, was ich wollte. Und das wäre auch, wenn ich dabei geblieben wäre, wäre das schief gegangen. Die hat mich ein paar Mal in Situationen gebracht, wo du wirklich runterstehst, absteigst und erstmal denkst, oh je.
Ja.
Und dann kauft man sich, bei mir war es eine Enduro.
Ah ja.
Geländemaschine. Und mit der hat man dann einfach mal ordentlich auch ein bisschen das Fahren gelernt. Ich weiß nicht, bei dir?
Ja, bei mir ist es auch von der Enduro gekommen.
Du hast pauschal mehr Talent wie ich.
Tja. Die Enduro ist bloß leider versauert, da will ich jetzt wieder ein bisschen damit anfangen. Ja.
Ihr seid dann schmerzfrei.
Ging es Richtung Straße und dann habe ich aber, wie gesagt, gemerkt, dass wenn man die Emotionen schwer entkoppeln kann vom Fahren, wenn da so ein bisschen der Not ausfehlt, dass es gefährlich wird, weil das fahrdynamische Potenzial von einem Motorrad einfach für jemanden, der das noch nicht gemacht hat, schlichtweg nicht vorstellbar ist. Also aktuelles Sportbike, so 8 Sekunden auf 200. Und wenn einem da natürlich der Gaul durchgeht und man aus irgendeinem Grund gerade ein bisschen aggressiv unterwegs ist und man zieht dann ein bisschen ganz unqualifiziertes Gas auf. Da habe ich dann eben gemerkt, Straße ist nicht so mein Ding, das lasse ich lieber bleiben. Und dann bin ich eben recht lang Enduro gefahren, weil die Dinger, die gehen dann halt vielleicht 140, 150 und dann ist er gut. Und bin dann halt so mit 27, 28 wieder Richtung Straße zurück.
Also ein gut passendes Motorrad kannst du dir fast vorstellen wie ein Exoskelett. So ein Körperkraftverstärker.
Ah ja.
Naja, es muss also auf jeden Fall schon mal auf die Ergonomie, auf alles angepasst sein. Und das ist auch noch so ein Punkt. Man lernt was dabei. Also sowohl als Kleiner, wenn man jetzt das Basteln anfängt und wenn man jetzt da mit was Kleinem rumfährt, was man halt notgedrungen selbst zurechtschrauben muss. Aber dann auch später, damit ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Ehrgeiz habe, schnell zu sein, dass ich das Ding auf die eigenen Bedürfnisse anpasse und da das richtige Setup finde, den richtigen Reifen, der dazu passt, die Ergonomie richtig einstelle, dass die Griffe beispielsweise schon mal richtig hingedreht sind, dass der Winkel stimmt und alles. Das ist was unheimlich befriedigt, wenn man merkt, irgendwas passt nicht und man findet dann raus, woran es liegt und findet wirklich die richtige Einstellung und man fühlt sich einfach ein Stück wohler und es geht wieder ein bisschen mehr. Das hat, finde ich, auch einen Charme.
Ja, und das ist genau der Hacker-Ansatz. Da fühlt man sich auch wohler, wenn man das Problem gelöst hat. Genau, ja, ja.
Ja. Und es kann aber bei unterschiedlichen Leuten beim selben Problem in die richtige Richtung gehen. Da geht natürlich die Diskutiererei an, was ist richtig, was ist falsch.
Genau.
Gibt's aber in dem Sinn natürlich nicht, weil es muss einfach halt individuell passen.
Ja.
Und dann ist es gut.
Genau. Ja. Ja, das ist bei den Hackern auch so. Also VI oder Emacs oder so. Naja, klar, das ist das lässt sich gut nachvollziehen. Da sind wir dann auch schon beim Basteln. Da müssen wir dann doch noch einiges übers Basteln sagen. Da gibt's ja erstmal diese Geschichte mit dem Motorrad-Selbstbau, was du ja machst, Dirk, ne?
Ja, also das kam nicht über Nacht. Da träumt ja irgendwie jeder schon mal länger dafür. Aber der auslösende Faktor, ein Freund von mir ist vor 18 Jahren in die Staaten. Und der hat seitdem am Anfang aus Geldmangel inzwischen als Hobby angefangen hat, sich Motorräder selber zu bauen. Und nachdem ich 2009 sein aktuelles Projekt gesehen habe, wo ich 2008 die Baustelle gesehen habe, 2009 das fertige Motorrad, reifte der Entschluss und dann ging ich auf die Suche, was? Und es war dann, Schuster, bleib bei deinem Leisten, nimm das Motorrad, was du kennst. Und habe dann halt konkret genau dieselbe Maschine gesucht, die ich schon hatte, weil die ist oft genug lag die unterm Schraubenschlüssel und habe mir dann angefangen, okay, wie kann so ein Ding aussehen? Internet, Bildersuche, Recherche hin und her und habe mir dann so in meinem Kopf mein Motorrad zusammengebaut, was sich in Details immer noch ein bisschen zusammenbaut und jetzt.
Wobei das so aus der Entfernung betrachtet bei dir einen ziemlich künstlerischen Approach hat. Das heißt, du magst eigentlich primär so eine Art Skulptur, die dann aber auch fährt.
Ja. Ja. Der Designfaktor steht definitiv im Vordergrund. Aber beim Rest habe ich ja nicht das Problem. Ich weiß ja, wie das Ding fährt. Ich verändere ja keine Fahrwerksparameter.
Und das ist, finde ich, gerade das Geile an der ganzen Sache. Wer Kunst machen will, kann im Endeffekt Kunst machen. Wer eine Fahrmaschine machen will, der kann eine Fahrmaschine bauen. Also da kann man sich auf so viel verschiedene Arten und Weisen austoben.
Ja.
Oder man kann alles miteinander kombinieren, natürlich im besten Fall.
Ja, also die Suche nach einem passenden Tank, da bist du aber beschäftigt.
Und der TÜV macht das anders mit?
Wenn man vorher mit dem redet, ja.
Ah ja.
Also konkret, du hast ein Motorrad A, die du kennst, die du vor 16 Jahren gekauft hast. Du hast dasselbe nochmal gebraucht, gekauft. So, und dann musst du ja eine zerlegen, worauf deine ganze Garage voll mit Teilen ist. Da bin ich auf den Gedanken gekommen, kauf dir einen dritten Rahmen, quasi als Rückgrat. Das habe ich getan. Jetzt habe ich quasi drei Rahmen und zwei Motorräder. Bin mit dem Rahmen erstmal zum TÜV, habe gesagt, so und so, das habe ich vor. Zu meiner damaligen Überraschung hat der Ingenieur gesagt, das ist alles okay und es war richtig, dass ich vorher vorbei bin, um das jetzt zu klären und dann viel Spaß und wir sehen uns dann bei der Abnahme. Und noch ein paar Tipps gegeben und jetzt habe ich die Situation, ich habe einen nackten Rahmen, also quasi das Rückgrat und kann peu à peu von Motorrad B die Teile ausbauen, modifizieren oder nicht, je nachdem, was ich will und an den Rahmen und Ziel ist, dass
muss man vielleicht noch was dazu sagen. Es ist ja, wenn man sich damit nicht damit beschäftigt, ist einem das vielleicht gar nicht so bewusst. Aber bei Motorrädern kommt's auf das Jahr, in dem der Rahmen gebaut wurde, drauf an. Da gibt's quasi
Benchmarks,
Geräuschbestimmungsvorschriften, die muss ich ab einem bestimmten Jahr einhalten. Habe ich einen Rahmen, der älter ist, auch wenn ich das Motorrad nagelneu aufbaue, muss ich mich im Endeffekt nur an die Geräuschbestimmungsvorschriften halten, die für Motorräder dieses Baujahrs gelten. Aus dem Grund sind da teilweise ältere Sachen gesuchter wie aktuelle, zum Beispiel in der ganzen Harley-Customizer-Szene, ja, ganz klar. Weil man da ganz einfach noch wesentlich mehr Freiheiten hat. Aber generell habe ich auch in letzter Zeit den Eindruck gewonnen, dass die Leute, die die Fahrzeuge abnehmen, also die TÜV-Ingenieure, dass da früher der Behördenschimmel noch mehr im Vordergrund gestanden war wie jetzt. Also jetzt sagen einem die Leute halt, was geht und was nicht geht und man kann sich mit denen da nüchtern drüber unterhalten, ohne dass das zu einer persönlichen Sache wird, wo man irgendein Sakrileg wieder der Straßenverkehrsordnung begeht.
Und das war es früher. Also ich bin beim TÜV mal abgeperlt, weil mein Kennzeichen zu scharfkantig ist. Es ist ein Kennzeichen. Wie Kennzeichen sind in Deutschland? Die stehen bei Harley schon immer nach oben, bei anderen Motoren stehen die nach unten. Und dann meinte der, das ist das scharfkantige Teil, das geht so nicht. Und ich stand völlig perplex vor dem und was sollte ich tun? Das ist so quasi, das Kennzeichen ist ja eine Art Urkunde.
Jeder alle Vorschriften im Kopf, aber das Allergenialste war immer noch das Thema, Matthias Müller baut seine XT500 neu auf. Und er hat sich eingebildet, das Feuerwehrrot für einen Rahmen, das wäre was Brillantes. Baut das gesamte Motorrad um einen mit Original Feuerwehrlack lackierten Rahmen drum auf, fährt zum TÜV und bekommt dann mit, dass das eine unerlaubte Beleuchtungseinrichtung ist, die quasi nur für Sonderfahrzeuge zulassungsfähig ist. Und dann dürfte das ganze Ding wieder zerlegen und einen Rahmen neu lackieren.
Weil die Farbe zu
ist reflektiv.
Ach du großer Gott.
Und das ist natürlich schon GAU.
So kann's gehen, aber beim TÜV ist ja. Hier kommt gerade eine Frage aus dem Chat. Da heißt es, nicht alle haben die Möglichkeit zu basteln. Zeit, Geld, Platz, Fähigkeiten. Wie ist das mit Zusammenschlüssen, also Do-it-yourself-Werkstätten, wo man irgendwie
immer mehr.
Das gerade wir beide gerade.
Gibt's auf jeden Fall, und ich denke auch, es gibt auch in jeder Stadt, wenn du ein bisschen die Szene ein bisschen guckst und ein bisschen so diese lokalen Motorradblättchen und so weiter, gibt's immer wieder Möglichkeiten auch, dass Leute gemeinsam Garagen anmieten, zum Winter einstellen, da auch gemeinsam schrauben. Gibt's hier auch bei uns gibt's das hier, wo man sagt, wo man genau weiß, das sind zwei so Garagenhöfe, das sind drei Garagen, sind nur von Motorradfahrern belegt, die schrauben da auch, und gibt auch so Stammtische, wo man hingehen kann, wo man auch Kontakte kriegt, und die Motorradfahrer sind ein offenes Völkchen, ja, und da denke ich, kann man mit den Leuten gut in Kontakt kommen. Also Möglichkeiten, glaube ich, gibt's in jeder Stadt,
dass wobei man... Wobei es auch so ist, dass es manchmal ein bisschen unter der Hand ist, weil in vielen solchen Werkstätten treffen sich halt Leute und schrauben, aber da wird natürlich auch, ich sage mal, schwarze Auftragsarbeit erledigt. Und aus dem Grund sind natürlich oftmals die Leute, denen die Werkstatt gehört, gar nicht so daran interessiert, dass das mordsmäßig publik wird.
Ah ja.
Wobei das sehr oft auch Keimzellen sind, gerade für jüngere Leute, um erst einmal hinzukommen, weil sie eben die Möglichkeit haben, nicht selber zu schrauben. Und da gibt's bei uns, ich wohne jetzt in Bayreuth, kenne ich einen Fall, das ist eine relativ große Werkstatt, da hat man vielleicht Platz für so 8 Motorräder, und da ist eigentlich dann immer irgendjemand drinnen und schraubt ein bisschen, man unterhält sich ein bisschen, schaut einfach bloß einmal vorbei, trinkt vielleicht mal ein Bier mit, weiß der Kuckuck was. Aber das ist nicht öffentlich, da muss man sich halt ein bisschen umhören bei den Leuten, die sowas interessiert, und dann findet sich da eigentlich immer irgendwas.
Mhm.
Wo man auch, wenn man mal was zu machen hat, einfach mal vorbei kann und das Ding dann mal 2-3 Tage reinstellt und selber schrauben kann und so.
Ja.
Und dann kriegt man natürlich auch Tipps, wenn irgendwas...
Was der eine nicht weiß, weiß der andere.
Ja,
hin und wieder hast du auch mal die Situation, wo du die berühmte dritte Hand brauchst.
Mhm.
Und dann ist das schon sinnig. Also er baut sich gerade in seinen Keller eine Motorradwerkstatt, wo ich so ein kleines bisschen hoffe, mein Eckchen abzukriegen.
Aha.
Und ja, klar, macht Sinn.
Ja. Also du baust auch Motorräder? Oder?
Ja, na klar.
Also.
Hat jetzt lange Zeit zeitlich die Möglichkeiten nimmer, aber ich musste jetzt mein Haus sowieso sanieren und ein bisschen umbauen, und wenn man das dann schon mal macht, dann
passt man die persönlichen Bedürfnisse an.
Genau.
Also er hat ja jetzt die letzten 2 Jahre, sah ich ihn nur mit so einem Mini-Motorrad, sowas mit ganz kleinen Reifen, eine Honda Monkey für die Jungs, die es kennt. Und jedes Mal strahlend war irgendwas anders an dem Motorrad. Es war
also, und wenn es nur das neue Kabel war für die Beleuchtung, ne?
Ja, aber allein das Auspuffthema.
Es war Drama.
Ist endlos. Aber das Ding ist, also.
Ja, und grundsätzlich ist es natürlich viel besser, wenn man im Sommer fahren und im Winter schrauben kann, als umgekehrt.
Ja. Mhm. Und wo kommt jetzt der Zen beim Schrauben her? Ich meine, das
immer dann, wenn die Nacht so schnell rum ist.
Ach so, ja.
Das, wenn man dann in so einem Ding drin ist und dann quasi seine Umwelt vergisst.
Ja.
Der hört dann immer schlagartig auf, wenn einem irgendeine Schraube in den Motor reinfällt. Und man jetzt eigentlich diese 250 Kilo Motorrad umdrehen und schütteln müsste, was man aber nicht kann.
Und was dann auch nicht funktioniert, weil es ja dann meistens irgendwo am Öl festklebt oder
dann
weiß
der Kuh. Ist man sehr schnell wieder in der Realität, aber das kommt so.
Und wie kriegt man die Schraube dann wieder raus?
Zerlegen.
Ach so.
Oder wenn man Glück hat, mit so Magnet, wie so Antennen, da gibt's vorne so Magneten, und wenn man Glück hat, macht's
Klick. Aber der Rest ist ja auch aus Metall.
Aluminium meistens.
Ach so.
Aber da gibt's sowieso die vielfältigsten Möglichkeiten der Selbstüberlistung. Mein Highlight persönlich, ich habe für die alte Honda Enduro noch 3 Motoren.
Mhm.
Bei 2 Motoren ist das Vorgelege vom zweiten Gang kaputt. Das heißt, da springt der zweite Gang unter Last immer raus.
Mhm.
Und einen Motor habe ich, der ist perfekt. Jetzt habe ich natürlich die 3 Motoren bei mir unten in den Schrank reingestellt. Jetzt weiß ich bloß blöderweise nicht mehr, welcher ist. Oh. Und die jetzt natürlich einzubauen und zu schauen, zusammenzubauen und einzubauen und zu schauen, wo der Gang rausspringt, ist irgendwie albern. Jetzt werde ich mal irgendwann einmal so ein Schwanenhalsendoskop zulegen müssen, um mir das Vorgelege vom zweiten Gang jeweils anschauen zu können.
Ja. Bei mir war, ich habe mal eine Harley, die hat einen kleinen Motorschaden, da muss der Motor raus. Die Gelegenheit habe ich benutzt, das ganze Motorrad zu zerlegen und das ist aber wieder was Harley-Spezifisches, weil die einen extra Öltank haben, der mit Schläuchen vor zum Motor geht und so. Und ich war am Zusammenbauen. Und sah aus wie so ein Kabelsalat. Mhm. Nur waren es Ölschläuche. Und ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich das wieder in diesen Motorradrahmen reinwickel und flecht. Ich habe aufgegeben. Ich habe es tagelang probiert, wie so ein 3D-Puzzle. Ich hatte auch keine zweite zur Hand oder einen Freund, wo ich es mir angucken konnte.
Und das Thema Internet und gucken gab es zu dem Zeitpunkt
nicht. Das gab es nicht. Und es ist bis heute die Motivation, warum ich auf der Basis meines vorhandenen Motorrads eine zweite baue. Mhm. Ich kann nachgucken, wie es ist.
Ah ja. Na gut, aber inzwischen gibt es ja im Internet alles Mögliche
an. Inzwischen schon, aber das war damals, ich hab's nicht hingekriegt. Ich habe mir einen Fachmann, ich habe gesagt, da, bau den Ölkreislauf.
Wobei das auch was ist, was mich stark gewundert hat. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch viel mit Kids gebastelt. Und die, wenn im Internet irgendwo eine Schraubbeschreibung gefunden haben zu einem Problem, dann wird da überhaupt nochmal nachgedacht, ob die jetzt sinnvoll ist, ob das passt, ob das eigene Modell, das man hat, wirklich zu 100% deckungsgleich ist oder doch ein bisschen anders. Dann geht's los und dann sind sie völlig verblüfft, wenn das irgendwie nicht hinhaut. Mhm. Also dass es für alles eine Anleitung gibt, die man findet, ist teilweise dann ein bisschen die Legitimation, den eigenen Kopf auszuschalten, was auch wieder schade ist. Aber das macht man zwei oder dreimal, danach entwickelt sich der kritische Geist von selbst.
Lernen durch Schmerz.
Oh ja.
Ja, klar. Na ja, gut, man kann natürlich auch im Internet Leute fragen und dann
da kriegt man aber mitunter auch nicht unbedingt die besseren
Antworten. Schwankende Qualität.
Ja, schwankende Qualität. Gut, deshalb, also beim Leutefragen muss man wahrscheinlich das Gehirn eingeschaltet lassen.
Also ich weiß schon, bei mir in meinem Forum für mein Motorrad, wem ich, was jetzt Fakt ist und was jetzt eher ins Blaue geschossen ist. Mit der Zeit kennt man halt auch die Leute.
Ja, das erinnert mich sehr an meine Zeit mit Gentoo. Also einem Unix-Betriebssystem, was man auch sozusagen alles selber macht. Da musste man dann auch immer gucken, wer was an Tipps gibt und ob das überhaupt passt und so. Naja, also ich sehe da doch deutliche Zusammenhänge zwischen der...
Ja, das ist auch relativ endlos. Also für Sachen, die ich nicht mehr selber kann, dann fahre ich tatsächlich in die Gegend von Mainz. Mhm. Und dort sitzt der für mich Schraubergott. Der Mann ist gelernter Flugzeugmechaniker. Und mit der Sorgfalt und Überlegung, wie er an Flugzeugtriebwerken baut, die funktionieren müssen. Inzwischen baut er Beschleunigerröhren und lauter so Zeugs. Schraubt er an Motorrädern.
Also ich brauche dann auch noch, um richtiger Motorradbastler zu sein, ein Auto mit Anhänger, damit ich das Motorrad dann auch nach Mainz fahren
kann. In meinem Fall ja.
Immer. Ach so, ja.
Nee, da wird keine Schraube einfach so aus der Hand angezogen. Der kann, über Drehmomente habe ich den mal erlebt, wie der eine Dreiviertelstunde ein Referat gehalten hat. Wie Schrauben richtig angezogen werden, in Abstimmung von welchem Material die Schraube ist und in welches Material sie reingetreten wird.
Und vor allen Dingen, was die Schraube auch noch für einen Zweck hat. Wenn du jetzt irgendwie eine Schraube hast im Zylinderbereich, das ist ja wieder ganz was anderes, wie wenn du eine Gehäuseschraube anziehst.
Das geht richtig tief.
Und da gibt es dann eigentlich auch noch sehr oft, wenn es so ans Eingemachte geht, Schrauber, die sich auf irgendwas spezialisieren. Da kennt sich der eine dann halt besonders gut mit Gabeln aus.
Ja, klar.
Wie man es jetzt vom Innenleben her aufs Fahrergewicht abstimmt oder wie auch immer. Einer macht nur Motoren. Der nächste kennt sich mit Fahrwerksgeometrien aus, was man da macht. Und das ist in der Interaktion dann natürlich auch spannend. Weil am Schluss muss ja alles zusammenpassen.
Naja, ja. Genau. Also das ist sicherlich Ja, wenn man selber baut, dann kann man natürlich das Motorrad auch so ein bisschen auf sich selbst abstimmen. Ne? Das kann man natürlich, wenn man eins kauft, nicht so. Oder wie ist das?
Möchte ich nicht mal sagen, weil wenn man jetzt beispielsweise aktuelle Sportmaschine sich anschaut, was man da schon allein vom Fahrwerk her verstellen kann, so aus der Kiste raus, das ist fast schon unübersichtlicher Dschungel. Da kann man die Dämpfung beim Einfedern einstellen, die Dämpfung beim Ausfedern einstellen, das Federniveau einstellen.
Ob es schnell einfedert oder langsam.
Genau, gibt es dann auch in Highspeed und Lowspeed die Unterscheidung. Und das, was da standardmäßig eingestellt ist, das bezieht sich, glaube ich, bei den japanischen Mopeds immer auf ein 68 Kilo japanische Standardfahrer.
Nein, es gibt für je nach den europäischen Märkten, es sind Einstellungen, die es für den Durchschnittseuropäer gemacht, mit den Gewichten gibt es ja Kommissionen, die Leute, die dann immer so Screenings machen, das heißt, werden Durchschnittswerte gebildet, Größen und so weiter, Ergonomie, das heißt, wenn du ein Motorrad kaufst, das aus der Kiste ist so, dass es für so und so viele Prozent der Leute schon passt, auch die Fahrwerksabstimmung schon passt und so weiter. Und sind wir ganz ehrlich, ihr diskutiert jetzt gerade auf einem sehr hohen Niveau mit der Verstellerei, aber ich glaube, dass 90% der Leute, die mal Motorrad fahren, betreiben, 90%,
ja,
mit der Standardeinstellung aus der Kiste bestens zurechtkommen und am besten überhaupt nichts dran verstellen, sondern einfach damit fahren.
Ja. Weil man kann unheimlich viel verhunzen, wenn man da qualifiziert dran rumschaut. Also aber man kann es auch schon beim Standardmotorrad, ohne dass man in irgendeiner Form da...
Richtig, aber ich glaube, dass 90% mit der Standardeinstellung ab Werk glücklich und zufrieden
sind. Absolut. Und du bist tolerant. Also in den ersten 14 Jahren von meinem Motorrad ging mir schleichend aus Verschleiß des Hinterradfederbeins natürlich die Dämpfung und alles hin und weg, aber man hat sich halt drauf angepasst. Das ist so ein schleichender Effekt und man adaptiert es und merkt es nicht. Bis es mir dann doch letztendlich zu blöd war und ich mir dann auch ein gutes Federbein gekauft habe und das Motorrad war wie ausgewechselt. Und ich habe erst dann gemerkt, wie schlecht das Motorrad war. Oder das Fahrwerk. Da anderes Motorrad.
Ist ganz klar, weil du bist gewohnt und mit dem schleichenden Grad der Verschlechterung adaptierst du einfach, stellst dich darauf ein, du weißt, ich muss halt früher bremsen oder auf diesen Strecken muss ich anders fahren. Und irgendwann ist es so, am Ende sagt, jetzt muss ich doch austauschen, dann hast du was völlig Neues.
Heute, ich habe es nicht gemerkt, wie schlecht es wirklich war.
Wäre natürlich auch möglich gewesen, irgendwann nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren die Dämpferventile mal ein bisschen zuzudrehen, dann wäre es aber da gegangen, ohne dass man ein neues Federbein hätte kaufen müssen. Aber
tja,
wo bleibt da die Zubehörindustrie? Die wollen ja auch was verkaufen.
Eben. Das stand eh an. So.
Ja, ja. Naja,
man kann da. Jetzt sind wir natürlich zu einem, was noch gar nicht kommen.
Ja.
Das Fahren an sich.
Ja, das Fahren an sich, ja.
Wo ist da der Witz? Die einen schauen sich die Landschaft an, die anderen freuen sich auf irgendwelche Treffen zu fahren.
Die Dritten wollen schneller sein wie der hinter ihm.
Ja. And so on.
Ja.
Das ist ja eigentlich nicht der Witz der Sache per se.
Ist bei mir eine Mischung aus allem.
Ja, klar. Also
was natürlich dann auch passen muss, dass das Motorradkonzept zu dem passt, was man gerade machen will.
Ja, ja.
Bräuchte ich 5.
Klar.
Wobei die Zulassungsstatistik dem eigentlich widerspricht, weil das Motorrad, das in Deutschland mit Abstand am meisten verkauft wird, ist eine wirklich genial funktionierende eierlegende Wollmilchsau. Das ist die große BMW Enduro, die 1200er GS.
Und die kann alles.
Und die kann alles auf einem sehr hohen Niveau. Man kann mit dem Ding reisen. Man kann auch äußerst stramme Landstraßenrunde fahren. Man kann auch über die Autobahn bügeln, ohne dass das Ding schaukelt und eiert. Hat einen schönen Windschutz.
Aber Enduro ist doch eigentlich ein Gelände Motorrad, oder?
Sagen wir so, bei den Motorrädern sind die Geländeversionen noch nicht so weit von ihrem Ursprungszweck weg wie beim Auto.
Ah, ja.
Also mit solchen Großenduros kann man in den meisten Fällen auch nochmal ein paar Schotteretappen fahren und so weiter und so fort. Das geht. Aber das Gewicht setzt da natürlich auch ein Limit. Weil wenn ich jetzt mal so 230 Kilo oder was umschmeiß, Ob ich dann noch Lust habe, die aufzuheben, ist die erste Frage. Und ob ich es dann kann, natürlich die nächste.
Mhm. Ja.
Also so richtig für einen Geländeeinsatzzweck ist das nicht mehr gedacht. Macht auch fast kein Mensch.
Naja, Geländeeinsatz geht ja sowieso nur sehr eingeschränkt. Man kann ja nicht einfach durch jedes Gelände fahren. Speziellen Plätzen möglicherweise.
Ich war mal, es gibt in dem französisch-italienischen Grenzgebiet in der Nähe von Turin, gibt so eine illegale, aber halb akzeptierte Augenzudrück Enduro-Paradies. Die haben im Ersten Weltkrieg da irgendwie gekämpft und haben da Eselpfade bis auf die höchsten Gipfel rauf.
Ja, ja, klar.
Und auf die kann man heute noch fahren. Und da gibt's den Mont Chapaton und den Mont Chaffareux. Und ich habe noch eine KTM-Geländesportmaschine und war mit der unterm Gipfel, da ist vorm Gipfel noch so ein ganz steiler Anstieg, und dann stehst du auf dem Gipfel auf 3300 und bla Meter.
Das ist dann eher so Trailwandern, wenn man
ja,
so
will. Und ich habe wie so ein Pferd, was vor einem Springding bockt, habe ich jetzt vor der Anfahrt nochmal, boah, guck dir das erstmal aus der Nähe an und hin und her. Und da höre ich von hinten ganz leise eine BMW-Enduro hochblubbern. Und der fährt an mir vorbei, nimmt nicht mal Anlauf, weil das Ding hat ja genug Leistung, und fährt da hoch und steht da oben. Mit 230 Kilo und meiner hat 130 Kilo. Helm aufgesetzt, Motorrad angekickt, umgedreht und hoch, weil so weit geht's ja du nicht.
Dann war der letzte motivierende Faktor gerade auch.
Ja, ja, ich bin aber so hoch, dass ich auf der anderen Seite fast wieder runtergefahren bin.
Aber man muss eins sagen, es gibt auch in Deutschland noch legale Ecken, wo du fahren darfst. Zum Beispiel so, dass zum Beispiel in MacPom oben, also Mecklenburg-Vorpommern, für alle, die das Kürzel nicht kennen, also in MacPom gibt's viele offizielle Verbindungsstraßen, die sind reine Sandwege, und es gibt dort auch Veranstalter, die machen legal geführte Enduro-Touren, wo du am Tag 120 Kilometer fährst und davon 80% auf Offroad fährst, aber legal. Ja. Also es gibt schon noch bei uns die Möglichkeiten.
Ja. Ich denke auch in Brandenburg, das ist ja so wenig besiedelt und da gibt es auch viele
Sandpisten. So in Bayern, so wenn du vor vielen, ich habe mal ein bisschen bewusst drauf geguckt, Feldwegen stehst, steht kein Schild Durchfahrt verboten oder landwirtschaftlicher fortschrittlicher Verkehr. Und damit ist es erledigt.
In Italien hat man natürlich vor einigen Jahren bei den Gebirgsjägern die Esel abgeschafft. Das heißt, die Eselfährten werden da
rar
zurückgehen. Ich kenne nämlich zufällig jemanden, der bei den Gebirgsjägern war in der letzten Eseleinheit.
Oh Gott.
Die gab es noch bis vor wenigen Jahren.
Nicht als Esel, hoffe ich aber.
Nein, nein, nicht als Esel. Als Soldat. Und das haben sie abgeschafft. Aber vorher in der Tat, die haben da immer Esel, mit Eseln sind die da immer raufgezogen. Und das sind natürlich dann tolle Strecken.
Klar. Die haben zurzeit ein merkwürdiges Problem, weil es irgendwie so eine NATO-Richtlinie gibt, dass Armeefahrzeuge mit Diesel betrieben werden müssen.
Ja, da haben die Engländer doch jetzt wieder so eine Diesel-Enduro gebaut.
Und es gibt halt keine oder kaum Diesel-Motorräder. Und deswegen haben die da irgendwie gerade nicht so wirklich ein Geländemotorrad.
Aha. Na, die Engländer haben jetzt eins.
Haben sie eins?
Das ist so ein 600 Kubik Eintopf. Schaut ein bisschen optisch so aus wie die alte 550er XT, also recht archaisch. Und das hat halt so 30 Diesel PS, die Größenordnung. Und ist auf den NATO-Einheitstreibstoff abgestimmt.
Das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. Denn aber früher also Motorräder kommen doch eigentlich auch aus dem Militärbereich.
Haben zumindest einen signifikanten Verwendungszweck da.
Ja. War aber eigentlich immer Informationsträger-Thema. Also die Motor, die Gradmelder, haben ja Gradmelder geheißen. Die mussten eben irgendwelche Informationen von Punkt A nach Punkt B schippern. Und meines Wissens nach war das die Einheit mit den niedrigsten Überlebenschancen.
Aha.
Und somit war die Informationsübertragung dann natürlich auch nicht mehr so unbedingt das Sicherste. Und da gibt's ja irgendwie andere Möglichkeiten, wie man sowas in der Zwischenzeit machen kann.
Und wieso war da die Überlebenschance so gering?
Weil die erstens mal, man hört sie.
Ah ja.
Gibt ein gutes Ziel ab.
Aber es ist ein bewegliches Ziel, das ist immer schlecht.
Da gab's auch sehr viel Unfälle bei der Bundeswehr, wie es noch Gradmelder gab, weil die waren beispielsweise jetzt mit Panzereinheiten zusammen.
Ja, der Bundeswehr, das, die Bundeswehr hat doch nie richtig Krieg geführt bis vor kurzem.
Ja, schon, aber jetzt bei Manövern und so weiter und so fort. Ein Freund von mir, Peter Wolf, war Drahtmelder beispielsweise auf Hercules Military. Und das sind also tatsächlich immer mal wieder Unfälle passiert, dass man jemanden übersieht. Und da, wenn natürlich irgendwas anders drüber fährt, dann war es das.
Und das waren aber keine Dieselfahrzeuge dann?
Das waren Zweitakter.
Zweitakter Nürnberg Hercules Werke.
Ah ja.
Aber es gab auch, danach gab es von KTM, gab es eine Variante, eine Militär-Viehdachtmotor mit den Rotax-Motoren damals. Also die Bundeswehr hat nach wie vor, glaube ich, sogar
BMWs, ne?
Also die haben auf jeden Fall, gibt nach wie vor Gradmelder, gibt es nach wie vor in den Einheiten.
BMW ist doch, glaube ich, jetzt die einzige Motorradfirma in Deutschland, oder? Die anderen NSU und so gibt's doch alles nicht mehr.
Nee.
Es gibt noch einen Hersteller im Osten, die Firma MZ, die nach einer sehr bewegten Nachwendegeschichte
aktuell noch.
Die gibt's nach wie vor, aber sie produzieren keine motorisierten Zweiräder derzeit.
Und halt allerkleinste Nischenanbieter, Leander und so weiter und so fort. Und,
Die fast mehr in die Custom-Ecke sind.
Ja, ja, logisch. Also von Stück.
Also dass es MZ nicht geschafft hat, hat mir tatsächlich leid getan, weil die hatten eine reelle Chance, eine zweite deutsche Motorradfirma zu werden nach der Wende, hatten auch, wie ich finde, einen eigenen Motor, der gar nicht so schlecht war, dieser Zweizylinder-Paralleltwin da. Aber ich weiß es nicht, an was es gescheitert ist.
Na, der Chat findet es irgendwie auch nichts, jedenfalls wird hier nichts eingetragen. Da können wir ja nochmal überhaupt die Motorradhersteller durchgehen. Ich habe jetzt hier USA, Harley-Davidson.
Jo.
Gibt's da sonst noch was?
Indien hat wieder was gemacht. Gibt's überhaupt noch?
Indien krepelt immer so rum. Also die klassischen amerikanischen Motorräderfirmen, da gab's eine Unmenge. Übrig geblieben ist Indien und Harley-Davidson. Und Indien ist 54 oder 55 irgendwie vom Markt verschwunden.
Wenn man es genau nimmt, kann man das eigentlich ja gar nicht mehr so nach Marken trennen. Weil wenn ich mich richtig erinnere, zum Beispiel das ganze Goldwing-Thema, von Honda. Die waren ja auch in USA produziert.
Gut, aber wir haben ja die Frage gerade nach Herstellern, nach Länderzuordnungen, nicht jetzt, wo Produktionsstätten sind. Ja,
ja, weil schon, aber es ist ja auch ein Motorrad, das für den amerikanischen Markt mehr oder weniger konzipiert ist. Also auch die großen Hersteller haben ja in Europa ein anderes Programm wie in USA und so weiter und so fort. Die diversifizieren da ja auch und dementsprechend waren dann auch die Entwicklungsstätten und die Produktionsstätten.
Aber es ist so, in USA ist es so, es gibt Harley-Davidson nach wie vor. Es gab immer wieder Versuche, alte Marken aufleben zu lassen, ob es jetzt eben Indien war. Aktuell gibt es noch Victory als US-amerikanischen Hersteller.
Ja, stimmt, den habe ich vergessen.
Die haben vor 2 Jahren jetzt erst neu begonnen, oder vor 3 Jahren, auch in Deutschland was aufzubauen. Ansonsten fällt mir zu USA.
Buell also, ist ja jetzt leider platt.
Buell gibt's nicht mehr. Der hat Harley-Davidson ja geschluckt und dann platt gemacht. Ansonsten.
Man beachte die Träne in meinem Auge.
Es gibt noch ein paar kleinere vielleicht, die jetzt mir aber jetzt aktuell keine Namen. Das
sind aber alle so in der Customer-Ecke.
Diese Confederate zum Beispiel oder diese OCCs, das sind aber so Custom-Bikes, die für sehr, sehr teures Geld eben 80.000, 100.000 Euro Fahrzeuge anbieten. Aber zum Teil nur für den Home-Market. Diese Confederate, glaube ich, gibt es in Europa überhaupt keinen Vertrieb Beispiel. Ja.
Das wird's mal.
Und das ist so USA.
Ja. Großbritannien.
Triumph.
Und Norton ist jetzt, glaube ich, auch Norton, ganz neu wieder
gekommen. Norton kommt neu, ein Titelbild. Schauen wir mal, wie lang, weil es eher so eine Manufaktur wohl sein wird.
Entschuldigung, wir haben in Deutschland die Firma Horex vergessen.
Aber Deutschland, Horex.
Richtig, ja, genau. Horex. Ja, Horex halt ist ja wieder eingestiegen im Markt mit dem Sechszylinder-Projekt.
Sechszylinder, ja, Mensch.
Horex, H-O-R?
E-X.
Ja.
Ja. Gut, hat auch das kurz eingeflochten, weil wir gerade bei traditionsreichen Namen sind.
Stimmt, bei sehr traditionsreicher Name.
Bei dir habe ich gelesen, Triumph von Norton, da gab es die Mode, die zu kombinieren.
Ja.
Da
gibt's
die Triton, die Triumph von Norton Hybrid.
Na klar, also.
Und die Norwins.
Ja, und alles. Das Ding war einfach.
Implantierte Yamaha V-Motoren.
Alles. Das Thema war das, dass Norton in einem Rennmotorrad, der Manx, ein Rahmenlayout hatte, was sehr gut fahrbar war. Und dann haben sie aber dann, die haben den dann auch in die Serie übernommen. Und ausgehend von den Rennmaschinen, weil die denen ihre Motoren abhanden gekommen sind, weil die teilweise in Formel 3 Rennautos eingebaut wurden, standen halt die Kisten ohne Motor rum und da hat man Motorräder reingebaut. Und dann letzten Endes, die berühmteste ist die Triton. Ein Triumphmotor in einem Norton Rahmen. Und dann, da kann man jetzt aber echt drüber streiten. Der Rahmen ist unstrittig der bessere, wie was Triumph je hatte. Und man kann behaupten, ich höre schon hinten die Aufschreie, dass die Triumphmotoren besser waren. Und dann hast du so ein Best of British Bike Cocktail gehabt. Mhm. Und das wird bis heute gemacht. Also du kannst es, ich habe daheim im Keller tatsächlich ein Federbettrahmen von 54 rumstehen, schon seit weit über 10 Jahren, wo ich mich nicht rantraue, da irgendwann mal einen Motor reinzubasteln.
Wobei es dann natürlich schon die große Frage ist, wie man das dann zulassungstechnisch über die Bühne kriegen will.
Ich habe die englischen Papiere dafür. Mhm.
In Kombi mit dem Motor, oder?
Das muss man mal mit den Tüftern bereden, was sie machen. Also mein Traumding wäre, einen aktuellen Zweizylinder Norton Thruxton, Triumph Thruxton Motor reinzustricken.
Klar.
Weil dann hast du die moderne Interpretation von der Triton zu den Zulassungsbedingungen von...
Optisch wäre es ja auch stimmig.
Eben. Zu den Zulassungsbedingungen von 1954. Und dann kannst du dir vorstellen, wie viel Dämpfungsmaterial da noch im Auspuff drin ist.
Naja, also dem TÜV kann man letztlich... Am Ende gegen Geld werden die alles prüfen. Das kann dann nur teuer werden.
Ja, ja, die haben mal alle langsam. Die Nummer mit diesen alten Rahmen und modernen Motoren, da schlug das mal dem TÜV zu hohe Wellen. Mhm. Und zwar in alten Harley-Rahmen passen im Prinzip auch die modernen Motoren. Mhm. Nur fehlen oben so 1,5 Zentimeter. Wo der moderne Motor zu hoch ist. Der stößt oben an ein Rohr an. Das haben die Jungs natürlich gemacht. Die haben die Rohre heiß gemacht. Und mit einem Wagenheber die 2 Zentimeter da noch nach außen, nach oben gebogen.
Aua.
Und da kam der TÜV natürlich irgendwann einmal drauf, dass ein Evolution-Motor nicht in einen Rahmen von einer Panhead,
Shovel.
Egal, alles vorher. Passt. Und wenn du mit der Kombination angekreuzt bist, war es klar. Du hast manipuliert und die Dinger sind dann reihenweise entzogen worden.
Ja, ja.
Sorgte in der Rocker-Szene für echt übles Kopfzerbrechen.
Aber es ist halt wie bei allem, wenn irgendwo ein zu großer Geschmuh getrieben wird, dann kriegen alle die Klatsche.
Na logisch, sie haben es übertrieben. Die haben ja halb Amerika nach den alten Rahmen leer gekauft.
Ja, klar.
Und dann hältst du es nicht unter der Decke, der Topf
kommt über. Vor allen Dingen, wenn man da was dann, wenn man die Biegung ändert, dann ändern sich natürlich auch die Strömungsverhältnisse und so.
Klar. Juckt in Amerika,
und so weiter.
Juckt in Amerika kein Schwein. Mein Ami-Kumpel, dessen erstes in Anführungsstrichen selber gebautes Motorrad war eine Yamaha, die 750er, dieser als Einzylinder, diese Softchopper gab.
XV
750. Einer der hässlichsten Motorräder, die je gebaut worden. Und die hat er für ein Apfel und Ei gekriegt und hat den Rahmen auseinandergeschnitten und ein Rohr eingeschweißt, damit die Gabel weiter nach vorne kommt. Der Winkel, den Winkel verändert. Und ich stehe vor dem Ding, sehe die Schweißnähte. Und abgesehen von dem TÜV-Problem sage ich zu ihm, traust du dir das wirklich? Und der antwortete einigermaßen entrüstet, entschuldige mal, ich bin Heizungsbauer. Wenn ich ein was kann, dann sind's Rohre schmeißen. Damit war der Fall für den erledigt. Das Ding fährt heute noch.
Naja,
wenn du's kannst und weißt, was du tust, geht eine Menge. Ich würde es mir nicht zutrauen.
Tja. Naja. Gut, dann hast du jetzt das Thema Chopper erwähnt. Sag mal, was das ist. Das weiß ja vielleicht nicht jeder von den.
Naja, das sind mit den Füßen voran. Das beste Mittel gegen Achselschweiß, weil die Arme meistens recht hoch hängen. Und dann schaut man, dass man möglichst authentisch zu diesen American Way.
Ich weiß nicht, wer hier sein Telefon am Laufen hat. Wir haben. Also meins ist aus.
Meins
ist
auch.
iPad ist auch aus.
Das steht auf Flugzeugmodus.
Flugzeugmodus wäre gut.
Ah? Weg.
Ja. Nee, noch nicht ganz. Naja, jetzt ist er vorbei. Also, Chopper, genau, Hippies.
60er ist, Jahre waren sie auf einmal da.
Ist aber auch wieder vorbei, ne? Man sieht keine, oder?
Kommt aber immer mal wieder.
Nö, also das ist auf stabilen Level schon allein dadurch, dass Harley Davidson die Dinger ja quasi serienmäßig baut.
Also, und in der Zwischenzeit auch mit einem gewissen Charme. Also es hat ja lange Zeit, waren die ganzen fertigen Chopper ein bisschen lieblos.
Ja.
Und in der Zwischenzeit
diese Rocker meinst du, ne?
Ja, generell. Das jetzt die schwarze ist, wie heißt die? 48?
Na, die ist eher Bobber.
Ja, aber es gibt halt gewisse Stilrichtungen.
Also ich denke, Bobber und Chopper, lass uns mal diese Custom,
kommen aus derselben Ecke.
Ich würde die Differenzierung jetzt nicht machen, aber letztendlich ist es so, man muss eins sagen, Harley Davidson ist in 2011 der viertbestverkaufte Marke in Deutschland. Also das Chopper herum ist als Welle, kann man, glaube ich, nicht behaupten. Okay.
Ja? Man sieht sie nur nicht
zumal,
so häufig.
Zumal, dass alle Leute, alle anderen Hersteller auch, oder die meisten Hersteller zumindest ein, zwei, drei so Chopper-Modelle auch im Programm nach wie vor haben. Ob es Honda ist, ob es Suzuki ist, ob es Yamaha ist, die haben alle so Chopper im Programm. Also die werden auch verkauft nach wie vor.
Und es ist definitiv eine Möglichkeit, sich im Wind quasi entspannt sitzend, um die Nase wehen zu lassen.
Ich widerspreche dir, weil Chopperfahren ist nicht entspannt, weil rein von der Ergonomie her ist es so, dass du ja beim Chopperfahren, du hast die Füße vor dir, du hast die Arme, das heißt, du musst dich festhalten. Wenn du normal auf dem Motorrad sitzt, hast du die Beine und die Extremitäten, die Beine unter dir, ja, und kannst dich abstützen gegen den Wind. Beim Chopperfahren hängst du völlig im Wind komplett und musst dich festhalten.
Ich hab's jetzt auch nicht primär auf das, also wie entspannt, ich sitz, entspannt bezogen, sitzen, entspannt sondern vom Fahren her. Wie ich fahre.
Du fährst langsam.
Du hast also da nicht irgendwie permanent das Teufelchen im Nacken sitzen, dass du sagst, naja, ein bisschen schneller könntest du noch gehen.
Ja gut, das ist dein spezielles Christoph-Kurt-Problem, ja, das Klick macht, ja.
Also ich habe ihm mal einen Chopper ausgeliehen, der kam anders zurück und die war danach sogar besser.
Quasi Kaltverformt,
oder? Viel Spaß gehabt.
Also ich hatte eine Harley Sportster und die hatte so diesen klassischen Hornlenker und ich hatte
Ape-Hänger
und ich hatte mal eine Zeit lang, 1,5 Jahre sowas, die Kante, keine Lust auf Motorradfahren. Er hat gefragt, er hat sie gekriegt und ich weiß nicht, was ihn getrieben hat. Er hat den Lenker umgebaut. Und die kam zurück und hatte diesen geschwungenen Lenker nicht mehr, sondern ganz zwei so lange Stangen, die den Lenker nach hoch und da war ein Rohr oben drüber. Und das war dann so gerade drauf. Und es war definitiv eine Verbesserung, also sie war.
Wobei das Ding sowieso ein Späßchen gewesen ist. 8,5-Liter-Tank, 10 Liter auf 100 Kilometer, Reserve ungefähr 500 Meter, weil man umschalten musste, war also eh schon alles zu spät. Also da hat man schon auch spannende Situationen erlebt mit dem Ding.
Tank.
Und ich glaube, eingetragen waren im Brief 103 Phon seinerzeit noch. Irgendwie, das heißt, weil im Brief kann man nur zwei Zahlen eintragen, da war dann irgendwie 00 und Stern und unten war dann 103 gestanden.
Ja, irgend sowas.
Und dann waren aber ja dann noch irgendwie Tüten drauf, wo man einen Schweißdraht hinten zum Auspuff reingeschoben hat und der ist dann irgendwie zum Auslösventil in den Brennen. Ne?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
So deutsch, in den Auspuffanlagen war gar nichts mehr drin und die war zwar schon mit 103 Phon eingetragen, aber
was
die
dürfte dann
vielleicht
ist.
Irgendwie aha. 110 oder 115 gehabt. Ich habe dann auch mit der Nachbarschaft irgendwie zwischendurch so Probleme bekommen.
Also 105 dB entspricht ungefähr dem Startgeräusch eines Flugzeuges, ja?
So laut war sie nicht.
Naja, es gibt ja Zusammenhänge zwischen dem Flugzeugbau und dem.
Nur vielleicht noch eine kleine Anekdote zu dem Thema. Also die Nachbarschaft hat dann irgendwann einmal die grün-weißen Freunde informiert, ne, dass sie immer äußerst unsanft aus dem Schlaf geweckt waren, wenn ich früh in die Uni gefahren bin. Und dann sind selbige Herren bei mir mal vorstellig geworden und haben mich also darauf hingewiesen, dass das gar nicht geht. Und dann haben wir uns über den Harley Owners Club in Bayreuth dieselben Tüten, die passen, in Original besorgt.
Ja.
Und ich habe also kulanterweise von der Polizei einen Vorort-Termin bekommen. Das heißt, die haben gesagt, in einer Woche kommen wir an deiner Garage wieder vorbei. Und dann schauen wir uns das Ding da an. Komm nicht zu uns, sie ist zu laut. Und dann, wenn alles klar geht, darfst du weiterfahren. Jetzt habe ich also diese Tüten da bekommen.
Die genauso aussehen, die wie drauf waren.
War spannend. Der hat also seine ganzen Auspuffanlagen im Keller in aufgeschnittenen Kanistern gelagert gehabt, wo Altöl drinnen war. Hat den Ärmel drin da gekrempelt, hat also immer in diese Altölkanister, wo man ja nichts gesehen hat, reingelangt, hat was rausgezogen. Oh, die sind von einer Igler, die passen nicht. Blub, und wieder rein ins Öl. Bis er dann irgendwann die richtigen Töpfe gehabt hat. Und die habe ich draufgebaut und ich war gerade fertig. Und dann waren die Kameraden auch schon vor der Tür gestanden. Und dann lasse ich das Ding also an.
Der hat nur gequalmt.
Eben. Und es macht also blub, 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 blub. Alles wunderbar, die waren glücklich. Und dann fängt das Ding auf einmal zu qualmen an, wie Sau, weil natürlich innen drinnen aus dem ganzen Dämpferinnereien dann das Öl raus
gebrannt ist.
Naja, kurz geschwitzt, ging aber noch über die Bühne.
Mhm. Naja. Wir waren bei den verschiedenen Herstellern, also Österreich haben wir dann mit KTM.
Ja. Knick, knack.
Knick, knack.
Sie falten Plastik.
Ach so. Italien. Moto Guzzi hatten wir schon erwähnt. Ducati. Und?
Aprilia.
Ach so, Aprilia.
Benelli. MV Augusta.
Ah. Also MV, Augusta ist...
Meccanica Vaghera, wenn ich
nicht alles... Haben die Italiener jetzt nicht irgendwie einen Antrag gestellt, aufgrund ihrer Motorradkultur zum Weltkulturerbe erklärt zu werden? Wie war das?
Würde mich nicht wundern, aber ich habe nichts gehört.
Aha,
ja. Also das Motorrad scheint irgendwie zum Selbstverständnis des Italieners ein bisschen
essentiell. Also wenn ich einen italienischen Motorradfahrer mir vorstelle, dann ist ein Typ im T-Shirt, Shorts, Badeschlappen an der Strandpromenade von Rimini.
Ja, aber das Thema ist
rum. Helm über den Arm.
Das Thema ist rum, weil es war ja tatsächlich so und die haben also jetzt schärfere Auflagen und ziehen die schärfer durch, teilweise wie bei uns.
Die haben ganz hohe Bußgelder inzwischen und Ordnungsgelder, wenn man da, das zwingt dann doch zum Umdenken. Ich weiß es.
Es ist auch kein Spaß mehr, aber wir sind früher gerne mal mit so einer Truppe von 4 bis 5 Leuten so eine Woche mal zum Motorradfahren Richtung Alpen gefahren, gerne Italien, Frankreich und auch gerne jenseits der STVZO auch dort in den Ländern. Und es war früher so, dass es eigentlich wenig strafbewehrt war. Mhm. Mittlerweile ist so, dass Italien doch erstmal eher doch gemäßigt oder relativ legal unterwegs sein sollte, weil die die Kontrolldichte und auch die Höhe ist und auch die Strafen deutlich höher.
Als aber immer noch besser wie Österreich. Ne?
Mhm. Ja. Wobei natürlich Italien eher so ein Rollerland ist. Ne? Also.
Ja, da kommt er her, ne?
Ja. Ja, ich habe ja Sprachaufnahmen in Italien gemacht und habe mir da erklären lassen, warum alle italienischen Jugendlichen Roller brauchen, also mindestens die männlichen Jugendlichen. Also einer meiner Informanten, so ein alter Opa, der halt von früher erzählte, der meinte dann, ja, man braucht den Roller, sonst kriegt man keine Mädchen ab. Das ist, ist wohl der Punkt gewesen. Ja, es kommt dazu, dass in Italien halt die nicht verheirateten Kinder, auch wenn sie schon 30 sind oder so, alle zu Hause wohnen. Und so muss man halt irgendwie das Liebesleben nach draußen verlagern, weil die Mutter halt zu Hause aufpasst. Und da hilft halt der Roller, weil man dann eben mobil ist und sich absetzen kann.
Aber es gehört, glaube ich, immer noch so, dass die Roller wachsen. Die Zahlen jetzt in Italien, oder?
Ja.
Also auf jeden Fall so, dass Italien ist der größte Markt für Roller in Europa mit Abstand.
Ja.
Ja? Ich glaube, dass zu jedem Haushalt im Schnitt eine, glaube ich, gehört.
Da gehören immer Roller dazu.
Und ja. Das ist stell dir mal eine Stadt vor wie Mailand oder Rom und denk dir die Rolle weg und setzt jeden Roller durch ein Auto. Mhm. Was ist für ein Verkehrschaos? Man ist ja jetzt schon Verkehrschaos, aber wenn du das nochmal potenzierst, also diese Zweiräder, minimieren ja auch das Verkehrsaufkommen brutal, auch den, genau. auch das Parkplatzthema mhm. und so weiter und so weiter, auch nicht nur in Italien, auch geh nach Spanien, geh nach Barcelona, ja, Milliarden von Rollern, die da fahren. An jeder Ecke stehen hunderte von Rollern geparkt und stell das vor, nimm die Rolle weg und stell für jeden Roller ein Auto hin.
Ja, das würde nicht gehen, das stimmt schon.
Impossible.
Ja, genau.
Es trägt da ganz deutlich auch bei zur Verkehrsentlastung, in Anführungszeichen,
Naja, und wenn die Italiener dann Motorrad fahren, dann machen sie das natürlich auch gleich mit erheblichem Aufwand, würde ich sagen.
Naja, das sind halt die Renner.
Naja.
Aber die fahren anders als wir zum Beispiel, wenn du guckst. Ich hab, du wirst, wenn du durch Europa fährst mit dem Motorrad, also ich habe Europa schon mit dem Motorrad abgefahren, vom Nordkap bis Gibraltar, ja? Mhm. Und du wirst auf Reisen mit dem Motorrad, triffst du wenig Italiener zum Beispiel, weil kein Italiener schneidet sich das Motorrad mit irgendwelchen Klamotten voll und fährt in den Urlaub, sondern die fahren damit nur ihre Hausstrecken ein bisschen zu Hause, spazieren fahren, Ballade, ja? Da ihre Hausstrecken ein bisschen fahren, aber um in Urlaub zu fahren, das machen sie damit nicht, weil es einfach zu unbequem ist. Mhm. Während wir, die Deutschen ja typisch, gucken wir, wie viele Leute du in Alpen triffst, die einfach aufgepackt sind mit Koffern und Taschen, die einfach mit dem Motorrad Urlaub fahren. Das würden Italiener nie machen.
Naja. Das ist ein Grund, warum es kaum italienische Tourer gibt. Mhm. Da fällt mir jetzt eine Guzzi
ein. Richtig.
Das ist so. Ja.
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 Ja, die Italiener haben ja eine ganz andere Urlaubskultur als wir. Die fahren einfach nur ans Meer. Und das ist, haben sie sozusagen im eigenen Land. Das ist ja schon nochmal was anderes. Ja. Dann schauen wir mal. Habe ich jetzt die Italiener halbwegs zusammen hier? Moto Guzzi, Ducati, MV Agusta, Aprilia.
Benelli?
Ja. Benelli.
B-E-N-E-L-L-I.
Nie gehört. Aber gut, man lernt ja nie aus.
Was will ich dazu sagen?
Die wahrscheinlich auch zum Teil
sehen aus wie Insekten. Ich weiß es nicht.
Was da noch vielleicht bemerkenswert ist, es war eigentlich die ganze Zeit so, dass die Japaner irgendwo die Technologieführerschaft hatten.
Mhm.
Und in den letzten ein, zwei Jahren ist das ein bisschen gekippt. Da hat sich BMW jetzt ja auch im Supersportsegment mit engagiert. Und auch das ganz Neue, was jetzt von Ducati rauskommt.
Panigale. Was ein Ortsteil von Bologna ist, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja,
wo wird Ducati gebaut?
Ja, klar.
Da ist man jetzt auch im technologischen Level, das ebenbürtig, wenn nicht sogar teilweise über dem liegt, was von Japan momentan rüberkommt. Also das Thema altbackene, technologisch rückständige Motorräder, die von der Zuverlässigkeit her ganz hinten sind und die auch ansonsten nicht ganz hinkommen, das ist eigentlich ziemlich durch.
Aber das Thema ist schon länger durch. Die sind jetzt seit 2 Jahren. Also ich denke, wenn man zum Beispiel schaut, ich sag mal, BMW ist ja so, die haben zwar erst vor 2 Jahren die CS 1000RR vorgestellt, aber das Projekt lief bei denen seit Anfang des Jahrtausends. Also da geht's
auch um Masterplan. Schon der Sportboxer vorher und so.
Ja, da gab's einen Plan, was aufzubauen, neue Segmente zu erschließen, neue Marktsegmente zu erobern und reinzugehen. Und die haben das sehr frühzeitig lang entwickelt, geforscht und kamen dann halt auf den Markt, wenn das Ding komplett fertig ist.
Drücken wir es anders aus. Von dem, was man jetzt öffentlich kaufen kann, ist das fahrtechnische Potenzial im Supersportsektor vom Niveau her bei den Italienern und bei den Deutschen oder Art zum Beispiel RC8R.
Österreich.
Ja. Fast höher wie von dem, was aus der Kiste aus Japan kommt.
Christoph, du sprichst für das 0,5% Leute wie Herz du, letzten Endes, Entschuldigung. Ja. Ich meine, mit einer Fireblade sind 95% der Motorradfahrer draußen völlig überfordert von der Leistung der 180 PS. Jetzt tun wir nicht so, als wenn das Alarmikrücke wäre. Oder R1.
Ja, aber allein vom technologischen her ist es faszinierend. Weißt
du, wie er es ausdrückt, Dirk, ist es so, dass wenn nur die Motorräder bauen können, der Rest der Welt nicht. Und das stimmt ja nicht. Ja, also da widerspreche ich einfach.
Es hat sich aber was gedreht.
Ja, die Leadership ist eine andere. Ja.
Die Japaner waren die kompletten 80er Jahre technologisch führend.
Die Quelle, wo die Innovation jetzt herkommt oder wo Innovation schneller umgesetzt wird.
Ist nicht mehr Japan.
Bin ich bei dir.
Also Japan, da haben wir ja auch ja die Liste Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki.
Genau.
Das waren sie aber auch schon.
Das waren sie. Ja. Sind die Big Four.
Ja, sind ja auch Riesenfirmen, die ja alles Mögliche herstellen.
Ja, ich hatte nur zwei Zahlen. Der weltgrößte Motorproduzent oder der weltgrößte Produzent von motorisierten Zweirädern heißt Honda. Die bauen so im Jahr zwischen 10,5 und 11,5 Millionen Zweiräder motorisiert. Mhm. Der zweite, Yamaha, die bauen zwischen 5 und 6 Millionen. Und BMW, 100.000. Die Riesenmarke, bauen etwas über 100.000 pro Jahr.
Mhm. Ja, naja, ist ein großer Unterschied. Ja.
Ja. Und wenn die Frage gestellt wird nach dem größten europäischen Zweiradproduzenten, sind wir auch wieder in Japan, weil es gibt ein Werk von Honda in Italien, bei Atessa in den Abruzzen. Da bauen die im Jahr so um die 350.000 Fahrzeuge. Mhm. Also dreimal so viel BMW überhaupt für den Weltmarkt baut. Ja, mhm. Um das nochmal einfach glatt zu ziehen.
Ja. Spannend ist natürlich auch, was jetzt an der chinesischen Front passiert, weil die Stückzahlen, die da gebaut werden, als Gebrauchsgegenstände, drücken wir es mal so aus, ist natürlich eine ganz andere Hausnummer wie bei uns. Und sie kommen ja jetzt so ein kleines bisschen, natürlich ohne irgendwas zu verkaufen, auch bei uns auf dem Markt, aber lernen natürlich auch. Mhm. Also wie sich das verschieben wird, ist noch nicht raus. Was man da in 10 Jahren haben wird, wie dann die Landschaft von den Herstellern her aussieht, bleibt fraglich.
Muss halt auch der Markt erst wieder da sein.
Oder auch der Versuchsballon von BMW, wo sie für die 650er Einzylinderreihe Motoren aus China bezogen haben.
Haben sie, weiß ich nicht.
Doch, die wurden bei Lonzin. Da gab es einen riesen Aufschrei in der BMW-Szene.
Okay.
Jetzt keine BMW mehr, weil ein chinesisches Herz drin sitzt und so
weiter. Die haben das Ding halt 1:1 im Endeffekt von Rodax nach China verlagert. Selbe Spezifikationen, selber Motor. Mhm. Also auch da die Nationalität und weicht auf bei den Herstellern.
Klar. Es ist ja so bei diesen so Herstellern wie jetzt Honda oder Yamaha etc. oder die großen, die produzieren weltweit. Ich meine, Honda hat zum Beispiel Werke in Brasilien, in Indien, in China, in Italien. Also die haben weltweit ihre Produktionsstätten, weil die halt lokal für den lokalen Markt produzieren. Ja. Mhm.
Und die Dinger nicht auf Schiffen durch die Gegend.
Es gibt aber halt auch Hersteller, die assoziiert man jetzt vom subjektiv erstmal mit einem bestimmten Land. Wie dass man jetzt eine Ducati mit Italien, eine BMW mit Deutschland verbindet. Aber auch das weicht eben langsam auf.
Stimmt, Triumph hat in Thailand ein Werk.
Ja.
Das kommt auf die Globalisierung zum Tragen, wo einfach die Kosten verschoben werden, Kostenrelationen, günstigere Produktion.
Ja, klar.
Und auch wenigstens Möglichkeiten genutzt.
Ja. Und solange das Moped Spaß macht und einen nicht ärgert, ist es ja gut.
Ja.
So ist es.
Genau.
Wow. Weil im Automobilbereich ist es ja auch so. Ich meine, kauft ihr ein BMW, der weiß nicht, kommt aus den USA, wo kommt er her? Ja, aus welchem Werk? Oder ein VW? VW, es gab ja auch lange Zeit diesen Käfer, VW, den Käfer do Brasil, ja, bei uns zu kaufen.
Es gibt Porsche, die sind in Finnland gebaut.
Oder Suzuki Swift mit Motor aus Indien und das Auto kommt aus Ungarn.
Ja. Na klar.
Alles ist gleich.
Ja, das ist ja die typische Form der Globalisierung.
Genau, und es ist im Motorbereich genau das Gleiche. Mhm. Und man muss sich einfach, glaube ich, von diesen nationalen Gedanken einfach trennen. Ja.
Ja.
Es ist einfach eine globale Marke, die heißt es eine Ducati oder eine BMW oder wie auch immer. Und die wird nach den Standards produziert, ob die jetzt aus oder eine Triumph, ob der Thailand kommt oder England, es ist eine Triumph. Ist ja.
Mhm. Ja. Ja. Ja, also dann haben wir jetzt, glaube ich, alle Länder durch. Und da gibt's noch ein Land, was wir vergessen haben, das Motorräder herstellt.
Indien.
Das Indien?
Ne, die sind ja nicht mehr in Schweden. Husaberg ist in Schweden. Oder existieren die noch?
Ja, das ging ja irgendwie völlig ineinander über.
Na, das waren doch die Ingenieure von Husqvarna.
Der Husqvarna dahinter,
oder? Also einer der ältesten Motorradmarken der Welt ist Husqvarna in Schweden.
Die kenne ich nur als
Kettensägen. Kettensägenhersteller. Ja. The Texas Chainsaw Massacre.
Fränkisch Fichtenmoped.
Ja. Die stellen, glaube ich, auch Nähmaschinen her.
Ja, ja. Die hatten aber lange eine Motorradsektion und die ging's wirtschaftlich schlecht und sind nach Italien verkauft worden. An die Castellonis, glaube ich. Mhm. Und die hatten dann eine Hausrevolte und eine ganz schöne Menge ihrer Entwicklungsingenieure und ein guter Teil der Husqvarna-Mannschaft hat das nicht mitgemacht und haben in Schweden ihre eigene Motorradmarke gegründet, Husaberg.
Husaberg?
Ja. Die gehört mittlerweile zum KTM-Konzern.
Ja. Also die großen fressen die kleinen.
Richtig. Und wie hat sich dann Darimati irgendwie abgespalten? Die waren doch da irgendwie mit drin.
Gott, oh Gott.
Was? Die Abspaltung von der Abspaltung.
Wie hießen die?
Vertimati.
Wer?
Vertimati. V-E-R-T-I. V-E-R-T-I. M-A-T-I. Vertimati.
Wir reden jetzt nur über Gelände- und Motocross-Motorräder.
Ja. Klingt nix, fast nix Straße.
Finish. Nicht zu vergessen, Spanien, Gasgas.
Ja. Aha.
Bauen vor allem drei Motorräder, aber auch Geländesportmotorräder, wenn wir gerade von so Exoten-Dingen sprechen.
Buldaco. Das geilste Firmenlogo aller Zeiten.
Gibt's aber nur in Buldaco.
Haben die es nicht? Es hört immer, rumort doch immer wieder, dass die Buldaco wieder
auflebt. Es gibt immer Gerüchte, dass was auflebt. Und wie lange halten sie es durch? Nimm Voxan an in Frankreich, die haben's, vier Anläufe gemacht, jetzt sind sie, glaube ich, endgültig platt nach dem vierten Anlauf. Ja. Aber es gibt immer Leute, die Geld investieren, sagen, oh, das ist eine Marke, die hat was wert, genau wie
Triumph.
Gut, John Blow hat's gut, Triumph hat's gut gemacht, ja, John Blow. Mit einem klaren Plan.
Dieselbe Sache.
Ob zum Beispiel,
Triumph war ja tot.
Richtig, ob zum Beispiel Horex es schafft, ist für mich ein großes Fragezeichen. Weil die beantworten bringen eine Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat.
Mir ist das Motor zu altbacken.
Oh ja.
Optisch. Motor, mal gucken, aber da hätte man durchaus etwas radikaler rangehen können.
Wie hieß das Französische?
Voxan.
V-O-X-A-N.
Aha. Aber gibt's nicht mehr.
Sind, glaube ich, jetzt wieder platt, ne? Zum vierten Mal jetzt.
Zurzeit sind sie.
Ja, was kaufen denn die Franzosen? Die kaufen doch sonst auch immer nur ihre eigenen Produkte. Also ich meine, Autos.
Im Motorbereich ist in Frankreich ganz groß, Kawasaki vor allem. Mhm. Sind, glaube ich, Marktführer, also die Japaner vorne. Und mittlerweile ist so, dass in Europa auch so ein Trend ist, dass viele BMWs auch gekauft werden. Zum Beispiel in Italien ist, glaube ich, auch die BMW R1250 GS das bestverkaufte Motorrad zum Beispiel, ja.
Ja, die Italiener mögen BMW.
Und in Frankreich, wie gesagt, ist Kawasaki und Yamaha ready fight vorne, soweit ich weiß. Mhm. Aber Details kann ich jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln.
Leider. Ja, ja.
Ja, also tatsächlich so der letzte erfolgreiche Relaunch einer Marke war Triumph. Mhm. Und was die richtig gemacht haben, wahrscheinlich hat er echt einen guten Masterplan gehabt. Also ich weiß ja jetzt von Anfang, sie sind auch einer der Gründe, warum sie verschwunden sind, waren schlichtweg Qualitätsmängel. Mhm. Also die hatten einen Werkstreik. Die Arbeiter haben den Streik besetzt und ich glaube 500 Tage oder was, also lang. Mhm. Da gingen nicht mal Ersatzteile raus, um die Entwicklung hat sich keiner gekümmert. Der Motor kam 1938 auf den Markt und dann sind die links und rechts von allen anderen Motorradnationen, vor allem von Japan, überholt worden und hatten einen Ruf, der war unterirdisch. Mhm. Und dann kamen die zurück und ihr erster Motor, der war, man kann den durchaus als kopierten Kawasaki-Motor
von der 900er Z, ne?
Von der GBZ 900. Was sagst du? Sag's doch.
Also das Vorbild für Triumph, für die
T3.
Generell, also Triumph hat sich die ersten 10 Jahre, also von 91 bis 2000, bis 2005 kann man sagen, eigentlich vor allem an Honda von der Qualität an Japan orientiert.
Ja.
Vor allem auch bei den Vierzylindermotoren waren es diese Honda-Kopien, ja, beim Vierzylindermotor.
Ich dachte,
600 TT war 600.
Das ist eine Honda-Kopie. Ja.
Und jetzt so seit 2-3 Jahren haben sich jetzt BMW jetzt Vorbild genommen, die es jetzt da auch massiv angreifen, auch von den Segmenten her, die XC800 Teilgas, ein Angriff auf die F800 GS etc.
Und teilweise ja schon in einem fast 1:1 Layer.
Richtig, ne? Also wo es jetzt BMW attackieren.
Aber der erste Triumph-Motor, der neuere, der sah so, der roch förmlich nach Kawasaki.
Kann sein, ich bin da nicht tief genug drin, aber Fakt ist auf jeden Fall, sie haben sich sehr stark daran, von der Qualität her, an den Japanern orientiert und haben das auch aufgezogen und das gut
hat
gemacht.
Hat geklappt.
Also sie mussten einen Qualitätsstandard, um den nicht mehr vorhandenen Ruf, der war durch Qualitätsmängel völlig ruiniert, mussten sie nach ganz oben in die Qualität gehen.
Mhm.
Und da haben sie sich.
Aber das ist spannend. Ein Freund von mir
Japan
überlegt sich momentan eine Tiger,
okay,
also eine Triumph. Und dieses Qualitätsthema, das ist ja, wann war das? Vor 20 Jahren, wenn sie platt gegangen sind? Vor 85?
Anfang der 80er.
83 war Ende.
Und das ist bei ihm immer noch im Kopf. Also das ist was, warum er zuckt.
Die öligen Motorräder, die kaputt also gehen.
Wenn jetzt Motorrad hat auch unheimlich viel mit dem Nimbus zu tun. Jetzt wenn ich an Ducati beispielsweise denke, was sie für Formensprache haben, was sie dann bei der Generation jetzt vor der 1098er, 1198er, bei der 999.
Die Weiterentwicklung von der 916. Genau.
Dass sie da zum Beispiel von der Einarmschwinge weggegangen sind und so weiter und so fort. Da war das Design ausschlaggebend, dass die so starke Einbrüche erlebt haben, dass es schon eng geworden ist. Dann mussten sie in der
wirklich? Sie haben es übertrieben?
Ja. Dann mussten sie in der nachfolgenden Generation, sind sie dann wieder auf Einarmschwinge zurück und haben einige Designelemente wieder von dem genialen Wurf 916er und Nachfolgemodelle übernommen. Und das ist was ich mir auch recht schwierig vorstelle, das Thema Design und Erwartungshaltung von den Leuten dann mit Innovation irgendwie so übereinzubringen, dass das passt. Mhm. Dass man einerseits die Traditionalisten zufriedenstellt, dass sie ihren Wiedererkennungswert haben, aber auf der anderen Seite auch nach vorn geht.
Hat BMW genauso. Ein BMW-Auto muss aussehen wie ein BMW und trotzdem immer noch Designakzente
setzen. Wobei die Grätsche natürlich über die Segmente, die sie in der Zwischenzeit machen,
schon weit.
Naja, das ist schon
sicherlich. Das ist nicht einfach. Du hast, das war halt diese 916, das war der Wurf. Alle gesagt, was ist denn das? Oh Gott. Dann kostet die noch irgendwie knapp 20.000 oder was, die erste.
Ja.
Also relativ unerschwinglich.
Und das wobei sie da ja auch designtechnisch Sachen gemacht haben, die es vorher so in dem Sinn nicht gab, die also total innovativ waren. Andersiedauspuffanlagen beispielsweise.
Ja.
War ja das mit das erste Mobbe, das das hatte.
Also die Auspuffanlage läuft unterhalb des Sitzes, unter deinem Arsch.
Mhm.
Du winkst.
Otto will irgendwas sagen.
Christoph hat sich noch korrigiert, weil die ersten, die es gemacht haben, mit dem Andersiedauspuff, das war die NR.
Stimmt.
57. Klar.
Ja.
Was hatte sie gekostet?
Zweitaktring.
100.000 Mark.
Ja.
Was war das?
NR 57 war dieser Ovalkolben.
Ja, ich war jetzt bei dem 400er Ding.
Willst du es erklären, die Geschichte der bitte. NR?
Bitte.
Hot, es ist Honda.
Nein, bitte.
Honda, also der Grand Prix Rennsport war beherrscht von Zweitaktmotoren. Und Honda hatte den Anspruch, da einzusteigen, aber mit einem Viertakter, um letzten Endes da eine Technologiewende herbeizuführen, zu zeigen, was sie können. So, und da haben die, du erhöhst um Leistung, also das Problem, ein Zweitakter tut bei jedem Kolbenhub Leistung erzeugen. Womit rein theoretisch, und ein Viertakter nur bei jedem zweiten zündet er. Wobei, woraus man ableiten kann, dass in der Theorie ein Zweitakter die doppelte Leistungsfähigkeit hat wie ein gleich großer Viertakter.
Ja.
In der Praxis ist das nicht so. So, und die wollten also mit dem theoretischen Nachteil eines Viertakters in eine Zweitaktdomäne einbrechen und sind auf den Dreh gekommen, keine runden Kolben zu verwenden, sondern na, oval stimmt auch nicht. Wie ist denn die genaue Form?
Das war schon Ovalkolben.
Und die haben da ovale Kolben eingebaut mit vier Einlassventilen und vier Auslassventilen.
Der technische Hintergrund war aber mehr der,
einen gedanklichen Achtzylinder zu erzeugen.
Genau, um mehr Ventilfläche zu kriegen, um das Ding höher drehen lassen zu können.
Ja.
Und das war natürlich ein Riesengriff in die technische Wundertüte.
Ja.
Auch total faszinierend.
Völlig.
Aber mir fällt jetzt nichts ein, was von dem Konzept dann in die spätere Serie Einzug gehalten hat. Also das mit den Ovalkolben war schwierig zwecks der Kolbenringspannung, weil sich ein normaler Kolbenring ja dreht, auch damit er sich gleichmäßig abnutzen kann und so weiter und so fort, war da nicht möglich. Der Anpressdruck an die Zylinderwandung war nicht homogen. Ja. Und so weiter und so fort. Aber war natürlich eine unglaublich faszinierende Skulptur von einem Motorrad. Und wenn man natürlich auf technische Gimmicks steht, ist das.
Ja. Also sie sind auch im Rennsport gescheitert. Das Experiment mit der NR500 hat nicht hingehauen. So, und dann hatten die diese Technologie.
Und die haben...
Hatte die
750? Die Serie war NR750 dann gewesen.
Und die haben die dann in die Serie mit einem Monument, limitierte Serie, 100.000 Mark das Stück Honda.
Aber ich glaube, dass wir momentan, glaube ich, zu sehr um technische Details, die jetzt jemand, der nicht so tief drin ist, da ganz folgen kann.
Ja, ist aber auch mal interessant. Also wir haben ja gemischte Hörer, also Leute, die sich für die technischen Details interessieren. Da müssen wir die auch ein bisschen befriedigen. Jetzt ist wieder ein Handy zu hören. Und die andere Sache sind natürlich auch die Leute, die sich nicht so auskennen. Da gibt's auch eine Frage hier. Hier fragt nämlich einer, das können wir vielleicht mal aufgreifen gerade. Wenn man keinen Plan hat und sich ein neues Motorrad kauft, worauf kann man da achten?
Wie habt ihr es gemacht bei Honda?
Ich meine, die Frage ist, du hast keinen Plan, was hast du, die Frage ist, was hat jemand damit vor? Möchte er nur ein bisschen um die Haustür fahren? Möchte er Touren fahren? Möchte Urlaub fahren damit? Möchte er Sport treiben damit? Möchte auf die Rennstrecke? Man muss sich erstmal klar werden, was ist mein Verwendungszweck?
Naja, die Frage kommt ja hier aus dem Umfeld dieser Leute, von denen ich sprach, die jetzt alle da einen Motorradführerschein gemacht haben oder gerade noch machen wollen.
Ja.
Wer es im letzten Jahr noch nicht gemacht hat, will es in diesem Jahr machen. Mhm. Also man sieht, da gibt's jetzt gerade so einen Trend, also in Berlin zumindest.
Ja.
Und ja, dann wollen die sich natürlich auch ein Motorrad kaufen, denke ich. Ah, es kommt hier gleich eine Präzisierung. Ich muss mal eine Lesebrille wieder aufsetzen.
Einen Kardinalsfehler gibt's auf jeden Fall noch, den ich in meinem Umfeld sehr oft gefunden habe. Die Leute beschäftigen sich mit dem Motorrad, beschäftigen sich mit Tests, mit, ich sage mal, Marketinggeschwätz. Mhm. Und dann fällt im Endeffekt die Entscheidung, sich ein bestimmtes Motorrad kaufen zu wollen, ohne dass man es jemals gefahren ist.
Mhm.
Und die Leute ziehen das dann auch durch, kaufen sich das Motorrad und stellen dann irgendwann vielleicht fest, komme ich nicht so damit zurecht. Also das A und O ist auf jeden Fall, wenn man sich irgendwas zulegen will, selber fahren. Macht Spaß, komme ich damit klar, passt mir das, sitze ich richtig drauf, taugt es.
Ja. Ja, genau. Was fragt er denn?
Na, er sagt jetzt hier, es geht um technische Aspekte, ob die Maschine in Ordnung ist, ob sie nach 100 Kilometern auseinanderfällt.
Ja. Gut, da würde ich, also da würde ich, wenn ich, ich nehme an, dass er nach einem Gebrauchmotorrad fragt, nehme ich an.
Ja.
Und da wäre mein Tipp, wenn ich da sicher gehen möchte, dass ich vielleicht vom Händler kaufe, weil die Händler mittlerweile auch sehr stark das Gebrauchtangebot auch da haben und anbieten. Und der Händler hat, ja, er hat eine Gewährleistungspflicht von 2 Jahren beim Fahrzeug.
Ja, ja.
Und dann ist er auf der sicheren Seite damit, ja.
Ja.
Und du kannst beim Händler auch Probe fahren und kann sicher sein, dass ein Motorrad, was der Händler verkauft, in der Regel auch dann gecheckt ist, gewartet ist und er auch was Vernünftiges bekommt für sein Geld. Ja.
Also mein konkreter Tipp wäre jetzt, unter den Bedingungen, dass das Ding seinen Job tut, ohne sich Sorgen zu machen, Honda CBR 600.
Ich würde es gar nicht so einschränken, Dirk, sondern ich würde ihm sagen, er soll sich gucken, was ihm gefällt. Alles mögliche Probe fahren, das kann ja auch ein Chopper sein, das kann ein Enduro sein, was auch immer. Aber wenn er weiß, was er möchte, dann würde ich zum Händler gehen und schauen, dass ich im Händlerumfeld was kriege, weil da habe ich Gewährleistung drauf, das ist wichtig.
Ich empfehle so jemand garantiert nicht, sich eine 78er Triumph zu kaufen und wenn sie noch so schön ist. Damit wird so jemand nicht glücklich.
Es sei denn, er stellt sie als Skulptur ins Wohnzimmer beispielsweise.
Das könnte funktionieren, aber will er erfahren.
Ja, oder er ist jemand, der das nutzt, um sich seine technischen Möglichkeiten zu erarbeiten und Fähigkeiten.
Dann hast du noch ein zweites Motorrad zum Fahren kaufen.
Ja, genau.
Also bei mir war es so, ich hätte mir 95 eine Ducati Monster gekauft und die standen ja damals schwerstens, das war 95er, na klar. Und die waren ja damals echt im schweren Wind und die Qualität hat man gemerkt. Dieses Motorrad hat es kein einziges Mal ohne Panne von Berlin nach Bayreuth und zurückgeschickt.
Respekt.
Und es hat mir dieses Motorrad so toll die fuhr, völlig verleitet. Ich weg und dann kam die Triumph und die bis heute, das hat seinen Grund, unter anderem, weil das Ding einfach stoisch fährt.
Wie viel Kilometer hast du jetzt drauf?
86.000, bla.
Gerade eingefahren.
Ja, ja. Da ist eine Triumph, die alten. Und Ducati ist für mich als Designobjekt, als strahlender Motorradmarketing-Erfolg nach wie vor da. Kaufreflex null. Können die bauen, was sie wollen.
Gut, also ich sag, ich, aber um die Frage nochmal, wie gesagt, ich würde es so machen, erst klar werden, was ich möchte,
ja.
Probe fahren und dann mir gucken, was haben die Händler in der Stadt, in Berlin oder wo auch immer im Angebot, gucken, ob ich die Maschine auch finde.
Ja, also er sagt ja, er hat dann am Ende eine Kawa ER 500 gekauft,
macht
weil der
falsch.
Preis entscheidend war.
Da macht er aber echt nichts falsch. Das, die ist nicht umsonst ein sehr beliebtes Fahrschulmotorrad und Qualität stimmt, das ist, mein Gott.
Und 1700 Euro ist ja auch günstig, muss man ja sagen.
Stimmt.
Ja. Man darf es mit dem Ding halt nicht so übertreiben.
Hat meine Frau gefahren.
Nicht jeder ist ein Christoph Kurt.
Irgendwann setzt der gewisse Ringelnatter-Effekt ein.
Was ist ein Ringelnatter-Effekt?
Ja, der Rahmen ist recht weich, was man so normal gar nicht merkt. Und wenn man die dann wirklich einmal schneller in ein bisschen größere Schräglage fährt, tortiert das Motorrad um die Längsachse.
Okay.
Das heißt, das fängt dann das Rühren und das Eiern an, aber es kündigt sich gutmütig an.
Das ist mein Ding.
Und schaukelt sich nicht auf.
Aber das ist ja auch schon gegeben. Moment mal, es hat, ist aber auch nichts Negatives, weil man muss so einsehen, dass viele moderne Motoren der neuesten Generation so perfekt sind, dass du nicht mehr weißt, wenn du Grenzen überschreitest. Das kündigt sich nicht an.
Aus dem Grund habe ich bei die alte Yamaha gekauft.
Bei diesen Motoren, die konstruktiv 15, 20 Jahre älter sind, die fangen eher schaukeln an, die sagen, jetzt ist gut, dann machen wir ein bisschen langsamer, mache ich das Gas ein bisschen zu, dann magst du das auch. Da hast du eine Rückmeldung. Bei den Dingen, wenn du heute so eine Granate kaufst, die sind so perfekt ausbalanciert, das merkst du erst, dass du schnell warst, wenn du abgeflogen bist und am Baum hängst.
Richtig, man merkt ja auch, was wir tun. Sein Tritt, diese Yamaha, die ist ja wesentlich schwächer als du oder deine Triumph. Du hattest auch schon leistungssteigere Motoren. Man geht einen Schritt tatsächlich zurück, weil es dann doch das Fahrerlebnis eher steigert.
Was man halt erwartet.
Ja.
Sagen wir so. Ein alter, wackelnder, scheppernder und kreischender Haufen ist allemal gefühlsechter.
Ja.
Ja. Na, er schreibt jetzt hier, es sei ein guter Kauf gewesen. Super Motorrad, wenn man mal von dem Motorschaden von 600 Euro absieht.
Wunderbar,
wahrscheinlich vom Privat gekauft.
Ja.
Zum Teil lieber 3 Euro mehr beim Händler bei einer gebrauchten und habe eine Gewährleistung drauf.
Ja, genau.
Das wäre so mein Tipp, wenn jemand gar, also wirklich sagt, ich habe 2 linke Hände, ich kaufe es dann auch vom Händler gebrauchte, weil ich dann sage, wenn er das sage, ja, ersten 2, sage ich, hier hast du das Ding, kümmere dich.
Wunderbar, gescheite Bremsbeläge reinmachen, weil im Original drin war die Bremsanlage.
Für Kutsche-Verhältnisse.
Naja, aber man braucht einen dicken rechten Unterarm, drücken wir es mal so aus.
Also man muss dazu mal sagen, dass wenn ihm in der Kurve das Hinterrad einen halben Meter versetzt, wird er noch nicht nervös.
Mhm. Naja, halber Meter ist jetzt ein wenig übertrieben.
Nee, untertrieben bei dir, aber macht nichts.
Okay.
Also am Limit Motorrad fahren, das ist beeindruckend, weil das auch so eine Art Körper, er sieht aus, als ob er surft.
Er scheint aber immer gut gegangen zu sein. Also.
Naja, er verlegt jetzt Gottlob auf die Rennstrecke.
Eine gewisse Ballettkomponente ist auf jeden Fall dabei.
Toi, 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 knock on wood, aber drum ist es so, dass seine Aussagen schon mit dem Express-Faktor zu belegen sind, ja?
Ja, klar.
Also das ist, wie gesagt, 95% der Menschen, glaube ich, kommen gar nicht in die Bereiche, die er jetzt kritisiert.
Ja. Tja, was wir noch nicht angesprochen haben, ist das kulturelle Umfeld. Na, wer sich für Motorräder interessiert, interessiert sich ja vielleicht auch für bestimmte Musik oder so. Wie ist das denn?
Das, glaube ich, ist mittlerweile, das ist so breit aufgefächert. Ich weiß nicht, also dieses Klischee zu sagen, wer ein Chopper fährt, hört nur Born to be Wild.
Ja.
Ich glaube, das ist, es gibt sicherlich Geschichten, man sagt diesen Kaffeeräser-Leuten nach, dass sie so Rockabilly-Musik hören aus den 50ern, 60ern. Aber das würde ich nicht unbedingt so als klar zuweisen. Ich denke, natürlich gibt es Tendenzen, aber ich kann so für mich sagen, ich höre von Mild to Wild alles ein bisschen und habe schon alle verschiedenen Motorräder gefahren. Ich kann nicht sagen, dass ich bei einer bestimmten Art von Motorrad auch bestimmte Musik gehört hätte. Das kann ich
nicht zuordnen. Das ist vielleicht andersrum.
Kannst du dein Lieblingsmotorradlied benennen? Das kann ich nämlich gerade, deswegen kam ich gerade drauf. Das Motorrad ist bei mir ein Lied. Die Gorillas, Every Planet We Reached Is Dead. Aha. Der Rhythmus ist wie ein Zwozylinder.
Das kenne ich nun gar nicht. Das müssen wir aber irgendwie, der Chat muss das finden. Bitte findet mir dieses Lied.
Von den Gorillas mit Z hinten, Every Planet We Reached Is Dead.
Ich schreibe es mal auf. Dann kann man dann weitersuchen.
Das ist. Vielleicht funktioniert es andersrum, weil das Motorradfahren, was ist, wo man schon nennenswerte emotionale Erlebnisse hat, ist klar. Und dass das irgendwo musikalisch dann also einen Niederschlag findet, ist auch logisch.
Ja.
Also dass es Musik gibt, die das Lebensgefühl von einer bestimmten Motorradfraktion abbildet, mhm, das funktioniert wahrscheinlich eher.
Wie sieht's denn bei dir aus?
So langsam Motorrad fahren, wie ich Musik höre, kann ich eigentlich gar nicht.
Mhm. ich vermeide AC/DC und CC Top. Also ich habe gern Kopfhörer drin. Mhm. Und hör auch, aber...
Das habe ich einmal probiert, das ging auch in die Hosen.
Niemals AC/DC oder CC Top. Mhm. Das ist ein Weg in den Rollstuhl oder so. Ja.
Also ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich habe ja vorhin gesagt, für mich ist Motorradfahren das Emotionale mit dem Riechen, Schmecken, Fühlen, auch das Hören von meinem Motorrad, wenn es ansaugt, wenn ich aufziehe, und so weiter. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich zum Motorradfahren mir Musik in Kopfhörer packe. Es ist für mich ein Unding. Okay. Genau wie ich, wie ich zum Beispiel Leute sehe, zum Beispiel auf diesen Supertouren, das vorhin beschrieben, BMW oder Goldwing, die fahren durch die Gegend, haben irgendwie ihren Radio an und beschallen die ganze Umgegend, wo sie fahren, das ist eine Lärmbelästigung, finde ich, Also ich finde, das passt nicht.
Das ist aber noch was anderes. Also es ging mir vielleicht gar nicht darum, dass man beim Motorradfahren das hört, sondern dass man es hört. Also man muss ja nicht beim Motorradfahren hören. Das kann ich gut verstehen, dass man dann wirklich das volle Erlebnis haben will und auch die Geräusche und alles. Ja.
Also eine dezidierte Motorradmusik gibt es nicht.
Und beim Basteln, hört man da Musik?
Das ist eher immer schwierig, sich auf eine gemeinsame Musik zu einigen. Aber ich verbinde was anderes mit Motorradfahren. Aber das ist eher bei uns regionale Sache. Weil man kann sich natürlich über Motorräder hervorragend unterhalten, ist klar. Man fährt ein bisschen durch die Gegend und dann trifft man sich beispielsweise jetzt in irgendeinem Biergarten. Und das Thema Landschaft, sich dann irgendwo treffen an irgendwelchen Plätzen. Und sich da ein bisschen unterhalten, gerade wenn es irgendwelche Motorradtreffpunkte sind, wo dann einmal 500 Motorräder rumstehen und man sich alles ein bisschen anschauen kann und so weiter und so fort. Das ist eigentlich was Kulturelles im Umfeld, auch wenn jetzt natürlich Biergarten und Motorrad, das beißt sich so ein bisschen. Ne? Ja. Aber das ist bei mir irgendwo im Kopf verkoppelt.
Ja. Also bei Werner, dem bekannten Comic, hat ja auch immer Bier getrunken. Und da frage ich mich mal, wie machen die das bloß, weil das doch gar nicht zusammenpasst. Also ist da nicht so ganz ungefährlich, würde ich sagen.
Wohl. Bei der Mangel von Kurven in Schleswig-Holstein.
Ja gut, das ist in der Tat nochmal...
Das ist aber auch nur ein Comic. Das ist... Gott, was will ich über Werner sagen?
Tja.
Es ist nicht mal mehr komisch, in meinen Augen.
Ja gut, das hat natürlich sehr abgenommen, aber irgendwann war das auch mal Kult.
Absolut.
Ja, obwohl es natürlich die klassische Rocker-Szene nach wie vor gibt.
Ja.
Und da ist Feiern und Motorräder, also vielleicht nicht unbedingt gleichzeitig, aber das gehört schon zusammen.
Ja. Ja, und dieses Treffen ja auch. Ich meine, es gibt ja diese Motorradtreffs auch in Berlin an der sogenannten
Spinnerbrücke,
genau. Ja. Das ist ja, also ich komme da im Sommer vorbei, weil es da zum Strandbad Wannsee geht und dann mit dem Fahrrad von der S-Bahn, also ich fahre nicht bis zum Strandbad Wannsee mit dem Fahrrad, das ist zu weit, dann kommt man da immer vorbei und dann sieht man da immer also riesige Mengen von Motorrädern.
Das ich stand ist unglaublich. Da nie.
Unglaublich.
Aber es ist nach wie vor bemerkenswert, dass wenn man jetzt an irgendeinem Motorradtreffpunkt ist, wo jetzt, ob es die Kathi ist bei uns oder weiß der Kuckuck wo, dass man mit den Leuten auch auf eine andere Art und Weise ins Gespräch kommt. Also da ist es nicht so, dass es da irgendwelche gesellschaftlichen Hürden gibt, sondern es sind halt Motorradfahrer. Und das macht auch einen Unterschied.
Hier gibt's das doch auch, ne? Da gibt's doch in Tiefenellern diese Serpentinen. Und da gibt's doch auch so ein Treff.
Ja. Richtig.
Aber
und einen, der mal ein bisschen Öl in die Kurve gießt.
Was ich noch unterstreichen möchte, ich habe ja aus meinem beruflichen Background, ist es so, man sieht wirklich Leute, die kommen jetzt dass die Menschen andere Rollen annehmen. Sie kommen ins Autohaus, kaufen im Autohaus ein Auto, ist dahinter Herr Dr. Weiermüller oder wie er auch mal heißen, Herr Dr. sowieso, haben Krawatte und Dingern und gehen eine Tür weiter, um sich ein Motorrad zu kaufen, lassen sich mit Du ansprechen. Das ist ja dann der Reine oder der Stefan oder der Ding. Verhält sich anders, spricht anders. Also er ist eine ganz andere Rolle, die er wahrnimmt.
Klar.
Als Motorradfahrer, wie wenn er ein Auto kauft, wobei das ja nicht nur Mobilität ist, eigentlich ist aber Hobby. Ja. Und man fährt zum Motorradtreff, setzt sich an den Tisch und ist mit jedem per Du. Und frisch frei von der Leber weg, ja. Und gibt's eben, wie es Christoph gerade sagt, keine Barrieren letzten Endes, ja.
Es gibt ja auch in Deutschland diese schöne, manchmal auch nervige Tradition, man grüßt sich. Also zwei Motorradfahrer kommen sich entgegen, sie grüßen sich.
Und wie machen sie das?
Indem, dass man die Hand kurz vom Lenker oder so. Gibt's verschiedene.
Ja, ach so.
Aber das ist in anderen Ländern nicht. Also wenn du durch Italien fährst oder in Frankreich und du fängst das Grüßen an, da grüßt keiner zurück. Dann du hast das irgendwie so drauf. Also ich bin ein Grüßer.
Ja.
Auch wenn es im Sommer in der fränkischen Schweiz aufgrund der Unmenge von Motorrädern man ja fast die Hand nicht mehr an den Lenker kriegt vor lauter Grüßen. Aber ich finde es doch eine erhaltenswerte Tradition, die es da in Deutschland noch gibt.
Also ich bin eine andere Fraktion. Also ich habe mir dieses Grüßonkel-Sein abgewöhnt, weil mich nervt's einfach. Ja. Was aber in Frankreich zum Beispiel ist, in Frankreich ist es so, wenn die Franzosen sich überholen, dann nehmen die das rechte Bein von der Verraste und tippen das mal so kurz auf, entschuldigen, dass sie sich überholt haben mit dem Motorrad.
Ach was?
Ja, ja. Das sind die anders Leute Franzosen. Die machen, wenn sie sich überholen mit dem Motorrad, dann sagen sie so, als Entschuldigung, ich bin ein bisschen schneller, also ich hab's eilig und nehmen den Fuß von der Raste und winken kurz mit dem rechten Bein.
Das wusste ich nicht. Das wusste ich auch nicht. Das ist sehr interessant, wirklich.
Und ist auch so, zum Beispiel, wenn du in Frankreich fährst, fahren wir ins erstes Motorrad fahren. Wenn du den Franzosen überholst, wird es nicht lange gut gehen. Weil die sind ja sehr ehrgeizig. Für die gibt's nur Pokal oder Spital, ja? Die fahren, und wenn es das Letzte ist, was sie machen, aber die überholen nicht wieder.
Echt?
Ja. Ja, also da sind die Franzosen durchaus dann gerne grenzwertig unterwegs, ja?
Ah, okay.
So eine Ehrensache. Sie werden nicht überholt, sie überholen höchstens.
Ah, ja.
Ich war schon lange nicht mehr in Frankreich mit dem Motorrad.
Oh. Fahren wir ins Elsass am Wochenende.
Okay.
Wobei das Elsass natürlich nochmal ein besonderer Fall von Frankreich ist.
Gut, aber das haben wir auch in den Seealpen erlebt, wo wir mit dem Motorrad auch waren. Ist da so, ja? Ja,
den Effekt hast du in Italien auf dem Pass aber genauso. Wenn
das
die Hausstrecke von irgendjemandem ist.
Pokal oder Spital, das gibt's da nicht.
Ja. Wobei ich auch glaube, dass in Frankreich die Motorradfahrer schon auch so eine bestimmte also ein Gruppenverhalten an den Tag legen, weil mir ist es aufgefallen, also ich bin in Frankreich mit Leuten im Auto mitgefahren, die sonst auch Motorrad fahren und
das war anders?
Ja, nein, der hat gesagt, oh, der vor mir, der ist auch Motorradfahrer. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso erkennst du das? Das ist doch ein Auto.
Weil er rechts fährt.
Der fährt irgendwie an der Linie oder so.
Ja gut, ist ja so, die sind es ja auch gewohnt, wenn du mal in Frankreich auf der Peripherie unterwegs bist, in Paris, da fahren sehr viele mit dem Motorrad. Und die Leute lassen wirklich Gassen sozusagen, dass die Leute die Motorräder durchfahren. Ja, weil sie sind im Stau und die machen die Gassen so, dass sie durchfahren können. Bei uns ist es eher so, dass die Autofahrer die Gassen zumachen, wenn die im Stau stehen, dass du ja nicht vorbeikommst. Ja,
das ist aber generelles Phänomen, auch beim Autofahren. Dass du in Frankreich oder in Italien weniger die Regeln im Vordergrund hast, aber dass man mit auf den anderen guckt, dass man halt Konfliktsituationen vermeidet und dass man ein bisschen Rücksicht
nimmt. Ganz klar. Ich fahre sehr gerne in Rom Auto und die Leute verstehen immer nicht, das war doch das totale Chaos. Ja, nur wenn ich in Rom in der rechten Spur bin und es sind drei Spuren und ich will links abbiegen, dann setzt den Blinker und dann lassen mich die Leute durch.
Genau.
Richtig. In Deutschland wird ein Hubkonzert einsetzen, jeder will mich belehren, dass
man
ich das nicht darf.
Auf seinem Recht.
Ja? Genau. Und das ist eben der Unterschied. Und das ist natürlich dann überall so. Sicherlich auch bei den Motorradfahrern.
Aber es ist definitiv so, dass man wenn man Motorrad fährt, einen anderen Instinkt für die anderen Verkehrsteilnehmer entwickelt.
Ja.
Weil das ist überlebensrelevanter. Und es ist dann schon so, wenn ein Auto rechts am Straßenrand steht, man kriegt irgendwie ein Gespür dafür, fährt er jetzt los, was könnte der machen?
Mhm.
Und es ist dann auch sehr oft der Fall, dass sich das, was man erwartet, auch bewahrheitet. Mhm. Also da fährt man viel mehr mit Instinkt und ja, viel mehr mit Gucken und Umfeld beobachten.
Ja, wenn man sowieso wenn geistig sein Motorrad schon 500 Meter voraus ist, ist das klar. Ja, ja. Es sagt gerade jemand, dass das aber immer so ist mit dem Grüßen, dass das alle Gruppen machen. Die Schiffer machen das, die Straßenbahnfahrer machen das, dann machen das die Motorradfahrer auch.
Aber witzigerweise bei den Motorradfahrern sind in der Zwischenzeit auch viele Leute von diesem vermeintlichen Grußzwang genervt.
Naja. 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 Das kann natürlich sein, sicher. Ja, Kultur, Musik, da haben wir es jetzt hier. Grüßen, die Gorillas haben wir, Werner. Es ist aber doch bei der Kultur auch so, dass es da unterschiedliche Strömungen gibt. Du hast vorher die Hippies genannt.
Ja.
Jetzt seid ihr ja alle irgendwie keine Hippies, würde ich sagen. Oder? Oder
die Hippies waren jetzt auch nicht so die Motorradfahrer. Das ist halt so, dass Easy Rider in dieser Hippie-Szene verortet war und da seine Handlung spielte und irgendwie
aber den Choppers hat man schon den Eindruck.
Eher Rocker. Also unter den Rockern gibt es eigentlich nur zwei Arten von akzeptierten Motorrädern, das sind die Chopper und die Street Fighter.
Aha.
Also die voll aggressiven.
Mhm.
Das ist
ja
so. Aber nee, Hippies eigentlich nicht.
Die Strömungen beim Motorradfahren kann man vielleicht dann eher in solche Kategorien wie Urlaubfahrer, also so Langstreckenkameraden, Gruppenfahrer, Hausstreckenfahrer, Leute mit dem Sportler.
Die ganze Geländefraktion, die immer das neueste Motorrad haben müssen, weil sonst ist der soziale Abstieg garantiert.
Naja, gut. Als Statussymbol, das hatten wir ja vorhin schon. Das ist natürlich auch.
Das ist bei denen echt schlimm, also. Ja. Da.
Wobei man natürlich mit wenig Sachen das Material so schnell runterreiten kann, wie wenn ich jetzt einen Crosser fahre, weil den schmeiße ich ja die ganze Zeit in die Ecke, also der hält auch nicht ewig.
Dafür sind sie aber ganz schön teuer.
Richtig. Aber wenn wir von Kultur sprechen, was man schon sieht zum Beispiel, ich gehe jetzt mal in die Werbung. Es gab, bis vor einem Jahr lief im Fernsehen so ein Werbespot von einer deutschen Bausparkasse.
Ja, ich erinnere mich, genau.
Wo dann diese auf Rocker getrimmten Jungs mit der Harley und dann kam dieser Spot mit der Bausparkasse.
Ja.
Wo ich dachte, das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Ja. Also da sieht man eigentlich, dass man Motorrad auch in der Gesellschaft angekommen ist, was früher wurden ja die Motorradfahrer, das kenne ich auch noch aus also Anfang der 80er, wenn du da triefend nass irgendwo angekommen bist, Hotelzimmer gebraucht hast, weil du auf der Reise warst, war es eben voll oder wie auch immer. Heutzutage sind Motorradfahrer sehr gern gesehene Gäste in Hotels, wenn du in die Alpen fährst, an jedem Hotel ist ein Schild, Motorradfahrer welcome etc., weil sie wissen, es ist mittlerweile, ich habe vorhin gesagt, Durchschnittskäufe mittlerweile 47, ja. Es ist eine gut situierte Klientel, das heißt, die Leute lassen auch Geld da, geben Geld dafür aus, für das Hobby und so weiter. Also es ist mittlerweile so akzeptiert. Also, du kannst auch mittlerweile mit dem Motorrad durchaus in einem sehr guten Hotel vorfahren und du wirst kein Problem haben, ein Zimmer zu kriegen. Also, und wie gesagt, es wird damit geworben. Ja, eben diese Bausparkasse, dieser Spot, wo das Ganze ein bisschen da integriert wurde. Also ich denke, auch in der Gesellschaft, das ist mittlerweile, der Stellenwert anders, weil früher war ja Motorradfahren eher so der Outlaw, der Rebell, ja, war so eben 70er, Hippie, Easy Rider, die Rocker-Szene etc. etc. Und mittlerweile ist es doch so, dass du als Motorradfahrer kannst du dich jederzeit outen und keiner guckt dich schief an.
Ja.
Also da denke ich schon ist schon auch ein, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Paradigmenwechsel, aber doch so, dass es hier was in der Gesellschaft geändert hat zu dem Thema, ja.
Ja. Also ich sehe gerade, es gibt im Internet, ist ja unglaublich,
was?
Motorradfahrerjargon. Also ein ganzes Lexikon.
Na hopp, dann raus damit.
Es geht bei A los mit Abflug. Also ihr wisst, was das ist. Okay. Ablegen. Gut. Also wirklich sehr, sehr lang. Also wir können da nicht auf alle Wörter eingehen.
Vollstrecken ist noch gut.
Vollstrecken ist das hier drin. Vollstrecken. Da muss ich jetzt ganz nach unten gehen. Vollstrecken. Versägen ist da?
Ja, gut, es ist eigentlich das Gleiche, nur noch
Vollstrecken, ja. 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 Mhm. Das Überholen und der Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Motorleistung. Interessant, ja. Und ja.
Unter Umständen, je nachdem, eine lebensverneinende Fahrweise, ja? Mhm.
Ah ja. Gut, also es ist ja so einiges.
Ja, es ist endlos.
Windgesicht.
Ja.
Bekannt?
Ja. Mhm.
Ah ja, scheint wirklich zu stimmen.
Doch, er hat es erfunden.
Aha.
Er zusammen mit...
Ach, die Bücher, ja, da das muss ich nachher noch alles aufschreiben, diese Bücher. Weil was habt ihr denn da an Büchern? Vielleicht können wir kurz drüber sprechen, dann vergesse ich es auch
nicht. Der ultimative Klassiker.
Die obere Hälfte des Motorrads...
Stimmt, steht sogar schon bei mir im... Pat hat schon einer...
Das ist ein Verhaltensforscher.
Hat einer schon reingeschrieben.
Der so das Thema Motorradfahren und was passiert mit deinem Geist und darauf auf Optimieren. Mhm. Der erklärt dir alles, was in deinem Hirn abläuft, wenn du Motorrad fährst.
Super.
Das sehr interessant. Und sehr hilfreich, gut Motorrad zu fahren zu lernen.
Ja.
Mhm. Das gibt auch ein gutes Übungsbuch von ihm.
Das steht bei mir auf der Liste. Das muss demnächst, das wird vom Frühling noch.
Die Einheit von Fahrer und Maschine, das sagt es aus, ja.
Ja, ja, dann haben wir Ernst Leberkus, den sogenannten Klacks. Mhm. Einer der berühmtesten deutschen Motorradjournalisten, die schönsten Motorräder des Jahrhunderts. Mhm. Das ist so quasi
Klassiker.
Ein Klassiker, er geht auch echt in die Technik.
Ja, man sieht es jetzt gerade, wenn du das durchblätterst.
Na,
und Technik vor.
Da geht es von A bis Z. Für Leute, die ein technisches Verständnis von Motorrädern haben wollen, gibt es eigentlich kein Besseres als
besser machen,
arbeiten an Motorrädern.
Oh.
Von Karl Hartweg.
Hier kommt die gesamte Bibliothek.
Das ist von 1959 und es geht Werkzeuge, die man benutzt.
Mhm.
Grundsätzlich, das ist teilweise geht es um Physik.
Ja, ja. Also das klingt jetzt 1959, das klingt danach, was will man jetzt heutzutage damit anfangen, aber das grundsätzliche Funktionsprinzip ist ja immer noch
das Gleiche. Und das ist
die Basis.
Genau. Das ist die Hackerbibel der Motorräder, würde ich fast sagen.
Ja, ja.
Weil er auch Werkstätten verdammt.
Mhm.
Das ist...
Und dann habe ich halt hier noch gerade so ein bisschen nach Jahrzehnten, weil ich mir da mal was rausgeguckt habe, aber auch von Klacks, der die deutsche Motorradszene als Journalist geprägt hat, wie wahrscheinlich kein zweiter, das sieht man.
Tja, da haben wir eine neuere Auflage des selben Themas.
Das ist auch alles Klacks.
Ja, nicht durcheinander bringen, nicht, dass ihr euch hinterher eure Bücher...
So.
Na, das ist ja wirklich eindrucksvoll.
Ja, habe ich auch.
100 heiße Schraubertipps.
Das ist doch von Ölfuß, oder?
Genau.
Ja.
Also das, wie gesagt, ist ein Buch, wo jemand, also Udo Jannik, Wolfgang Uslieber, Spitzname ist Ölfuß, der eigentlich für, ja, ich würde mal sagen, so zwei Linkshändige wie mich eigentlich sehr schön ein bisschen was beschreibt, wie man beim Schrauben einfach so Tipps gibt, wie man es einfach machen kann. Ölfuß,
muss man noch was dazu sagen. Das war der betreffs der Warner Comics, die Mopeds dann immer in die Realität umgesetzt hat. Also das ist
der Schrauberkumpel
vom
Ach so.
Brösel.
Aha.
Dann, was ich zum Beispiel ganz gerne mag, das ist nicht jedermanns Sache, es gibt so einige Bücher von Leuten, die einfach mal losgezogen sind, die wollten irgendwie 3 Monate Urlaub machen und sind dann irgendwie plötzlich 2 Jahre unterwegs, 3 Jahre unterwegs. Und hier war so ein Pärchen, die waren 16 Jahre unterwegs, sind um die Welt gefahren und da gibt's eigentlich ganz
hier abgefahren. Das ist aber auch wirklich zu lesen.
Mhm.
Ja, die sind 81 weg und kamen 97 zurück und waren in der Welt unterwegs, haben da mal irgendwo in welchen Ländern gelebt, haben gearbeitet, um sich die Reise weiter zu finanzieren und so weiter. Also gibt's eigentlich ganz, ganz schöne Bücher.
Vor allem haben die ihre Motorräder, wie man hier in Patagonien sieht, quasi zum Segler umgebaut.
Ja, ja.
Und einmal zum Motorboot. Da.
Oh.
dieses Boot wird angetrieben durch die Motoren der Motorräder.
Ja, manchmal muss das sein, da kommt man dann nicht so. Ja.
Schaufelraddampfer.
Ja, natürlich. Also ich mag solche Reiseberichte, die dann so Langzeitprojekte sind, irgendwie, die gar nicht geplant sind, sondern ich glaube, er ist losgefahren, glaube ich, um seine Schwester zu besuchen in Japan oder irgendwie sowas.
Und das war er.
Oder war er?
Seine Freundin.
Ja, und waren dann eben ein Projekt mit 16 Jahren unterwegs. Und was das Schöne ist am Motorrad, das kann man wirklich auch aus eigener Erfahrung, glaube ich, sagen, jeder von uns, der ab und zu damit mal unterwegs war auch, du fährst auch, ich habe das auch sehr genossen, ich war zum Beispiel mal 8 Wochen allein in den USA unterwegs mit dem Motorrad, ja, du kommst irgendwo an, du hältst an, du wirst von Leuten angesprochen, also Motorrad ist ein sehr, ja, ein kommunikatives Medium, ja. Die Leute sprechen dich an, sprechen mit dir, wo kommst du her, wo willst du hin, du wirst eingeladen, ich habe dann diesen 8 Wochen, ich habe dann den ganzen mittleren Westen durchquert, ich wurde sehr von Leuten eingeladen.
Und das mit dem Auto auch passiert, also ich bin mit dem Auto durch die USA und sobald man, wir hatten so ein altes Auto, wo man immer Öl nachfüllen musste, alle paar hundert Kilometer.
Rent a Lemon oder
was? Und immer, wenn wir angehalten haben am Straßenrand, hielten sofort andere Autofahrer, um zu fragen, was mit uns ist und um uns zu helfen. Das wäre in Deutschland völlig undenkbar.
Ja, völlig.
Also.
Aber wie gesagt, ich kenne das auch, wie gesagt, auch mit dem Motorrad, wie gesagt, ob es auch in Europa war, als hätte reisen, also du hast immer sehr schnell Anschluss gefunden, auch zu den Leuten, ja. Also ja. Ich genieße auch nach wie vor gerne allein auch mal wegzufahren für ein paar Tage mit dem Motorrad irgendwo hin. Du kommst immer mit Leuten ins Gespräch, lernst neue Leute kennen, Kontakte. Das finde ich eigentlich ganz spannend, ja.
Ah ja, hier schreibt jemand auch über Wörter, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Die Winterfahrer grüßen nur andere Winterfahrer. Saisonschwuchteln werden demonstrativ ignoriert. Treffen sich zwei Winterfahrer, ist die Freude groß. Man hält an, umarmt sich, baut ein Igloo oder wenigstens ein Lagerfeuer und redet mindestens 2 Stunden, wenn sie.
Da gibt's witzigerweise sogar eigene Zeitschrift. Es gibt eine eigene Motorradzeitschrift. Ich glaube, die heißt sogar Der Winterfahrer. Da geht's also bloß um Leute, die jetzt Elefantentreffen besuchen und was für Reifen auf Schnee den besten Grip haben und so weiter und so fort. Also es gibt keine Nische, die nicht besetzt ist anscheinend.
Ja.
Und das Abgefahrenste in dem Zusammenhang, Winterfahrer, ist ja die Kristallrallye in Norwegen.
Ja.
Da gibt's eine Rallye, die ist im Polarkreis irgendwie, so ein Wintermotorradtreffen. Ist dann so kalt, ich glaube minus 45 Grad oder 40 Grad minus. Das heißt, die lassen abends aus den Motoren das Öl ab, wenn die ankommen, stellen es über Nacht auf den Ofen, ja, und dann morgens, bevor sie gemeinsam wieder losfahren, das Motoröl angewärmt wieder einzufüllen, damit die Motoren anspringen.
Naja, klar.
Also sehr abgefahrene Geschichten, die es da gibt.
Die technischen Konstruktionen, was die sich einfallen lassen, um sich irgendwie von dem kalten Wind zu schützen, das ist also mein Gott. Ich bekenne mich in dem Zusammenhang echt zum Weichei und ich habe ein Saisonkennzeichen. Ich habe das 2 Winter gemacht, das ist gut.
Ich habe 2 Mopeds bei uns über den Winter kaputt gemacht. Weil es ist ja Korrosionsschutz beim Motorrad auch nicht unbedingt so das Thema. Und wenn man dann fährt, dann ist es gesalzen und man stellt das Ding so ab. Weil man es nicht mitbekommen hat oder was, weiß der Kuckuck warum. Das kann schon üble Folgen zeigen.
Da gibt es ja auch den Trend. Ich hatte es mal 2 Jahre lang. Ich habe mir mal für 500 Euro so eine alte NTV gekauft. Mit einem Kardanantrieb. Ja. Und das war mein Wintermotorrad. Da bin ich zur Zulassungsstelle, hatte ich gerne Sonnenzeichen von 11 bis 4. Die haben mit großen Augen gerollt, da habe ich mich durchgezogen.
Ja, das wird ja womöglich sein.
Klar geht's. Und die haben erstmal aber geguckt, ja. Aber ich habe das dann gemacht. Und es war klar, dass das Motorrad wird eben durch die Nutzung auf gesalzenen Straßen und so weiter nicht besser werden. Ja, darum habe ich eben so ein günstiges Motorrad genommen. Aber ich fand das ganz toll, wenn du in die Fränkische Schweiz fährst, wenn die Straßen trocken sind und du hast links und rechts Schnee.
Na klar,
genial. Also vom Erlebnis her, super. Ja, das kann ich nur empfehlen, macht total Spaß.
Ja, dann braucht man natürlich auch sehr warme Kleidung. Ne?
Ja gut, ich meine, es gibt diesen uralten Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung.
Naja.
Und das stimmt.
Ja. Ich meine, Motorradkleidung muss ja sowieso schon sehr warm sein, aber weil es auch im Sommer Fahrtwind gibt, aber im Winter ist das ja nochmal extra.
Ja, aber wenn du im Sommer bei 30 Grad fährst und du meinst, du wirst gerade geföhnt, brauchst du keine warmen Klamotten. Ja.
Das ist aber andersrum relevant. Weil wenn es richtig warm ist und man hockt auf irgendeinem vollverschalten Ding und dann geht der Lüfter an und bläst einem von unten dann auch noch die heiße Luft entgegen, nicht so lang stehen bleiben, sage ich mal.
Ja, ja. Ja, was ist?
Und du schwitzt wie ein Verrückter. Das kannst du fast nicht oben reintrinken, was du im
Körper. Ja klar, und du kannst ja nichts verdunsten. Du hast ja dein Kombi an. Also das kann im Extremfall, kannst du da ganz schönes Licht ausblasen.
Da gibt es eine schöne Anekdote. Und zwar, Freunde von mir wohnen in Nürnberg und die waren verabredet mit einem Freund aus Hof, dass sie gemeinsam nach Südfrankreich fahren. Das war so ein Sommer mit 35, 40 Grad. Und da kam ein Motorrad aus Hof nach Nürnberg, ist so in den Garten, hat das mit Kombi aufgemacht und hat sich den Gartenschlauch vorne reingesteckt und hat sich erstmal komplett gewässert, so rausgelaufen ist, um allein, sich abzukühlen.
Allein den angeschwitzten Motorradklamotten wieder runterzuschälen, da greifst du ja fast schon manchmal zum Messer am liebsten.
Na klar, und das Zeug muss ja so eng sein, dass es nicht flattert, weil sonst, wenn es flattert, leitest Bewegung in den Lenker ein, dann eierst rum. Und wenn man dann drinnen sitzt, wie du warst in der Pelle und das Ding klebt dran.
Ja. Ja, was haben wir hier noch auf der Liste? Ja, wie sieht's denn aus? Da gibt's doch diese berühmten Motorradclubs. Du hattest da gerade so ein Buch mit Hells Angels.
Johnny Borger, diese, ne?
Ja, das kommt ja, glaube ich, auch. Die Bezeichnung Hells Angels kommt ja von
Bomberstaffel.
Bomberstaffel, ne? Naja, da sieht man wieder den Zusammenhang zwischen Motorrad und Flugzeugen,
da gibt's Parallelen. Ja Gott, was will man über, ich meine, ich war nie in der Szene, ich war in den frühen 90er am Rande dieser Szene.
Das sind aber die Gruppenausfahrten, glaube ich, ziemlich wichtig.
Ja, ja, na klar. Aber was mich damals auch echt gestört hat, dass mir andere Leute sagen, was gut und schlecht ist. So, daran bin ich damals schon gescheitert. Ich weiß noch ein Erlebnis, das war so unglaublich. Es gibt ein, oder gab's, wie gesagt, ich bin völlig raus aus der Szene. Es gab mal einen Dachverband der Rocker Deutschlands, die Biker Union. Da war ich 90 auf der Hauptversammlung. Da ging's darum, da war damals Streckensperrungen und so ein Riesenthema noch, gegen das man demonstrieren wollte. Und ich bin mit meinem Kumpel Wolfgang da, in der Hauptversammlung, Turnhalle drin, 1000 Rocker und machen einen auf Basisdemokratie. Und das Thema ging darum, ob man in Bonn damals noch eine große Demonstration für seine Interessen macht oder ob man das jetzt zum Beispiel dezentralisiert und auf die Landeshauptstädte. Und die Mehrheit ging in Richtung eher auf die Landeshauptstädte und mein Kumpel Wolfgang war der Meinung, nein, eine große in Bonn. Und geht auf die Bühne. Und erzählt dann, warum und seine Argumente und dann merkte er aus dem Publikum eher so ein Raunen und verliert die Nerven und sagt dann so im breitesten Fränkisch, ja, was glaubt denn ihr, wen die Bar Kasper auf den Motorrädern noch interessieren? Und ab dann ging die Debatte rum, ob das Kasper auf Motorrädern sind oder nicht. Weil jeder natürlich virtuell so diese, diese Mütze mit den Glöckchen aufhat. Der kam runter, ich sag, Wolfgang, das mit den Kaspern war jetzt. Es gibt die großen Clubs, die verändern sich auch. Also wann war denn das? Zum Wernerrennen rund um Anfang der 90er waren so mit die größten, die Bones, die waren so Rhein-Main und so ganz, ganz dick, also fast ihre eigene Gewalt dort. Die haben keine Helme getragen, die Motorräder waren gebaut, wie sie wollten und nicht wie der TÜV sich das vorstellt. Und die sind irgendwie, der zweite große war Gremium, die dann immer dann die ganzen angeschlossenen kleinen Clubs haben. Und es hat sich so nach meiner Beobachtung verlagert in neue, in die Traditionsclubs Hells Angels, die dann, die aus den Amerika rüber importierte Zofferei mit den Bandidos. Und wo es dann auch teilweise echt wüst und kriminell zur Sache geht. Und ich blick nicht mehr durch. Keine Ahnung. Also einer der früheren Rocker-Szenen-Durchblicker, ein Typ namens Doc Baumann. Dr. Baumann, irgendwie, der ist jetzt einer der bekanntesten Photoshop-Spezialisten. Mhm. Der hat sich dem auch irgendwie, also der schreibt jetzt Bücher über Photoshop. Mhm.
So. Ich habe im Herbst nochmal Urlaub gemacht, so ein paar Tage. Da habe ich einen Typen getroffen, der früher bei den Angels dabei gewesen ist. Und der ist raus vor ein bisschen was über 10 Jahren schon. Mhm. Und hat gesagt, dass ihm persönlich das Thema Lebensgefühl und Miteinander und einfach Spaß haben mit der Zeit zu kurz gekommen ist. Mhm. Da ist also auch geschäftliche Komponente teilweise mit dabei. Und für den war das Thema dann irgendwie durch. War immer so interessant für den.
Na logisch, wenn die sich um Marktanteile in der Türsteher-Szene von Deutschland zoffen,
ja, klar.
Wo bleibt denn das dann noch, ne? So.
Ja.
Wir sind ja jetzt auch nichts Kriminelles unterstellen. Ja. Das sind ja allermeistens echt schwer arbeitende Menschen. Mhm. Jedenfalls so, wie ich sie kennengelernt habe.
Ja. Und die Rockers, die du da auf deinem T-Shirt hast, was sind das für welche?
Das ist das tatsächlich das Englische.
Aha.
Das ist das, der Rocker-Begriff der Engländer. Mhm. Die sehen auch anders aus wie die Amerikaner. Mhm. Die tragen seit jeher Helm. Mhm. Und das ist eigentlich so der englische Kaffee-Racer-Rockers-Schriftzug, den man dadurch vielleicht erkennt, ist typisch englische, dass das R,
ja, das R. Ja.
nach rübergezogen ist, was ja bis heute noch an Triumphs so ist. Mhm. Da gibt's eigentlich aber auch noch eine schöne Anekdote, weg jetzt von den Rockern, nämlich zum Namen Triumph. Das war nämlich einer der ersten Namensrechtsstreite, die jemals entschieden wurden. Denn Triumph kam eigentlich aus Deutschland.
Ja, ja. Triumph Adler macht der Schreibmaschinen. Genau.
Genau, diese Nummer. Mhm. Die gingen dann relativ früh nach England, fingen auch, glaube ich, in England mit Motorrädern an. Mhm. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Mhm. Und dann ging das natürlich nicht, dass diese Firma da irgendwie zusammenhängt. Und dann haben die sich jahrelang über die, auf internationaler Ebene damals schon, um diese Namensrechte gezofft und dann wurde vereinbart, dass das englische Triumph das R den Bogen unten zieht und die deutsche Triumph das T den Bogen nach hinten zieht und damit war der Fall vom Tisch. Und das sieht man an Triumph Adler Schreibmaschinen, die ist aber auch nicht
mehr. Aber der neue Triumph und der alte Triumph Schriftzug,
der ist auch
Motorrädern, ist auch unterschiedlich. Ne?
Inzwischen ist es der dritte. Ja. Der ganz neueste ist wieder ein Schritt Richtung zurück zur Tradition. Die basteln halt auch immer an ihren Pfeilen, an ihren Namen. Der Ducati-Schriftzug, wie oft hat der gewechselt? Das ist ja, da fallen mir ja aus dem Stegreif 5 ein.
Ja. Ja. Dann wäre noch das Thema Outfit. No? Also, was zieht man an zum Motorradfahren? Also dein T-Shirt-Outfit passt irgendwie nicht so richtig. Das ist mehr so schwarzes T-Shirt, nicht mehr in die Hacker-Szene verlegen. Aber
oh nee, Christoph, schwarze T-Shirts sind das
Christoph mit dem Flanell Karos
passt schon natürlich mal. Eigentlich wieder nicht zum Moped. Passt unter keinen Kombi und so weiter und so fort.
Ja, aber es hat schon mehr sowas, weiß ich nicht. Und dann natürlich auch die Koteletten. Das habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Das würde man auch so ein bisschen, glaube ich, mit der Rocker-Szene verbinden.
Aber ich glaube, es ist in der Zwischenzeit eher individuell.
Ah, ja.
Also da, mir fällt jetzt
keine
Gruppierung ein, die ich kenne, bis auf klassische Rocker-Gruppierungen.
Ja, und natürlich Funktion.
Ja. Klar, das ist was anderes. Aber wo so eine äußere Gleichschaltung vom Stil her da ist, fällt mir gar nichts an.
Na gut, bei die Street Fighter Armeejacke Simpson Helm.
Ja, klar. Ja,
naja, dann das, also es gibt ja dann eben auch die Funktionskleidung, ist ja klar. Und die Armeejacke, nicht?
Nee, die hat keine Protektoren drin, nichts.
Ja. Das Einzige, was bloß witzig gewesen ist, die ganzen Aerohöcker.
Stimmt. An denen.
Was sind das, Aerohöcker?
Die Kamelkuppen.
Also es ist so, dass ich, wenn man schneller fährt, hinterm Helm Luftwirbel aufbauen.
Ah ja.
Und das kann einen schon so leicht strangulieren ab einer gewissen Geschwindigkeit. Mhm. Und dann sind sie irgendwann draufgekommen, ich habe das früher mal mit einem Rucksack gelöst, wenn ich Autobahnetappen hinter mir gehabt habe, dass ich einfach einen Rucksack aufgesetzt habe. Das funktioniert dann auch, dass man hinten an die Kombis so einen Aerohöcker hinmacht und das sieht halt einfach
merkwürdig aus.
Merkwürdig bis lächerlich aus. Mhm. Und bis das quasi akzeptiert gewesen ist, dass es einen gewissen Sinn macht, wurde da viel Hohn und Spott vergossen.
Mhm. Ja.
Aber da ist es eigentlich bei in Sachen Kombis und so weiter und so fort, das ist primär eigentlich die Funktionalität.
Mhm. Ja.
Wobei man natürlich dann immer noch gucken muss. Also auch da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Leder oder nicht Leder, ne?
Da kommt ja, das jetzt ist der Kunststoffingenieur hoch. Bitte erklär's.
Das ist aber primär eigentlich eher, was für einen Einsatzzweck habe ich. Wenn ich natürlich Reisen mache, dann brauche ich was, was mal nass werden kann, wo ich auch nicht so viel so drinnen schwitze und so weiter und so fort. Dann ist ein Textilkombi fahren. Ist klar. Nur von dem Thema Abriebbeständigkeit und was passiert, wenn ich so und so lang schlitter, gibt's eigentlich keine Alternative zum Leder nach wie vor.
Wobei wobei man dazu noch sagen muss, dass es mittlerweile auch Lederkombis gibt, die mittlerweile eine Gore-Tex-Membran drin haben. Das heißt, du bist genauso regengeschützt. Ja,
ja, klar.
Und nichts für ungut, aber im Falle eines Falles geht nichts über Leder von der Sicherheit her.
Ja.
Brauchen wir nicht diskutieren.
Ja.
Und von dem her, ich glaube, wenn man da...
Es hat mehrere Aspekte.
Wenn man auf den Aspekt der Sicherheit eingeht, glaube ich, ist eine Lederkombi ist A und O. Ja. Und Textilklamotten, durch das, dass es eben auch jetzt mittlerweile dichte oder wasserdichte Lederkombis gibt, ist das nicht das Thema.
Was da oft vergessen wird, wenn ich gute Schutzkleidung bauen will, muss die auch rutschen. Mhm. Denn das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass wenn es mich jetzt hinhaut, dass das so stark bremst, dass man quasi ins Rollen kommt. Ja. Und da bricht man sich alle Extremitäten.
Ja.
Das heißt, das Zeug muss gleiten. Und dann hat man natürlich beim Kunststoff immer das Thema Reibungshitze. Da ist es auch kritisch zu sehen bei der ganzen Funktionsunterwäsche, weil es ist natürlich klar, Funktionsunterwäsche ist besser, aber ab einer bestimmten Temperatur fängt die Schmelzen an und wenn die dann erstmal richtig schön in der Haut drinnen hängt, da lasse ich mal lieber ein Baumwollfetzen rausziehen, wie reingeschmolzenes Polyester.
Ja, ja. Also es ist echt heftig. Ich bin einmal bei relativ niedriger Geschwindigkeit abgestiegen und mit meinem Motorradhandschuh den Asphalt entlang. Und da waren hier, um diese Ballen zu schützen, waren hier lauter so Metallnieten.
Gleitnieten, ja.
Oh. Ich habe danach den Handschuh rum und hatte hier lauter kleine Brandblasen. Genau in dem Muster von den Dingen.
Ist aber besser wie Haut weg.
Absolut. Ja, aber das doch, sag mal.
Weil beim Handschuh kannst du auch nicht so stark aufdicken, dass es das Leder selbst trägt. Das heißt, da muss man sich irgendwas einfallen lassen, dass das halt nicht durchsteuert.
Aber das war, also keine Geschwindigkeit. Das war irgendwie maximal 50.
Ja. Und Helm?
Offen geschlossen ist die Frage. Ich schalte mich hier aus, weil mein Helm ist 16 Jahre alt.
Was? Den muss man doch alle 10 Jahre wechseln mindestens.
Ja, aber wenn man sich zum 30. einen Simpson kauft, dann sieht man das anders, weil man die auch in Deutschland nicht mehr kriegt.
Ach so.
Und für ein neues Visier muss man in die Schweiz fahren. Mhm. Da gibt's einen nächsten Importeur. Mhm.
Gut, ich bin Großteile meines Lebens mit Jethelm gefahren und fahre auch wieder mit Jethelm.
Ich habe auch noch einen
versucht. Ich kann's nicht leiden, wenn ich so eine Scheibe vom Gesicht habe. Ja. Ich habe auch in den Zeiten, wo ich Integralhelm gefahren bin, das Visier immer offen gehabt, weil ich brauche diesen, ich brauche diesen Luftstrom einfach, das ist für mich Motorradfahren. Nehmen, wo ich das Visier ganz zumachen würde, hätte ich das Gefühl, ich hocke im Auto.
Also moderne Helme sind absolute Hightech-Geräte. Das ist, ich meine, deiner hat doch sogar so einen eigenen Sonnenbrillendings da drin, ne?
Ja, das hast du jetzt relativ häufig.
Echt? Mir eine fremde Welt.
Da können wir aber auch noch mehr machen, technisch.
Die Belüftung oder was meinst du jetzt?
Na, deine Nehmerschalen und solche Sachen. Ist schon gekommen, aber macht keiner mehr. Weil da gäbe es Materialien, mit denen man Helme bauen könnte, die...
Ja.
Wesentlich besser sind, weil wie das, was man jetzt am Markt hat, da gab es ja.
Aus Kostengründen, oder?
Kennt sich halt mit der Verarbeitung niemand so genau aus.
Okay.
Hat's aber schon gegeben,
hab's ja auch schon gemacht. Da gibt's Möglichkeiten. Ich kenne zufällig einen Materialwissenschaftler, der macht eigentlich Materialien für die Raumfahrt, aber der hat mir auch erzählt, dass man da ganz tolle Sachen machen könnte.
Auch von den Polstermaterialien, die die Energie aufnehmen beim Crash.
Ja.
Aber was kleidungsmäßig immer mehr kommt und was natürlich auch richtig Sinn macht, wo nicht jeder unbedingt investiert, ist das Thema Sturzprotektoren.
Ja.
Schildkröte am Rücken. Und da gibt es auch Riesenunterschiede. Und die Normen, die da am Markt sind, die sind teilweise von Hugo, weil die überhaupt nicht richtig abbilden, ob das Ding funktioniert oder nicht, weil einfach das Testprozedere so weit vom echten Sturz weg ist, dass es wenig Aussagekraft hat.
Meinst du diese Kunststoffe, die, wenn man biegen kann, aber mit dem Hammer drauf hat, der Hammer zurückfedert oder?
Ja, na, zurückfedern soll der jetzt eigentlich nicht, aber es gibt halt auch welche, wo die Energieaufnahme, also was sie an Energie vernichten, mit der Aufprallgeschwindigkeit schön hochgeht. Das heißt, ich kann mich schön weich bewegen, da merke ich überhaupt nicht, wie hart das Zeug ist. Aber wenn ich einen wirklich schnellen Aufprall habe, dann stellt es quasi auf hart. Und das sollte dann aber die Energie quasi vernichten.
So ein Exoskelett wird das dann am Ende, ne?
Das geht schon in die Richtung. Auch Handschuhe gibt es jetzt richtige Handschuhe, wo ich Versteigungselemente drinnen habe. Das kommt schon im Exoskelett nahe, wenn man so will.
Das brauchst du ja auch. Ich meine, das sind unglaubliche Gewalten, wenn du da
mal. Ja, klar, natürlich. Natürlich, ja.
Das ist, du kannst dir bloß hoffen, dass wenn du absteigst, dass kein Hindernis im Weg ist. Na, deswegen sind ja Rennstrecken so schön flach, damit sich die Herren.
Ja.
Das Problem Nummer eins ist, dass sich dein eigenes Motorrad nicht trifft.
Ja.
Auf einer Rennstrecke. Problem Nummer zwei ist, dass sich das Motorrad von deines Hindermanns nicht trifft. Und wenn das nicht passiert, dann passiert eigentlich gar nichts, weil du schön dich ein bisschen durch den Sand und durchs Kiesbett drehst und dann mit Kopfschmerzen zurück zur Box läufst.
Naja, klar. Naja, das ist natürlich schon.
Na, aber wenn dich, wie es da ja dieses Jahr passiert ist, du ins Gehege mit deinen beiden Rennfahrern, die hinter dir kommen, dann ouch.
Naja, klar. Dann wird's.
Dann wird's heftig.
Ja.
Die Unfallzahlen, wie sind die? Die gehen runter und sind auf relativ im Vergleich zu 70er und 80er auf niedrigem Level stabil, so wie ich das mitkriege.
Das ist eine Thematik, weil es gibt ja in der EU gab's diese Road Charter, die wurde 2000 verabschiedet mit dem Ziel, bis 2010 die Verkehrstotenzahlen so unsere Prozent zu senken.
Okay.
Das ist war erfolgreich im Bereich Auto. Es war erfolgreich im Bereich Fahrrad und Fußgänger. Und es war absolut gesehen nicht erfolgreich beim Thema Motorrad, weil die Zahlen auf gleichem Niveau mal leicht tendieren, ein bisschen zwar eine Trenne unten ist, aber relational trotzdem auf einem gewissen Niveau sind und verharren. Ja? Was ja wiederum dann immer wieder auch Thema ist, wir haben vorhin das Thema Motorrad, Führerschein, Ausbildung mal vorhin besprochen, auch immer wieder Mühlen ist auf die Mühlen der Verbände für die Ausbildung. Die sagen, wir müssen die Ausbildung noch besser machen, noch stärker machen, noch mehr verbessern. Wobei
die Motorradunfallzahlen Ende der 80er, Anfang bis Mitte der 90er sehr stark zurückgegangen sind. Aber das hat eher technologische Gründe gehabt, dass die Reifen halt wesentlich besser geworden sind, dass die Fahrwerke besser geworden sind, dass man halt nicht aus einer Kurve rauseiert oder der Reifen auf einmal wegrutscht.
Es gibt ja mittlerweile jetzt auch die Forderung, nachdem es jetzt seit schon 15 Jahre ABS im Motorrad gibt es die Forderung auch, also auch seitens ADAC zu sagen, ABS verpflichten für alle Motorräder einzuführen, etc., weil es doch eine bessere, also schon ein Sicherheitsaspekt ist, ja.
Der Feind ist der Schreck.
Und da kommt es beim Motorrad noch was anders wie beim Auto, weil beim Auto, wenn ich in eine kritische Situation komme, dann latsche ich voll rein. Es ist aber so, beim Motorrad, da muss ich mich ja festhalten. Da weiß ich ja nicht, bleibt mir das Vorderrad stehen und so weiter und so fort. Und es gibt sehr wenig Leute, die das auch wirklich üben. Und das hat man dann sehr oft in Notsituationen, dass die Leute bremsen, aber sie trauen sich eigentlich nicht voll zu bremsen, trauen sich nicht so zu verzögern, was das Ding hergibt. Und da ist man natürlich mit ABS auch besser bedient. Da ist die Hemmschwelle dann einmal richtig reinzulangen auch geringer.
Oder der andere Effekt, also schreibt der Verhaltensforscher, der Feind ist der Schreck. Du fährst, du bildest eine Einheit von Mensch und Maschine.
Naja.
Die Maschine erlaubt dir, deine körperlichen Kräfte zu verhundertfachen. Und dann kommt was unvorhergesehen ist, der Klassiker ist der Traktor, der seitlich aus dem Feldweg kommt, und du wirst, und die Einheit wird auf der Stelle aufgelöst. Du bist Passagier. Und dann neigst du in so einer, auch von der, vielleicht vom Auto zu einem Reflex. Das ist mir Gottlob noch nie passiert, und das gibt aber, das ist eine häufige
Unfallursache,
die dann volle Lotte in die Eisen gehen, um aus der Situation rauszukommen. Und ein Motorrad ohne ABS, wenn das Vorderrad blockiert, liegst du.
Gibt's auch noch einen zweiten Effekt, der da damit eng zusammenhängt. Jeder Mensch hat eine Schräglagengrenze im Endeffekt im Kopf. Und die hängt natürlich mit dem Erfahrungshorizont zusammen, den man hat. Das heißt, wenn ich noch nie über 30 Grad Schräglage gegangen bin,
werde ich's auch nie
tun. Und ich komme in eine Situation, wo ich dann die Möglichkeit habe, entweder die Kurve weiter zuzumachen und mich quasi in neues Land zu begeben, das ich noch nicht kenne, oder ins entgegenkommende Auto reinzufahren, fahre ich aber ins entgegenkommende Auto rein. Unwillkürlich. Und aus dem Grund ist es eigentlich auch eine gute Sache, wenn man sich mal irgendwo als Motorradfahrer einen Freiraum, zum Beispiel im Rahmen von irgendeinem Motorradtraining oder weiß der Kuckuck was, sucht, wo man sowas dann einmal geführt, vielleicht auch mit einem Instruktor ausprobieren kann. Das macht dann heiden Spaß. Also das ist nicht so dir ernst und trocken, wie man sich das vorstellt, sondern das ist eine richtige Gaudi eigentlich. Und wenn man das dann mal gemacht hat, dann hat man natürlich auch seine Grenzen woanders, und das ist natürlich aktive Sicherheit
beim Fahren. Man muss es aber auch zumindest alle 2 Jahre wieder neu trainieren, weil wenn du machst ein Training und das solltest du alle 2 Jahre auffrischen oder Fortgeschrittenenkurs machen, aber ich kann es nur empfehlen, weil es einfach, wie du sagst, aktive Sicherheit ist. Also
wenn die Straße mal frei ist, einfach mal eine Vollbremsung hinlegen, ne, damit man mal wieder ein Gespür hat für seine Bremse.
Und sowieso,
wo fängt der Reifen ist rutschen an und so
weiter. Wer macht denn das?
Ich.
Okay.
Keine
erste Ausfahrt. Wie viele Leute machen das in einem Umfeld?
Ich weiß es nicht, bin nicht dabei.
Okay.
Aber das ist halt so ein Punkt der Erfahrung.
Ne? Ich bin ja bei dir, aber Fakt ist eins, wie gesagt, ich würde es immer wieder empfehlen, ich mache das auch immer wieder, so alle 2-3 Jahre mal so ein Sicherheitstraining mitzumachen mit dem Motorrad. Es schadet nichts.
Nee, absolut nicht.
Und ich kann es nur empfehlen.
Also so Mindset-Sachen, also im Gedanken, das kann man sich antrainieren, dass das zu einer Automatik wird, immer einen Notausgang suchen. Was wäre, wenn in 100 Metern wiederum der Traktor steht?
Dann ist generell Blickführung. Du musst ja eigentlich anders fahren und anders schauen, wie du es vom Auto gewöhnt bist.
Das stimmt.
Und da gibt es viele
ganz
Sachen,
interessantes
da kommst
Thema.
Du von selber gar nicht drauf, aber wenn es dann sowas mal hörst und du probierst es dann einmal aus, stellst fest, dass es viel leichter geht, beziehungsweise dass du manche Probleme, die du hattest, nicht mehr hast.
Also du guckst woanders hin.
Und das sind Sachen, die man in der Fahrschule nicht lernt.
Und wer bietet solche Sicherheitstrainings an?
ADAC fällt mir jetzt als erstes ein.
ADAC, es gibt Fahrschulen, die machen das regelmäßig. Ich glaube, wenn du im Internet googelst, gibt's ein Motorrad-Sicherheitstraining, bekommst du eine Liste. Es gibt vom BDVM, vom Bund der Deutschen Motorradfahrer, gibt es ein Büchlein, das hat, glaube ich, 30 Seiten, wo über das ganze Jahr Termine drin sind mit Sicherheitstrainings. Ja, die liegen in der Regel bei den Motorradhändlern aus, diese Heftchen. Und da kann man sich immer was buchen.
Oder auch die kleine Nummer, viel lokale Motorradclubs machen es teilweise so, dass sie im Frühjahr für einen Fünfer oder für einen Zehner oder weiß der Kuckuck was einmal sich einen großen Parkplatz schnappen. Und da ist dann halt der Instruktor dabei, und da hat man dann halt zum Saisonauftakt mal 2 Stunden, 3 Stunden üben, wo man alles Mögliche mal durchmacht. Allein das bringt schon unheimlich viel.
Das sind halt so Sachen, dass du dazu neigst, dahin zu fahren, wo du hinguckst. Und wenn du den Traktor anguckst, der dir im Weg steht, dann fährst du da rein.
Wie mit dem Pfosten auf der Skipiste.
Und das sich abzutrainieren und die Situation ist, du hast 3 Kurven vor dir und dein Blick muss an die 3. gehen. An die 3. Also das muss man aber, das muss man ganz bewusst lernen. Oder ich musste es zumindest bewusst lernen.
Naja, und man muss das wahrscheinlich auch immer wieder ein bisschen
üben. Dass das Ding weitergeht bis zur nächsten Kurve und man in die übernächste guckt.
Genau.
Und dann fährt man da ganz automatisch hin. Und wesentlich runder und wesentlich schöner, als es anders wäre.
Ja. Ja, gut, dann haben wir das Thema Sicherheit auch berührt. Was für Themen fehlen uns denn jetzt noch?
Die Comics. Die Comics? Mit Werner ist es zu flach.
Gut, dann sag doch mal was zu den Comics.
Frankreich, Joe Bartheam. Rund um Joe's Bar. Und in der Szene der Peripherik-Renner. Was ich an dem und halt Motorradgeschichten. Es geht darum, sich gegenseitig die lange Nase zu ziehen. Wer ist der bessere Fahrer? Wer hat die schnellere Maschine? Es sind vier Kumpels. Das Schöne ist, A, die fahren alle verschiedene Motorradkonzepte und es spielt in zwei Zeiten. Das eine ist so um 75 rum und das andere 20 Jahre später. Und die fahren konsequent dann quasi die Nachfolger ihrer Maschinen und die Themen sind immer die gleichen und ach, es ist herrlich.
Und es wirkt zuerst einmal matzmäßig witzig, aber es ist authentischer, als man denkt.
Ja.
Aha. Und Holger Aue ist ja im Endeffekt genau das gleiche in Himmelblau, bloß halt.
Den liest aber du mehr wie ich.
Holger Aue, kenne ich gar nicht.
Also. Das ist ein Hamburger Comiczeichner, der auch sehr aktiv Motorrad fährt, auch so bei dieser Klassik-Rennszene engagiert ist und so weiter. Und da muss man sagen, der war jetzt über lange Jahre in der Zeitschrift Motorrad mit der letzten Seite hinten, so als Comic. Und es ist den Leuten wirklich aufs Maul geschaut. Also was du schmeißt dich weg vor Lachen, wenn du das liest. Also ich persönlich zumindest. Und es ist wirklich wahr.
Also das Ganze geht so weit, wenn man den Aue mal auf irgendeinem Renntraining trifft und sich dann anschaut, was für Leute bei ihm in der Box durch die Gegend springen, dann erkennt man zum großen Teil die Figuren aus dem Comic sogar wieder. Die sind nicht bloß ausgedacht, sondern das sind im Endeffekt Karikaturen von seinen Kumpels teilweise.
Und ja, schön. Also er hat sie bei sich in der Toilette. Und ich, was wenn ich...
Ich muss immer raus tun, weil die Leute stehen immer vor der Tür und keiner kommt mehr rein.
Weil sie alle die Comics lesen.
Ah ja, gut. Also Comics. Gibt es denn auch noch andere Dinge, die man lesen muss? Oder Filme? Oder irgendwie, gut, Easy Rider wurde schon erwähnt.
Es gibt einen guten Film, und zwar, der hat die Historie eines Australiers verfilmt. Das Ganze heißt The World's Fastest Indian.
Ja,
da gibt's Monroe. Genau, Bird Monroe, der hat sich da über Jahre hinweg...
ich kenn's genauer.
Gut,
dann erzählst du. Er hat sich 1920 eine Indian Scout gekauft. Er ist 1899 geboren. Kauft sich mit 21, also 1920, einen Indian Scout und fängt ab 1925 oder 26 an, die schneller zu machen. 1948 hat er nichts anderes mehr gemacht. Er hat alles aufgehört, er hat in seiner Werkstatt gelebt, seine Nachbarn genervt und hat nur an dieser Indian rumgeschraubt und ist dann in den 60er Jahren, da war er selber schon in den 60ern, das erste Mal nach Amerika in den Bonneville Salt Flat und ist dort Rekorden hinterhergejagt, wovon einer 1968 aufgestellt mit einer 1920er Indian mit 295, irgendwas. Offizieller Rekord gilt bis heute. Wir müssen dazu sagen, aus Respekt vor Bird wird er nicht angegriffen. Aber das Ding ist mal trotzdem mit über 320 durch ein Messgerät gelaufen.
Baujahr
1920. Der Mann hatte es drauf und ist eine Legende. Wobei neuseeländische Motorradlegenden.
Aber der Film ist jetzt schon verfilmt. Das ist nämlich verfilmt von der Lebensgeschichte
2005,
genau.
Mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle.
Ja, also den finde ich sehenswert, den Film.
Deutscher Titel mit Herz und Hand. Sehr sehenswerter Film. Eventuell noch, jetzt sind wir wieder von Neuseeland weg. Wir müssen nochmal nach Neuseeland dann. Mammut mit Gérard Depardieu, ich glaube letztes Jahr, 2011, die Geschichte eines französischen frisch gebackenen Rentners, der in der blöden Situation ist, seine Arbeitsnachweise nicht zusammenkriegt, um seine Rentenansprüche lückenlos darzustellen und seine verstaubte Münch-Mammut, deutsche Motorradlegende, aus der Garage holt und quasi seine Arbeitsstellen abfährt.
Aha.
Und Gérard Depardieu auf einer Münch-Mammut ist ganz einfach ein stimmiges Bild. Ein Riesenkerl auf einer Riesenmaschine.
Ein ganz übles Gegenstück dazu aus meiner Sicht ist Hollywood. Der Film hieß Born to be Wild mit John Travolta und irgendwie drei so sind vier Kumpels, die jetzt so als Midlife Crisis so eine Wochenendtour machen, Harleys mieten, irgendwo hinfahren. Ist so eine Persiflage auf das ganze Rockertum ein bisschen, aber der ist aus meiner Sicht eher misslungen. Also das war
also mein Tiefpunkt des Filmes ist Harley Davidson und Marlboro Man.
Auch der, ja.
Gott, oh Gott, Mickey Rourke und Don Johnson machen einen Biker-Film und der war so unterirdisch. Mhm. Der war in jeder Beziehung schlecht. Das einzige Gute war das Motorrad, was Mickey Rourke gefahren hat, die war echt im zweiten Blick wert.
Wobei es das natürlich auch gibt, dass Leute sich irgendwann ein Motorrad kaufen und ein gewisses Image nachspielen. Mhm. Also wo es eigentlich nicht das Motorradfahren an sich ist, sondern wo man dann versucht, einen Nimbus anzuziehen.
Du meinst jetzt Harley Davidson als Zahnarztmotorrad?
Ja, so könnte man es ausdrücken.
Wie hieß der Film, von dem du abrätst?
Harley Davidson and the Marlboro Man. Da ist also, mein Gott.
Und wenn wir gerade beim Zeitvertreib sind, wo man nicht Motorrad fahren kann, um irgendwelche dann sich das TV-Gerät vorzunehmen, um diese Zeit vorzuschlagen, die Motorradfreie. Was ich immer ganz gerne gucke, es gibt ja so ein Motorradfahrer Mekka, wo man gewesen sein sollte als Motorradfahrer, ist die Isle of Man, wo ja seit über 100 Jahren Motorradrennen stattfinden. Und da gibt's jedes Jahr ein bisschen so DVDs mit den Rennen und Rennszenen etc. Und ich weiß mehrmals, ich war dreimal drüben auf der Isle of Man und kann es nur empfehlen, weil die Stimmung, das ist eine Insel mit 80.000 Einwohnern und während dieser zwei Rennwochen oder Training und Rennwoche, diese zwei Wochen, verdoppelt sich die Zahl der Einwohner um exakt die gleiche Zahl an Motorradfahrern, die dahin pilgern. Und es ist ein rollendes Museum. Das heißt, die Leute kommen alle auf der Achse und das sind Motorräder, alte englische Maschinen aus den 20ern, die fahren per Achse dahin. Ist eine sehr, sehr lustige Stimmung international. Sehr schön, einfach ein schönes Fest. Ja, und ich kann es nur empfehlen, also wer Motorrad fährt und irgendwann sagt...
Und man kommt da hautnah hin, das ist nicht so eine distanzierte Angelegenheit.
Ja, ja.
Es ist nebenbei auch das gefährlichste Motorradrennen der Welt.
Aha.
Die fahren über englische Landstraßen, oder in dem Fall irische Landstraßen.
So groß ist die Isle of Man ja gar nicht.
Nee, aber da
wird... Und diese eine Straße, ich gesagt, ist halt eine öffentliche Straße. Ich war zum Beispiel so, wenn Training ist morgens von 6 bis 9 und Nachmittag von, ich glaube, von 2 bis 5, ist die Straße gesperrt. Da laufen dann die Trainings und auch die Rennen dann irgendwann. Und danach kann jeder nach auf der Straße ganz normal fahren. Und es gibt zum Beispiel in Westerninsel, ich kenne da in Kirkmichael, das ist in Westerninsel, da gibt's so ein, da führt die Straße, das Rennen dran vorbei, dann hast du einen Gehsteig, der ist 50 cm breit und dann kommt so eine hohe Mauer, die ist 1 Meter hoch und dahinter ist ein Pub. Das heißt, man geht sich in den Pub ein Bier holen, legt sich auf diese Brüstung und die fahren so 1,5 Meter hier vorbei. In den Ort rein, so mit 150 Sachen. Wow, ja. Und also näher kommt man nicht ran und ich finde es super faszinierend. Ja. Und das Rennen als solches, aber auch die Stimmung in diesen zwei Wochen auf der Insel ist einfach sehr, sehr schön. Ja. Weil du nur Gleichgesinnte triffst, einfach motorradverrückt sind. Und ja, du erlebst da alles. Du erlebst 80-Jährige, die mit dem Motorrad noch kommen, aktive Leute. Also ich finde es sehr spannend. Auch im Fahrerlager, du kannst wirklich bis an die Box rein, wo die Privatteams schrauben, du kannst alles zugucken. Also das finde ich sehr schön. Das ist eigentlich für mich ein Must. Ja.
Dort werden Motorradmythen geboren. Also Ducati, Halewood-Replika, Joey Dunlop, der es letzten Endes nicht überlebt hat, ne?
Der Joey Dunlop ist nicht auf der Isle of Man gestorben. Sondern Joey Dunlop ist verunglückt bei einem Rennen in Irland oder in Lettland, bei einem Rennen,
okay,
nicht auf der Isle of Man.
War ich falsch? Ich dachte, er wäre bei der TT gestorben.
Nein.
Okay, gut. Sorry, behaupte das Gegenteil.
Ja. Ja, jetzt habe ich schon so viele Aspekte. Irgendwas ganz Wichtiges noch?
Ja, Neuseeland.
Neuseeland, ach ja, richtig, Neuseeland.
Dann sag. Den verrückten Neuseeländer. Den einen hat man schon, den John Britton und Bert Munro. In den 90er gab es einen Glaskünstler. Der kam, der war motorradverrückt, kam auf die Idee, er baut das beste Rennmotorrad der Welt. Und zwar war er bei sich daheim. Mhm. Das hat er getan.
Aus Glas, oder
wie? Nee. Der hat einigermaßen fast alle Regeln, wie Motorräder gebaut werden, über den Haufen.
Zum damaligen Zeitpunkt, in der Zwischenzeit.
Ja, hat er danach gemacht.
Genau.
Über den Haufen geschmissen und das Motorrad war ein Motor, selber konstruiert und alles andere, was zu dem Motorrad gehört, war irgendwie an dem Motorrad, an dem Motor befestigt. Mhm. Das hatte keinen Rahmen, sondern der eigentliche Rahmen war der Motor. Und das war die eine Nummer, dass der in Sachen Fahrwerksbau durch Weglassen des Fahrwerks eine neue Idee reingebracht. Und das andere ist, der hat mit Materialien experimentiert, wie es heute geht. Also der war der Erste, der Kohlefaserfelgen hatte. Mhm. Man sagt nach Britten, glaube ich, sogar Kohlefaserpleuel nach.
Mhm. Keine Ahnung.
Ja, ja.
War auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt von dem, was aus einem Zweizylinder, aus einem V-Motor rausholbar gewesen ist, das jenseits von allem, was es
gibt. 180 PS oder so knapp rumgefahren. Und leider tragisch, der war quasi auf dem Höhepunkt seiner, er hat es geschafft, er hat Industriegiganten gezeigt, wo die Richtung mit Rennmotorrädern hingeht. Mhm. Dann erkrankt er an Hautkrebs und stirbt.
Oh.
Tja. Und ja, letztendlich tauchten mal wieder eine Briten auf irgendwelche Auktionen auf. Aber ja, Motorräder waren metallic, blau und pink.
Mhm.
Also ein verrückter Typ. Maniac. Mhm.
Gut, aber das mit den Farben, ohne jetzt John Britton nahe treten zu wollen, gehen wir in die Ende der 80er, wo alle dann mit Neonstreifen auf den Kopf gefahren sind, wo es pinke Graphics gab auf den Verkleidungen von Motorrädern und so weiter. Ja. Das hatten wir alles 10 Jahre früher das schon. Stimmt,
ja.
Und es waren Sehprodukte, die auch gekauft wurden.
Ja, ich weiß.
Heute, wenn du sowas siehst, bekommst du Augenkrebs.
Gelbe Dreiecke auf dem Lederkombi. Ja, das stimmt.
Ja, aber davon ist man ja, glaube ich, wieder ab.
Na, es kommt gerade wieder, weil im Rahmen der, wir haben vorhin das Thema Sicherheit, ist gerade ein super neuer Trend, den mich absolut beömmel.
Ich weiß, was kommt.
Dass du Leute siehst, die haben eine schwarze Lederkombi an und ziehen drüber eine gelbe Warnweste an, wie du es im Auto vorgestellt hast. Und das siehst du mittlerweile massenweise. Und ich sage, in dem Moment, wo ich so eine Neonweste anziehen muss, gebe ich es auf.
Hm. Also ich begreife es auch nicht, was in die Leute gefahren ist.
Sicherheit, denken sie wollen gesehen werden.
Kommt, glaube ich, aus Amerika. Das
auch helmtechnisch. Das kommen jetzt wieder so.
Es gab vor 2 Jahren gab von Schubert, den gab es in Neongelb, den Helm zu kaufen. aus dem Regal, ja, wo ich sage. Weil, mein gut, ich bin jetzt sehr klassisch, ich komme halt sehr klassisch und ich fahre möglichst dunkel. Es ist halt so.
Ja.
Weil es gehört für mich Motorrad zusammen. Also, und mein Motorrad hat auch die klassische Farbe. Es ist schwarz.
Sie können das Motorrad in jeder Farbe kaufen, solange sie schwarz ist.
Ja.
Ja. Und ich finde, es muss einfach, also ich bin da kein Freund von diesen bunten Sachen, auch wenn man besser gesehen wird. Ich meine, Bernd Spiegel fährt zum Beispiel ein Motorrad, was komplett weiß lackiert ist, weil er sagt, das wird am besten zu sehen. Er hat eine schneeweiße Kombi an, einfach um gesehen zu werden.
Ja, klar.
Das ist so. Ist auch gut so, aber ich bin der Ansicht nach, von der Ästhetik her passt das nicht
zum Motorrad. Also die Nummer mit den Warnwesten, was da, mir ist es auch letztes Jahr das erste Mal so richtig aufgefallen, dass die sich schlagartig vermehren.
Ja.
Und ich habe auch nur gedacht, oh mein Gott, du gehst dahin? Nee, das machst du nicht mit.
Tja.
Aber ne, Geschmäcker sind verschieden und
ja, es kann natürlich irgendwann
passieren. Na gut, ich meine, wir leben ja mittlerweile, ist es doch auch so, vielleicht nur ein kleiner Abschweif, nicht zum Motorrad, aber insgesamt, wir sind ja mittlerweile in einer, ich will nicht sagen spaßfrei, aber in so einer Gesellschaft, die einfach Sicherheit, 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 wir haben so eine Vollkasko-Mentalität.
Ja.
Und es muss alles, du kannst alles machen, es muss so alles top sicher sein.
Ja.
Und man versucht dann über solche, ja.
Die zu simulieren.
Solche Sachen, seine vermeintliche Sicherheit zu optimieren.
Ja.
Und gut. Muss man nicht haben.
Muss ich nicht haben. Ich glaube auch echt, dass es ein bisschen ins Gegenteil schlägt. Weil wenn du glaubst, mit deiner Warnweste bist du jetzt 3% sicherer, als du ohne bist, richtest du dein Fahren drauf aus und damit egalisierst du den.
Das ist Spekulation.
Das glaube ich jetzt wiederum
nicht. Das weiß man nicht.
Also guck doch die Jungs an. Wenn, fahr mal jemand her, der eine Warnweste trägt. Die einen vor dir her, dass du meinst, der hockt zum ersten Mal drauf in der Regel.
Stimmt, aber.
Könnte auch sein, dass die Autofahrer tatsächlich mehr Angst haben, wenn einer so eine Warnweste anhat.
Ich meine, es gibt, ich weiß nicht genau, wie es ist. Ich glaube, wenn so eine Gruppenausfahrt ist, glaube ich, die müssen, dass ja der Guide und dass ja die beiden Instruktoren, die da mitfahren, die müssen, glaube ich, sowas tragen. Zum Teil, da haben sie zumindest an. Da der Vorderste und der Hinterste, wenn du zu Gruppen siehst, gefühlt, die haben oft so Warnwesten an. Ich glaube, da gibt es eine Vorschrift, glaube ich.
Das macht ja Sinn. Das muss ich
sagen. Da macht es auch Sinn. Ja. Aber bei allen anderen lehne ich es persönlich für mich, lehne ich es ab. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Ja, das ist genau dasselbe, wie wir es vorhin gehabt haben, Chathelm oder nicht.
Ja.
Fakt ist auch, wenn du absteigst und auf dem Gesicht landest, bist mit einem Chathelm nicht so gut dabei. Aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Siehst
du dieses Buch, wie esse ich ohne Unterkiefer?
Was?
Wie esse ich ohne Unterkiefer?
Ach so.
Das Buch für jeden Chathelm-Träger.
Ach so. Naja, gut. Wäre besser ohne Unterkiefer als gar nicht mehr.
Nein, es war ein böser Scherz, ich weiß.
Tja. Ja, tja. Ich glaube, wir haben jetzt 3 Stunden, 15 Minuten. Das ist schon eine Menge. Ja, ich fand's sehr interessant. Und vielen Dank.
Gerne.
Sehr gerne.
Und dann schauen wir mal, also vielleicht können wir das Thema zu einem späteren Zeitpunkt ja nochmal ein bisschen spezialisiert aufgreifen. Also ich glaube, mal sehen, wie das so ankommt.
Wir sind dabei.
Gut. Ja, Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.